It shows that climate change is affecting every region on our planet. And lastly, it explains that strong, rapid, sustained reductions in carbon dioxide and other greenhouse gas emissions would be required to limit global warming.
Willkommen zum Klabautercast 164. Es geht wieder ums Klima und ich sitze hier wieder mit Alicia. Hallo Alicia.
Hallo Martin.
Und heute wollen wir uns mit den Programmen der Heimatparteien oder völkischen Parteien, wie man sie sich nennen, beschäftigen. Also insbesondere mit der AfD. Und deshalb Heimatparteien, die Freien Wähler sollen auch, vorkommen. Und weil wir ein bisschen Kontrast bieten wollen, wollen wir auch über das Aktuelle sprechen, nämlich über den Klimabericht des Weltklimarats.
Es könnte nicht spannender sein, ne? Dass wir diese zwei Themen quasi als Kontrast gegeneinander stellen,
genau.
Heute.
Ja, also ich denke, wir fangen mal kurz an und sagen, was es mit diesem Weltklimarat auf sich hat, damit die Leute sich orientieren können. Und dann sprechen wir über die, dann weiß ich gar nicht, ob wir dann direkt mit der Klimaposition der AfD anfangen sollen. Naja, kann man ja sehen. Der Weltklimarat ist halt eine Einrichtung der Vereinten Nationen und dort sollen halt Experten Politikberatung machen, nämlich was die verschiedenen Regierungen tun können, damit der Klimawandel und Klimakatastrophen abgewendet werden können. Den gibt es schon recht lange. Und das ist eigentlich die typische Vorgehensweise der Vereinten Nationen, dass sie über Fragen von weltweiter Bedeutung solche Gremien einrichten, sogenannte zwischen Regierungsstellen, das heißt ja Intergovernmental Panel. Und die machen halt dann so Leitlinien für die Politik der einzelnen Regierungen, weil es ja sonst keine Möglichkeit gibt. Es gibt ja keine Weltregierung.
Genau, und der letzte große Einfluss war tatsächlich beim Paris Agreement. Mhm. Dort wurde quasi der IPCC-Bericht, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Version es war, wurde quasi eingehend studiert. Mhm. Und daraufhin hatten sich dann der große überwiegende Teil der Regierung dieser Erde dazu bekannt, den globalen Klimawandel effektiv anzugehen, hatten sich zu Emissionsgrenzen quasi committed und wollten das in nationale Programme übersetzen. Mhm. Und das große Ziel, zumindest das so, wie es interpretiert ist, ja, auch von den deutschen Parteien, ist, dass wir klimaneutral bis 2050 sein müssen, um die globale Erwärmung nicht über 1,5 Grad steigen zu lassen.
Ja.
Das ist die ursprüngliche Idee.
Ja.
Und jetzt gibt es was Neues.
Ja, jetzt gibt es was Neues. Genau. Jetzt hat man nämlich festgestellt, dass es gerade heute veröffentlicht worden, dass diese 1,5 Grad bereits überschritten sein werden 2030.
Genau. Der IPCC macht dafür mehrere Szenarien, rechnet er durch. Mhm. Und in diesen Szenarien hat er quasi verschiedene Ansätze, wie schnell Emissionen reduziert werden können, welche Einflüsse es sonst noch gibt. Ne? Mhm. Also jetzt gerade in diesem Sommer hatten wir viel die Tundra-Brände, die Brände in Griechenland, in der Türkei, die zusätzlichen Dürreperioden. Und all das war tatsächlich das schnellere Schmelzen des Eises. Ne?
Ja.
Das alles war in dem ursprünglichen Pariser Bericht oder der Pariser Entscheidung zugrunde lag, noch nicht mit einberechnet.
Ja.
Und das ist jetzt anders, ein Stück weit zumindestens. Mm. Und deswegen.
Es gibt, glaube ich, noch ein paar mehr wichtige Szenarien.
Genau.
Es ist also wohl auch noch so, dass die Sache mit dem Golfstrom und mit den Ozeanen ist auch mit reingenommen worden. Also war vorher schon drin und man hat halt die Dramatik der Situation vorher, oder sie war vielleicht noch nicht so, wie sie jetzt ist, dass eben der Ozean einfach nicht mehr so viel CO2 speichern kann wie bisher. Und es kann sogar im schlimmsten Fall dazu führen, dass der Ozean CO2 wieder abgibt.
Ja.
Und das wäre natürlich ganz fatal.
Und um das vielleicht mal ganz kurz zusammenzufassen, vor dem Hintergrund der Parteien, die wir heute uns anschauen werden, mindestens einer davon, das ist alles wissenschaftlich fundiert.
Ja.
Das heißt, es ist keine dahergelaufene Hypothese, es ist keine dahergelaufene Behauptung, sondern da haben Unmengen von Wissenschaftlern, so wie wir jetzt auch in dem Bericht von heute sehen, wie viele beteiligte WissenschaftlerInnen quasi daran beteiligt waren, das ist quasi the latest situation in science.
Richtig? Also, ja, das ist ein wissenschaftlicher Konsens.
Also, Konsens.
Wer anderer Meinung ist, ist halt anderer Meinung, das ist aber nicht im Wissenschaftskonsens
drin. Ne? Also es gibt tatsächlich keinen Grund, diese Wissenschaft als Meinung abzutun, sondern das ist nachweislich der Stand der Dinge.
Mhm. Genau.
Ja, und was sagt denn der IPCC-Bericht jetzt im Detail? Wir hatten ja schon mal reingeguckt, ne, was jetzt die Temperaturspannen angeht, was die CO2-Kurven angeht und vor allen Dingen auch, was das für uns bedeutet, Europa und in der Welt. Richtig?
Ja, naja, gut, also es geht eindeutig daraus hervor, dass dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen. Und dass eben bisherige Maßnahmen in der Art nicht ausreichen, beziehungsweise ist ja durchgerechnet mit den bisherigen Maßnahmen. Und da sieht man auf all diesen Schaubildern, dass das doch sehr in die Katastrophe führt. Und ja, dass das also jetzt doch noch mehr getan werden muss, beziehungsweise nicht noch weiter in die Richtung es gehen darf, dass sich die Treibhausgase noch weiter erhöhen und dass die bisherigen Aktivitäten so fortgesetzt werden. Wobei natürlich auch gesagt wird, dass eben viele der Kipppunkte erreicht sind. Und man könnte, also das steht hier nicht drin, weil das ja entsprechende Empfehlungen sind auch für die Regierungen. Aber man könnte, wenn man das so liest, auch irgendwie auf die Idee kommen, dass vieles zu spät kommt. Und die Menschheit halt nicht wirklich so eine gute Chance hat.
Ich finde es ziemlich traurig, dass wir das hier quasi nochmal erwähnen müssen.
Mhm.
Aber es wird auch eindeutig festgestellt, dass der Klimawandel menschengemacht ist.
Mhm.
Richtig? Es gibt keine, gibt keine Ausflüchte mehr, es gibt keine Theorien, die anders lauten können, sondern der Mensch hat Einfluss auf das Klima.
Ja, also der Punkt B5 ist, glaube ich, da besonders schlimm eigentlich. Da steht eben, many changes due to past and future greenhouse gas emissions are irreversible for centuries to millennia, especially changes to the ocean, ice sheets and global sea level. Also da steht eben drin, das ist nicht reversibel auf kurze Zeit. Also man muss halt wirklich, es geht da um Jahrhunderte bis Jahrtausende, bis man eben das rückgängig gemacht hat. Aber das geht eben auch nur, wenn wir jetzt was ändern.
Genau, das ist tatsächlich auch das Spannende an dem Report, dass der Report diese Türen ein Stück weit offen lässt, wenn wir sofort anfangen, wenn wir jetzt umgehend anfangen, wenn sich mit diesem Report die nationalen Regierungen hinsetzen, die Stadtparlamente, die Landesparlamente hinsetzen, diesen Report und sofort sagen, wo können wir sparen? Also wo können wir jetzt in diesem Augenblick oder morgen etwas abstellen, was CO2 emittiert, wo wir zu viel Energie verbrauchen?
Ja.
Wir sind genau heute an diesem Punkt.
Limiting Future Climate Change, da heißt es sofort reduzieren, und zwar CO2-Emissionen reduzieren jetzt.
Ja.
Aber es wird in den Parteiprogrammen, die wir bisher hatten, davon gesprochen, sich auf einen Pfad zu begeben.
Ja,
ich zitiere wieder fast im grünen Programm. Und da war wirklich die Rede von dem Pfad, auf dem man sich begeben will bis 2030. Ne? Aber nicht jetzt sofort reduzieren. Wir müssen es sofort reduzieren. Also wenn man das hier liest, steht da, heute das Autofahren verbieten.
Ja,
das steht da eigentlich drin.
Also ganz ehrlich, für mich ist das heute der Kipppunkt der Menschen, die Entscheidung zu treffen, diesen Planeten zu retten.
Ja, ja.
Heute ist dieser Kipppunkt mit der Veröffentlichung dieses Berichts.
Ja. Naja, man kann jedenfalls nicht mehr sagen, wir haben es nicht gewusst. Also die Empfehlungen sind sehr eindeutig. Und man muss jetzt wirklich was tun und nicht warten. Ja? Und da kann man auch nicht sagen, ja, Anreize schaffen, Verbote.
Ja, oder auf Technologien warten.
Auf Technologien warten, das ist in allen Programmen, die wir bisher hatten, ja drin. Also sogar bei den, vielleicht nicht bei der Klimaliste, aber bei den.
Wir sind nicht technologiefeindlich, wir haben aber schon verstanden, ja. Dass Technologie, die heute nicht existiert, uns nicht heute helfen kann, genau. Den Klimawandel aufzuhalten.
Genau, aber das mit der Technologie wird ja jetzt noch schlimmer bei den Programmen, die noch kommen werden. Die setzen alle auf noch nicht erfundene Technologie.
Ja. Einmal tief durchatmen. Ich glaube, das braucht
man. Können wir noch eingehen auf Kommentare zu den vergangenen Folgen?
Bitte
da gab es, wir nehmen das ja heute auf und die zur Linken ist gerade erst erschienen. Da sind die Kommentare noch nicht da. Das muss also noch ein bisschen warten. Also bitte nicht wundern, dass wir da jetzt noch nicht Stellung beziehen können. Beziehungsweise im Blog können wir natürlich sofort Stellung nehmen, aber jetzt nicht hier, weil die Reaktionen noch nicht da sind. Weil das gerade erst veröffentlicht wurde. Aber bei den anderen gab es halt noch. Es gab halt noch die Rückmeldung, warum man nicht an der Atomkraft festhalten könne. Wo wir doch sagen, CO2 muss zurückgefahren werden. Und vielleicht du hast da schon mal was dazu gesagt, erinnere ich mich. Ich glaube, gleich in der ersten Folge. Aber vielleicht können wir noch mal kurz was zur Atomkraft sagen.
Genau. Also Atomkraft ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich weiß gar nicht, wo ich tatsächlich anfangen soll. Klar ist, und das lässt sich heute schon belegen, dass die Gewinnung aus Uran oder die Gewinnung von Uran als Brennstoff für Atomkraftwerke schon extrem teuer ist und eigentlich gar nicht mehr konkurrieren kann. Das sind die Erfahrungen, das sind die Berechnungen, was den Landabbau betrifft. Es gibt noch die Alternativen.
Und natürlich nicht nur, also kommt gleich auf die Alternativen, aber da zum Abbau muss man auch noch sagen, auch der Abbau ist eine Umwelt.
Diese In-Situ-Methode, dass Chemikalien eingeflößt werden in den Berg, um dann das Uran auszuspülen, das hat jede Menge langanhaltende Probleme, die das mit sich bringt. Ja, das sehen wir tatsächlich auch in dem alten Werk in der DDR, wo da quasi Uran abgebaut wurde. Darüber hinaus gibt es ja die Möglichkeit, quasi Uran oder Kernbrennstoff aus den Ozeanen zu gewinnen. Und das wird immer so dahingestellt, dass das ist ja die nächste Alternative. Mhm. Auch hier wird völlig immer wird quasi immer hinten angestellt, dass das natürlich auch ein Eingriff in den Lebensraum Ozean ist. Und das bedeutet, dass wir den natürlichen Lebensraum Ozean, der jetzt schon fast am Kippen ist, durch die enorme Erhöhung der Temperatur, durch das Fischsterben, durch die Todeszonen, noch weiter belasten. Und tatsächlich gibt es quasi in diesen Berechnungen der Energierohstoffe ist jetzt Atomkraft, beziehungsweise die Rohstoffe, wir sind schon ein Stranded Asset. Das heißt, da investiert schon niemand mehr. Kein Privatanleger würde heute noch in ein neues Atomkraftwerk investieren, weil sie wissen, dass sich das über die Laufzeit einfach nicht mehr lohnt.
Na gut, Bill Gates will aber jetzt doch angeblich sichere Atomkraftwerke bauen, hört man.
Ja, also auch da ist die Berechnung nicht zu Ende durchgeführt. Ja, also über die Langfrist Laufzeit amortisiert sich diese Rechnung nicht, weil eben in solchen Berechnungen auch immer fährt, was passiert eigentlich mit den Endprodukten.
Genau.
Ja, also ich glaube, das zeichnet ein Stück weit auch das AfD-Programm und natürlich auch das FDP-Programm aus, dass auch da speziell Klimagerechtigkeit nicht verstanden worden ist. Mhm. Also wir benutzen den Vorteil, den uns Atomkraft heute bieten könnte, weil es ist ja so emissionsarm, und schieben die Auswirkungen einfach auf die Folgegeneration.
Ja.
Wir wissen gar nicht, was in 5000 Jahren passiert. Wir wissen ja noch nicht mal, was in 5 Jahren sein wird. Mhm. Und dann wird uns erzählt, dass die atomaren Brennstoffe oder Überreste quasi da irgendwo safe in irgendwelchen Salzstöcken verbracht wurden. Woher wollen die das denn wissen? Das ist
da kam, dass man ja angeblich wohl schon Techniken hat, mit denen man die Abfälle weiterverwerten kann. Angeblich soll es auch ein Recycling von Brennelementen geben, was aber eigentlich auch noch nicht entwickelt ist.
Richtig.
Das ist wieder eine Wette auf die Zukunft.
Genau.
Ne? Und das sollte man nicht tun, weil man dann wieder die Verantwortung auf zukünftige Generationen schiebt.
Genau, um das tatsächlich auch nochmal hier aus meiner eigenen Erfahrung zu sagen. Prototyping ist immer easy. Also etwas mal schnell aufzubauen, was dann bestimmten physikalischen Bedingungen unter Laborbedingungen auch funktioniert und verfügbar ist, ist längst nicht in der Skalierungsebene angekommen und kann längst noch nicht in alle Atomkraftwerke oder sonst wo eingesetzt werden, um das zu realisieren. Also da stehen wir auch noch Jahre vor einer möglichen Nutzung und diese Jahre haben wir eben nicht. Und warum müssen wir auch so eine Technologie setzen, von der wir gar nicht wissen, ob sie uns nicht nachhaltig irgendwie oder langfristig eventuell doch nochmal in die Knie, in die Knie fährt.
Ja, genau. Also wie gesagt, das Herstellen der Brennelemente ist ein Problem, die Endlagerung ist ein Problem.
Transport.
Der Transport ist ein Problem, also das ist doch sehr problembehaftet.
Wusstest du eigentlich eine Sache, die mir nicht bewusst war, die ich irgendwann gelesen habe? Es gibt ja immer noch kein Endlager in Deutschland für Atommüll.
Ja. Ja.
Das heißt, wir verschiffen immer noch nach La Hague. Nach Frankreich, soweit ich weiß.
Ja.
Und aber das sind auch nicht die größten Mengen, sondern tatsächlich wird das meiste an atomarem Restmüll gerade in den Lagerstätten neben den Atomkraftwerken gelagert.
Mhm.
Ja, das steht da in den Containern auf dem Atomgelände, also auf dem Gelände des Kraftwerks.
Ja.
Und von dem wir ja nur wissen durch die Diskussion, dass diese Atomkraftwerke durchaus in 400 Meter Entfernung zu bewohnten Regionen wegen Windkraft nur anderthalb Kilometer, diese Gefahr, diese tatsächlich ernsthafte Lebensgefahr, die davon ausgeht, wird einfach mal unter den Teppich gekehrt.
Ja. Über La Hague braucht man gar nicht erst zu sprechen. Das ist
was da,
Naja, das ist auch an einer Stelle gebaut, wo man eigentlich sowas nicht bauen will. Naja, gut. Und auch in der Nähe von Weideflächen und so. Also naja, und direkt am Meer. Da hat sich gedacht, wenn es dann ein Problem gibt, können wir es einfach absprengen, den Felsen, und dann fällt das alles ins Wasser.
Ich glaube, das hat dann tatsächlich dieses Denken von damals, finden wir auch heute noch bei der AfD. Also dieses Wissen, die Meere sind ja so groß.
Kann nichts passieren.
Ja, kann nichts passieren.
Ja, also wir wissen jetzt, es wird immer dringender und wir haben die entsprechenden wissenschaftlichen Evidenzen, und dann lesen wir bei der AfD, wenn ich dann gleich mal hinspringen darf. Es geht ja erst sehr spät los.
Naja, lass uns mal das allererste.
Titelseite. Die
Titelseite,
alles klar.
Deutschland aber normal. Ich weiß nicht, ob du, mich erinnert das sofort an diesen unsäglichen Tom Gerhardt-Film. Deutschland aber normal.
Aha, kenne ich gar nicht.
Also, tatsächlich.
Wenn er unsäglich ist, brauche ich ihn mir vielleicht nicht anzusehen.
Ich fand das so seltsam, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber ich fand das in der Überschneidung mit dem, was da drunter steht, nämlich Programm der Alternative für Deutschland. Das heißt, wenn du Alternative und normal mal in den Bezug bringst, dann bedeutet das, Deutschland ist schon nicht mehr normal.
Ja, klar.
Ja?
Das wird die AfD aber auf jeden Fall behaupten.
Also, wir sind längst schon der Normalität entwichen. Und damit sollte man quasi vielleicht mal rangehen, dass dieses Gefühl, dass Deutschland jetzt eine Republik von unnormalen Menschen ist, vielleicht in den Grundton des Programms so ein bisschen leitet.
Ja.
Ich hatte vielleicht auch so dieses Gefühl, dass ich dachte mir, ist ja so ein langes Programm, irgendwie über 200 Seiten.
Ja, ist sehr lang.
Und dann habe ich aber festgestellt, okay, die haben ja mindestens doppelte Schriftgröße verglichen zu den Grünen und den Linken. Ja, also hätte man das quasi auch ein bisschen runterskalieren können.
Ja, gut. Aber es ist, also ich finde es, auch wenn man sagen kann, okay, da ist manches vielleicht groß geschrieben und so, ist aber doch viel. Ich denke, insgesamt ist es viel. Und es endet, das ist übrigens dann auch nicht das Einzige, das wird uns noch mehrfach begegnen, dann einfach so im Nichts.
Ja.
Da gibt es kein Fazit.
Ich dachte der letzte Satz war so.
Jetzt muss ich nochmal gucken, was der letzte Satz war, weil ich fand es einfach, es endete völlig.
Bestandsanlagen können bleiben.
Ja, genau. Bestandsanlagen dürfen weiter betrieben werden. Genau. Ja. Da fehlt der Schluss. Ja. Das ist irgendwie Landwirtschaft, Verbraucherschutz am Ende. Ist auch meiner Ansicht nach relativ spät kommt im Programm. Und dann ist einfach Schluss. Also da fehlt doch irgendwie, naja gut, ich meine, ich weiß, wie so Parteiprogramme ja gemacht werden. Da reicht dann möglicherweise die Zeit nicht und dann versucht man auch so viele reinzukriegen, wie es eben geht. Und dann ist einfach mal Schluss. Das, ja. Naja. Ja.
Also eine Sache müssen wir vielleicht als Disclaimer natürlich auch wieder hier spezifisch sagen. Also so hart und so schwer, wie das ist, sich das AfD-Wahlprogramm in Gänze durchzuarbeiten. Alleine von den Kopfschüttel-Momenten, die ich so hatte, als ich es gelesen habe. Ja,
die kommen immer wieder. Das muss ich auch sagen.
Aber dass wir uns auch ja versuchen, irgendwie auf die Umweltthemen zu konzentrieren, bedeutet nicht, dass wir das Programm in Gänze halt sehr seltsam finden. Also sehr patriarchalisch, sehr rückwärtsgewandt sehr offen demokratiefeindlich,
ja, würde ich fast sagen. Das ist richtig. Ja. Naja, und immer, wenn man sich halt ein bisschen auskennt, also wie zum Beispiel Hochschulpolitik, also das kann es doch nicht sein. Die Schulbildung, Hochschulbildung und Forschung verstärkt auf MINT-Fächer ausrichten. Also ich als Geisteswissenschaftler muss das schon mal sagen. Also das ist doch wohl, ist das denn? Und dann soll es um die Weltraumnutzung gehen.
Also da vielleicht nur als kleiner Exkurs, als ich das gelesen habe mit der Weltraumforschung und im nächsten Augenblick las ich, dass die AfD gerne das Staatsgold nach Deutschland zurückholen möchte, um ihre eigene Wirtschaft quasi auf Gold quasi wieder basieren zu lassen, beziehungsweise die Sicherheiten wieder auf Gold basieren zu lassen, dann frage ich mich, wer hat denn dort quasi Bretton Woods nicht gelesen und wer hat nicht verstanden, warum das damals entschieden wurde, das nicht zu tun? Und jetzt speziell mit der Weltraumforschung, wenn man davon ausgeht, dass es möglich sein sollte, ja, in den Weltraum zu fliegen, um zum Beispiel Asteroiden abzubauen, dann sind unsere weltlichen Goldreserven einfach mal nichts wert. Ja, in dem Augenblick, wo die erste Rakete, was auch immer, mit Gold zurückkommt, dann fällt der Preis für Gold ins Bodenlose. Also das funktioniert nicht zusammen.
Ja, naja. Und dann immer, ich meine, das muss man grundsätzlich zur AfD sagen. Die wollen auf der einen Seite den starken Staat, dann wollen sie aber hier politisch induzierte Belastungen aussetzen und Staatseingriffe beenden. Also das ist eine ganz seltsame Mischung aus libertär, im Grunde staatsfeindlich und Staats, also auf der anderen Seite soll der Staat wieder so stark sein. Und ich denke, da ist ein innerer, diese Partei kann nicht, die kann nicht zusammenbleiben, weil da offensichtlich zwei völlig konträre.
Nicht nur zwei, mehrere. Ja, gut. Und ich glaube, beim Lesen habe ich mir immer wieder dieselbe Frage gestellt, wie passt das zusammen, genauso wie du. Und ich denke, dass diese Partei immer noch, und zwar von der Wurzel an, von dem ersten Moment an, pur opportunistisch ist. Sie sucht sich immer nur Klientel, die gegen irgendwas ist.
Ja.
Ja, also und das, selbst wenn sich diese gegen irgendwas Bereiche gegenseitig eigentlich gar nicht leiden können oder gar nicht überschneiden, trotzdem versuchen die da irgendwie diesen Ausgleich zu schlagen und deswegen kommen diese Diskrepanzen zustande. Es wird immer nach Opportunismus, eben weil Leute, wenn wir jetzt in Berlin zum Beispiel mit Klimaliste-Shirts durch die Gegend laufen, dann sagen uns die Leute, Klimawandel gibt's nicht. Und dann jetzt ist die Frage, was kommt zuerst? Kommt die AfD, die den Leuten dann erzählt, der Klimawandel existiert nicht? Glaube ich nicht, sondern diese Leute haben erst die Meinung und dann sagt die AfD, da ist ein Klientel, was wir ansprechen können.
Genau.
Das ist purer Opportunismus.
Ja. Ja, genau wie mit den Euro-Gegnern und Islam-Gegnern und Ausländerfeinden. Also die sollen sich da irgendwie alle sammeln. Aber das, was dann angeboten wird, passt nicht zusammen.
Absolut. Bestes Beispiel zum Beispiel die Wirtschaft. Ja, da gibt es auf Seite 42 heißt es für einen Blue Deal.
Ja,
es wird zwar erstens wird nicht und nirgendwo erklärt, was denn jetzt der Blue Deal ist, außer dass es kein Sozialismus sein soll.
Ja, aber es steht Blue Deal Entwicklungsplan und im nächsten Satz steht keine Plan.
Kein Plan, ganz genau, ganz genau. Aber was ich vielleicht viel spannender finde, ist die Tatsache, dass der komplette Wirtschaftsbereich 3 Seiten umfasst.
Ja, ja.
Ja? Ja, ja. Also das ist irgendwie extrem seltsam, dass da auch wieder opportunistischerweise jemand, der gesagt hat, Green New Deal, habe ich nichts mit am Hut, habe ich kein Interesse dran, ich weiß zwar nicht, was drinsteht, aber AOC mag ich sowieso nicht und die Deutschen und die Ursula von der Leyen, die kann mir auch gestohlen bleiben, also Green New Deal lehne ich ab.
AOC?
Arantxa Cortez.
Ah ja.
Ja, Ocasio Cortez. Die amerikanische Abgeordnete, die jetzt quasi das Parlament da aufmischt.
Ja. Ja. Ja, gut, okay.
Alexandra Ocasio-Cortez. Jetzt habe ich. Ja, okay.
Gut, ja, also es ist wirklich, also an der Stelle, also gerade dieser Wirtschaftsteil, es ist auch viel zu kurz im Vergleich des Programms,
ja,
wo sie sich doch so auch als wirtschaftskompetent darstellen. Immerhin ist einer der Vorsitzenden ja Wirtschaftswissenschaftler. Also das ist nichts. Vor allen Dingen wirklich widersprüchlich. You know? Auf der einen Seite Plan, auf der anderen Seite Ablehnung von Planwirtschaft und der Staat soll nicht als Unternehmer tätig sein und soll auch gar keinen Einfluss nehmen. Staatswirtschaft, you know, wird hier angeprangert, also ganz seltsam.
Ja, also purer Opportunismus und dafür, dass quasi immer so gegen die Klimakatastrophe angegangen wird und diese in Frage gestellt wird, kommt eigentlich das Thema sehr spät vor und auch nur in Verbindung mit Klima, Energie, Technik und Digitalisierung. Als wäre Klima in irgendeiner Form durch Technik und Digitalisierung quasi beeinträchtigt oder ließe sich nur damit verbinden, beziehungsweise gäbe es eine Einheit.
Ja.
Das sind ja Dinge, die eigentlich völlig voneinander losgesagt sind, die nicht zwangsläufig miteinander zu tun haben müssen. Aber
also 86 geht das los, das Kapitel 18, also sehr spät, Klima, Energie, Technik und Digitalisierung. Ja. Ja.
Da sind wir, dem Klimawandel positiv begegnen. Ja.
Ja, aber damit wird ja zum Beispiel gesagt, dass es Klimawandel gibt.
Da steht
positiv
ja tatsächlich.
Positiv begegnen muss, dann gibt es ihn. Ja, das wird da nicht bestritten.
Geh mal so durch die einzelnen Punkte durch. Also hier, Ziel der Bundesregierung, CO2-Emissionen faktisch auf Null zu setzen, führt zu einem radikalen Umbau von Industrie und Gesellschaft. Und dann wird jetzt ein Wort angewendet, The Great Reset, was glaube ich, bei vielen AfD-WählerInnen dieser Gänsehautmoment ist. Ja? Mhm. Die wollen uns alle austauschen und gegen Reptilien in der Gesellschaft einhauen. Der große Reset bedeutet, wir werden durch die Impfung alle unfruchtbar und das World Economic Forum möchte gerne damit effektiv die Bevölkerung kontrollieren. Das ist die Begrifflichkeit, The Great Reset, ist macht ein ziemlich dickes Fass auf bei AfD-WählerInnen, die sich, also die ursprüngliche Idee war, World Economic Forum hat gesagt, mit The Great Reset wollen wir einen Plan entwickeln, so wie der IPCC quasi, die Corona-Krise und die Pandemie als Chance zu nutzen, die Wirtschaft, ja, den Aufschwung der Wirtschaft zu forcieren, aber diesmal unter ökologischen Gesichtspunkten.
Ja.
Das ist so die Grundlage und
das scheint ja zunächst vernünftig zu sein. Also.
Genau, aber die Tatsache, dass da eben ein Bill Gates spricht und eventuell, dass da auch eine Greta Thunberg spricht und noch viele andere Menschen, die quasi, ja, Bilderberger und wen es da alles noch gibt, dass die das quasi empfehlen, lässt sich relativ schnell in so einem von oben herab, so ein Top-Down-Mechanismus,
sagt nicht die AfD auch immer, dass wir, wer immer das ist, ersetzt werden sollen?
Ja, genau.
Irgendwie afrikanische, also die Schwarze irgendwie? Ja, aber die sind doch auch nicht geimpft, beziehungsweise haben es doch noch. Ach so, jetzt, ja.
Wir gleiten vielleicht ein bisschen ab, weil das so abstrus ist.
Ja, das ist absurd.
Absurd, aber die Tatsache, dass es halt Leute gibt, die diesen Great Reset so interpretieren, lässt natürlich die AfD-Opportunisten da frohlocken. Ja? Lass uns mal die auch noch mit bei uns im Wahlprogramm irgendwie ein kleines Stück Fleisch hinschmeißen, dass die sich, ja, das.
Ja, ja. Also es klingt bedrohlich mit dem Reset und dann steht ja auch, bedroht unsere Freiheit in einem immer beängstigenderen Ausmaß. Die AfD lehnt dieses Ziel und den damit verbundenen Gesellschaftsumbau ab.
Ja. Und ja, und hier steht tatsächlich, dass der Verzicht auf die Nutzung von Kohle, Öl, Gas eine vom Menschen gemachte Klimakatastrophe noch verhindern könnte. Wir halten diese These und diese daraus abgeleiteten Maßnahmen für falsch.
Mhm.
Also hier stellt sich die AfD ganz klar auf die Seite der Schwobler, der Nichtwissenschaftler, weil es ist keine These. Es ist wissenschaftliche Evidenz.
Ja.
Es existiert.
Mhm.
Und was mich bei diesem Lesen halt so verwundert hat, ja, und ich wurde da erinnert an meine frühe Kindheit. Ich dachte früher so, bis zum Jahr 1492 dachten alle Menschen dieser Welt, die Erde ist eine Scheibe. Und dann kam Kolumbus zurück, eines Regentages lief er da in den Hafen von Lissabon ein und sagt, ich habe rausgefunden, die Welt ist rund. Hat er natürlich nicht. Ja,
hat er nicht. Außerdem natürlich hat man das vorher schon gewusst.
Richtig, ganz genau. Ganz genau.
In der Antike.
Richtig, genau. Die Griechen haben ja quasi schon über die Berechnungen gesagt, dass erst wurde der Mast sichtbar, dann wurde das ganze Schiff sichtbar. Okay, da ist eine Krümmung.
Mhm.
Okay, also man konnte es aber mit den damaligen Methoden nicht frei, zweifelsfrei beweisen. Deswegen gab es tatsächlich Menschen, die immer daran gezweifelt haben.
Mhm.
Ja, und ich glaube, diese Klientel, der AfD-AnhängerInnen, ist exakt diese.
Mhm.
Also dieses, es ist eigentlich allen Menschen schon klar, dass der Klimawandel menschengemacht ist und dass wir die Einzigen sind, die ihn aufhalten können.
Mhm.
Aber dieses Quäntchen, ich muss mich dafür verändern, ich muss mich ein bisschen dafür verbiegen, lässt die quasi diesen Gegenpol dazu aufbauen. Mhm. Ja.
Ja. Naja, aber selbst wenn man jetzt mal sagt, okay, nehmen wir doch mal an, das sei nicht von Menschen gemacht. Das heißt doch nicht, dass man nichts dagegen machen muss.
Richtig, absolut, also, genau.
Ist doch auch so, ne? Ich bringe mal das Beispiel von der Krebskrankheit. Ne? Die Krebskrankheit, dann sagt man ja, das war die Natur, das waren die Umstände, das war Gott oder was weiß ich. Und trotzdem geht man zum Arzt. Niemand sagt doch, das ist jetzt so, das kann ich jetzt nicht.
Wobei die AfD ja quasi sagt, die Klimaerwärmung ist gut für uns.
Ja, das kommt als nächstes.
Das
fand ich ja, ich hatte mich ja schon etwas aufgeregt bei diesem Satz, dass sie das also als These bezeichnen.
Ja.
Ne, die menschengemachte Klimakatastrophe in Ausrufungszeichen, da habe ich mich schon geärgert über die Ausrufungszeichen. Und dann steht diese These, ne, halten wir für falsch.
Mhm. Ne, dann.
Und gut, jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt haben sie sich gerade verabschiedet aus der Realität und dann kommt das mit dem Spurengas. Das Spurengas CO2 ist als Voraussetzung für alles Leben unverzichtbar. Der Anstieg der Konzentration von CO2 in der Atmosphäre hat in den letzten Jahrzehnten zu einem Ergrünen der Erde beigetragen.
Ich glaube, die müssen nur mal auf die Venus gucken. Da ist 99% CO2 in der Atmosphäre.
Ja, da ist es ja kein Spurengas. Hier ist es ja Spurengas.
Ja.
Da wird angedeutet, dass es keine große Rolle spielt, dass es nur ein Spurengas ist.
Und es gibt quasi diese eine Erklärung, und da bin ich mir stutzig geworden, also die Erhöhung von CO2 hat halt in den letzten Jahrzehnten zu einem Ergrünen der Erde beigetragen. Und da dachte ich mir, okay, was ist dieses Argument? Gucke ich mir das doch mal ein bisschen an. Ja, zuerst dachte ich, klar, Algenteppiche sind alle jetzt, ja, die Ozeane sind nicht mehr blau, durch die Algenteppiche sind die grün und schaffen diese Todeszonen. Aber es geht noch weiter. Es gibt tatsächlich einen Artikel vom Bild der Wissenschaft. Und da wurde mal analysiert, was das eigentlich bedeutet. Denn von außen sieht es tatsächlich so aus, als würde unser Planet jetzt ein bisschen grüner erscheinen. Aber tatsächlich ist es so, dass es keine positiven Aspekte hat, sondern zuallererst bedeutet das, dass sich in vielen Teilen der Welt die Vegetationsperioden verlängert haben. Das heißt, es ist ein krasser Eingriff in die Ökosysteme. Ja, die ganzen Tier- und Pflanzenwelten, die eigentlich auf eine regelmäßige Abwechslung von von Sommer- und Winterperioden warm und kalt angewiesen sind und plötzlich wird alles viel länger warm. Damit können viele Pflanzen und Tiere gar nicht umgehen. Dann gibt es einen interessanten Aspekt, dass aufgrund der schon existierenden Klimaveränderung andere Pflanzen angebaut werden, die eine andere Form von Chlorophyll bzw. eine deutlich sichtbare Form von Chlorophyll benutzen, also viel durchscheinender und dadurch grüner erscheinen. Außerdem natürlich Algenbildung, Stickstoffablagerungen in den Ozeanen, die dann nicht ganz blau, sondern so bläulich-grün schimmert. Und dann haben wir hier auch von entscheidender Bedeutung natürlich, dass es in China schon extrem viel Aufforstung gibt, aber nicht für nachhaltige Wälder, sondern tatsächlich auch nur für die Industrie, Monokulturen für die Industrie. Mhm. Also sämtliche Argumente, die Ergrünung der Erde quasi beschreiben, sind eigentlich durch den Klimawandel induziert. Und das ist alles schlecht. Da gibt es keinen positiven Aspekt.
Ja.
Das fand ich auf jeden Fall sehr faszinierend, weil genau auf diesem einen Satz basiert ja der Rest ihrer kompletten Klimaanalyse.
Mhm. Ja. Es geht ja noch weiter. Es geht ja dann auch auf das Kulturelle. Die Warmzeiten führen zu einer Blüte des Lebens und der Kulturen, während Kaltzeiten mit Not, Hunger und Kriegen verbunden waren. Das stimmt auch nicht.
Ja.
Denn diese Warmzeiten, von denen hier die Rede ist, also ja, da diese kleine Eiszeit und danach wieder eine Erwärmungsperiode, also in der frühen Neuzeit, das war eben auch gerade die Zeit, wo dann die Pest vorangetrieben wurde in Europa und kann man sagen, das war die Globalisierung, aber naja, richtig Globalisierung war das noch nicht.
Ja.
Das bedeutet nicht eine 1:1 Beziehung, Warmzeit gut, Kaltzeit schlecht.
Absolut.
Also
es ist quasi zu einfach, dieser Narrativ. Hm. Ne? Hm. Also dieses Narrativ zu sagen, wenn etwas warm ist, ziehen wir alle T-Shirt an.
Ja.
Fühlen wir uns viel wohler, ja.
Und es stimmt ja auch nicht mit der derzeitigen Situation überein, denn diese Warmzeiten, von denen hier die Rede ist, waren bei weitem nicht so warm, wie es jetzt ist.
Und vor allen Dingen sind nicht so warm geworden in so kurzer Zeit.
Ja.
Und das ist auch für den Satz so relevant hier, ne? Statt einen aussichtslosen Kampf gegen den Wandel des Klimas zu führen, sollten wir uns an die veränderten Bedingungen anpassen, so wie es Pflanzen und Tiere auch tun. Das ist Verhöhnung dessen, was hier gerade passiert.
Ja.
Ja, dass wir die Biodiversität extrem zusammensinkt, dass die Masse an organischem Leben nachweislich in so kurzer Zeit zusammengebrochen ist, dass die Anpassung der Menschen und der Tiere und der Natur in so kurzer Zeit überhaupt nicht möglich ist, das wird vollständig ausgeblendet. Mit Absicht, mit purer Absicht wird so formuliert, als würde uns das nicht tangieren, als wären wir in der Blüte des Daseins auf dieser Erde.
Naja, dann können wir direkt mal auch auf die sogenannten Kernforderungen eingehen. Wobei, Kernforderung ist auch wieder so ein Wort. Warum nicht einfach Forderungen? Aber die erste ist überhaupt keine Forderung. Hier steht das Erste, das Klima kann keinen durch den Menschen postulierten und schon gar nicht garantierten Bestandsschutz haben. Das Klima ist per se nicht schutzfähig. Ja, das ist ja keine Forderung, sondern erstmal eine Feststellung. Ob die richtig ist, darüber kann man sich noch unterhalten. Aber wo ist da die Forderung?
Ja, ich würde jetzt nicht glauben, dass die AfD sich jetzt durch bestimmte Rechtsgelehrtheit auszeichnet und quasi ihre Rechtssachverständigen dazu quasi angehalten hat zu gucken, können wir denn im Recht das Klima schützen oder nicht? Und dass es geht, hat das Bundesverfassungsgericht gezeigt.
Naja.
Ja, das Klima schutzwürdig ist, und zwar schutzwürdig deswegen, um unsere nachfolgenden Generationen zu schützen, ist ein klarer
Schutz. Wir wissen ja inzwischen auch aus dem IPCC-Bericht, dass es hier nicht um die nachfolgenden Generationen geht, sondern um unsere Generation ja auch.
Ja,
okay. Also die soll ja auch nicht leiden. Und das ist also einfach Quatsch, was da steht. Ja, und dann den Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung und Dekarbonisierungsmaßnahmen lehnt die AfD ab, ist auch keine Forderung, wenn sie feststellen, dass sie das ablehnen.
Ja. Wenn das so steht, ja, dann ist das sehr öffentlich und sehr beispielhaft, dass die AfD uns allen den Tod wünscht.
Mhm.
Das ist so.
Naja.
Wenn die AfD das fordert, wenn die eine Dekarbonisierung quasi ablehnt, und jegliche Maßnahmen, die daraus entstehen, dann muss die AfD damit rechnen, dass wir in 30 Jahren, was den meisten AfD-WählerInnen wahrscheinlich egal sein könnte, aber mit einer Erde, die plus 6 oder vielleicht sogar noch wärmer ist. Und was das für unsere Erde bedeutet, bedeutet einfach nur Massenaussterben.
Ja, und dann kommt die erste tatsächliche Forderung, der dritte Punkt. Das Pariser Klimaabkommen vom 12.12.2015 ist zu kündigen. Deutschland muss aus allen staatlichen und privaten Klimaschutzorganisationen austreten und ihnen jede Unterstützung entziehen. Ja,
eigentlich hätte ich jetzt aufgehört zu lesen, ja? Wenn du mich nicht gezwungen hättest.
ja.
Dann wäre spätestens sicher der Punkt, wo ich
gedacht hätte. Ja, das ist einfach, also das ist absurd, sowas, ja.
Ja, das ist echt die Frage, welche Menschen diese kognitive Leistung irgendwie nicht realisieren können, zu sehen, dass die Brände in ihren Urlaubsgebieten und die Hitze in Griechenland, in der Türkei, im östlichen Mittelmeerraum aktuell so stark sind und eindeutig auf den Klimawandel zu Veränderung des Jetstreams, wie du ihn beim letzten Mal erklärt hast, zurückzuführen sind. Und das sind, also auch von den Leuten fahren ja sicherlich einige in Urlaub. Und diese kognitive Dissonanz, die muss mir mal echt jemand erklären.
Ja, vor allem, man kann ja nicht sagen, es ist Zufall. Wir hatten in diesem Jahr die verheerendsten Brände in Australien. Das wird gerne mal übersehen. Wir haben diese verheerenden Brände im Mittelmeer gleichzeitig mit Überschwemmungen, wie es sie noch nie gab, in Deutschland. Also das ist doch, das muss einem doch auffallen, ne, dass da irgendwas ist.
Ja, was übrigens auch wieder, wenn wir auf den IPCC-Bericht uns zurückbesinnen, wissenschaftlich belegt ist, dass das eine das andere verursacht. Gibt absolute Korrelation zwischen diesen beiden Events. Die sind nicht von Hand zu weisen.
Ja, genau. Ja, die nächste Forderung, die AfD fordert einen öffentlichen, freien Diskurs über die Ursachen von Klimaveränderung und die verheerenden Folgen einer Dekarbonisierung. Also erstmal gibt es einen öffentlichen, freien Diskurs.
Ich glaube, das bedeutet bei denen, dass die immer abgewatscht werden, wenn die sagen, das ist Sonnenaktivität. Es gibt ja Menschen, die behaupten, dass die Sonnenaktivität für unsere Warmzeit verantwortlich ist. Ja. Nur, dass die Sonne irgendwie die letzten 12 Jahre extrem inaktiv gewesen ist.
Genau. Ja,
und wir trotzdem diesen Temperaturanstieg sehen. Ja. Und was ich viel schlimmer fand, ist, dass hier statt die verheerenden Folgen der Klimakatastrophe zu benennen, die verheerenden Folgen der Dekarbonisierung. Ja. Welche verheerenden Folgen gibt es denn da?
Ja.
Ja.
Das kann man prognostizieren. Weniger Wohlstand, das ist wohl das, aber ja.
Jegliche Form der CO2-Besteuerung ist abzuschaffen. Das heißt, eigentlich möchte die AfD, dass wir alle noch viel mehr CO2 ausstoßen, damit wir tatsächlich irgendwann eine Venus, eine zweite Venus im Sonnensystem haben.
Und vor allen Dingen jegliche Form der CO2-Besteuerung ist abzuschaffen, bedeutet wahrscheinlich auch Abschaffung der Kraftstoff, der Benzinsteuer, was auch immer. Ne?
Ja, das sehen wir nachher noch bei Mobilität, dass da auf jeden Fall alle Leute noch ihre alten Verbrenner durch die Gegend fahren dürfen, bis Ultimo.
Ja.
Ja. Ja, sehr, also eigentlich die Forderung nur populistisch, ohne irgendwelche Form von Nachweisen, ohne irgendwelche Form von Grundlagen, auf die sie sich stützen, nur dahergelaufenes Geschwurbel, um irgendwelche Menschen, die ein Problem damit haben, sich anzupassen oder eine gewisse Form von geistiger Leistung zu erbringen, zu befriedigen.
Ja, jetzt kommt aber der technische Fortschritt. Den braucht man irgendwie als Chance. Und dann steht da jetzt verwirrenderweise, Techniken müssen dem Wohl der Bürger, der Wirtschaft und auch unserer Heimat, das heißt der Umwelt, zugutekommen. Jetzt wollen sie doch irgendwas für die Umwelt tun, mit Hilfe von Techniken.
Ja. Wobei hier ganz klar wird, ne, deren Verständnis von Klima, was ja quasi nur ein Schlagwort ist und was quasi nur als Angstwort verwendet wird, aber auch natürlich in der Zielgruppe der AfD Heimat einen sehr positiven und Umwelt eine sehr positive Besetzung. Mhm. Ja, deswegen wird das so auseinanderdividiert. Ja. Mhm. Umweltbelastung müssen natürlich reduziert werden. Aber das bedeutet ja nicht, dass das in irgendeiner Form mit dem Klima relevant ist. Ja? Mhm. Also das ist nur dieses Hype-Thema, wo die sich alle so gegenseitig
Ja, und da wollen sie jetzt doch die Wissenschaft, da geht es jetzt plötzlich, Wissenschaft und Technik.
Ja.
Und dann will man sich technologieoffen begegnen, wobei das mit der Technologieoffenheit ist ja so eine Chiffre auch, wie ich glaube, zu verstehen.
Das finden wir tatsächlich auch nochmal in dem anderen Programm der Freien Wähler. Da steht ja auch nochmal explizit Technologieoffenheit und soll eigentlich nur wieder dafür sorgen, dass Menschen ein Gegenargument an die Hand zu geben, wenn zu mir jemand sagt, das ist physikalisch nicht möglich. Ja, also das ist, macht physikalisch keinen Sinn, sondern wir müssen noch die Diskussion um Wasserstoff.
Ja, technologieoffen heißt auch Wasserstoff, aber eben auch fossile Brennstoffe sollen weiter benutzt werden. Ne? Das vielleicht den Verbrenner noch ein bisschen sparsamer machen oder so. Das ist, glaube ich, mit Technologieoffenheit gemeint. Ja.
Vielleicht über diesen technologischen Fortschritt auch nochmal auf der Seite davor nochmal einen kurzen Einwurf. Da steht, dass technischer Fortschritt in Deutschland zunehmend nicht mehr als Chance für unser rohstoffarmes Land gesehen wird. Also rohstoffarm, ja, es wird so geframed, als wären wir quasi wir wären auf andere angewiesen und müssten quasi unsere Rohstoffe ja importieren, um überhaupt diesen Wohlstand erhalten zu können. Das zeigt für mich so ein bisschen auch wieder die Altersstruktur, ohne das despektierlich zu meinen, aber die Altersstruktur, dass wir ja längst über diese rohstoffintensive Wirtschaft hinaus sind. Wir sind längst in der Dienstleistungswirtschaft angekommen. Wir sind in der Informationswirtschaft angekommen. Ja. Das heißt, die wichtigste Ressource ist, und das hat eigentlich Deutschland unabhängig von der AfD schon längst verstanden, es geht ja um die Veredelung von Prozessen. Es geht ja darum, quasi einen Mehrwert zu schaffen und das sowohl in der verarbeitenden Industrie als auch in der Informationsökonomie. Das heißt, es gibt keinen Nachteil dadurch, dass wenn wir viele Rohstoffe importieren müssen, außer vielleicht die Tatsache, dass wir viel Bildung brauchen. Ja, wir müssen viel uns bilden, um diese Effekte quasi passieren zu lassen. Aber der generelle Trend der Wirtschaft ist längst dort.
Ja.
Und trotzdem, und das ist tatsächlich auch spannend, wie die anderen Parteien das argumentiert haben, immer die Industrie. Ja, also als wäre der Dienstleistungssektor nicht relevant.
Ja. Das ist erstaunlich. Und das zieht sich durch die Parteiprogramme.
Absolut.
Durch.
Ja.
Ja. Ja. Gut, dann kommt das Nein zum Green Deal, also Energie, Nein zum Green Deal.
Da sind wir wieder bei der Planwirtschaft, ja.
Ja, also Blue Deal, Entwicklungsplan ist gut, Green Deal, der EU, ist auch der EU, ist schlecht wegen Planwirtschaft. Ja, das EEG soll ersatzlos gestrichen werden. Also das ist das ursprünglich mal Energieeinspeisungsgesetz genannte Gesetz, was jetzt Erneuerbares Energiengesetz heißt. Das wollen sie streichen. Und Energieversorgung eines Industrielandes erfordert einen breiten Energiemix.
Da wären wir ja quasi schon drauf hingewiesen, was jetzt gleich kommt.
Eine komplette Umstellung unserer Energieversorgung auf Volatile, das ist auch interessant. Die Adjektive sind immer interessant, beziehungsweise die Attribute. Das Spurenelement war vorhin, oder Spurenelement, Spurengas war vorhin der Punkt. Jetzt die volatilen erneuerbaren Energielieferanten.
Ja. Und hier erneuerbare.
Das ist unökologisch, unrealistisch und daher abzulehnen.
Dass das Erneuerbare wieder in Anführungszeichen gesetzt ist.
Anführungszeichen wird hier auch sehr extensiv gearbeitet.
Absolut. Also ich meine, es greift natürlich die Kritik auf, dass der Begriff erneuerbare Energie eigentlich falsch ist, ne? Weil es ja Sonne- und Windenergie ist, die zumindest für die abschöpfende Energie, die wir quasi mitnehmen, eigentlich unerschöpflich ist. Also sie muss nicht erneuert werden, weil sie nicht alt wird. Und deswegen ist es, wird aber in diesem AfD-Programm so aufgenommen, als wäre Erneuerbare ja irgendwie was, womit man sich gar nicht erst auseinandersetzen sollte, weil sowieso falsch ist von der Wortbezeichnung schon. Ne?
Und warum ist das so volatil? Oder warum sind die Energielieferanten volatil?
Weil die Sonne nicht nachts scheint und es Windflauten gibt. Das ist die, zumindest würde ich das so interpretieren.
Okay, das Plan leuchtet immer, also beziehungsweise strahlt immer. Okay.
Vielleicht ist auch mit quasi gemeint die Preise an den Börsen, an den Energiebörsen, keine Ahnung. Aha. Ja, oder dass man manchmal zu viel hat, manchmal zu wenig, manchmal enorm viel für die Kilowattstunde bezahlen muss, manchmal enorm wenig. Hm. Also das wird, glaube ich, hier nicht klar, aber volatil könnte so vielleicht mit im alten Wortsinne vielleicht auch wechselhaft oder so sprunghaft, ja, bedeuten. Mhm.
Unökologisch, unrealistisch, ach, da fehlt so, da ist kein Komma dazwischen. Das bedeutet also, es ist unökologisch, unrealistisch und das kann nicht gemeint sein. Das soll wahrscheinlich tatsächlich, da fehlt ein Komma, unökologisch und unrealistisch. Denn unökologisch, unrealistisch
wäre ja ökologisch realistisch.
Wäre ja ökologisch realistisch, ja. Naja, nee.
Okay, so. Nicht schlecht.
Ja, naja, dann das neue Gebäudeenergiegesetz wird abgelehnt, weil es zu Mietsteigerungen führt. Tja.
Ohne angemessene ökologische Verbesserung. Ja, also das ist wahrscheinlich auch, das habe ich tatsächlich nirgendwo anders gefunden bei der AfD, wird davon ausgegangen, dass Bauen immer ökologisch neutral ist.
Mhm.
Ja.
Ja.
Also da wird nicht davon ausgegangen, dass die graue Energie, das, was in Beton und was an anderen Baustoffen quasi schon an CO2 in die Atmosphäre abgegeben wurde, wenn man generell CO2 nicht als relevant betrachtet, dann betrachtet man natürlich die ökologischen Verbesserungen durch Sanierung und durch Energieoptimierung natürlich auch als irrelevant. Ja?
Naja.
Also es ist nur konsequent, dass das quasi hier abgelehnt wird, weil ja, es hätte ja sicherlich keine Auswirkungen außer der des Klimaschutzes und wenn es den nicht braucht.
Ja, und jetzt kommt wieder was sehr Seltsames. Also keine Wind- und Solaranlagen sollen errichtet werden. Und jetzt kommt's. Wir setzen uns für die Bewahrung des heimatlichen Landschaftsbildes unserer Umwelt- und Tierwelt ein. Als ob, ja, die Solaranlagen, ja, offenbar verschandeln die das heimatliche Landschaftsbild.
Ich ging da tatsächlich noch ein Stück weiter. Ich dachte mir so, wir möchten gerne den natürlichen Veränderungsprozess der Landschaften erhalten, durch Hochwasser und durch Dürreperioden veränderte Landschaften, ja. Und,
ja, klar. Ja. Ja, so ein so Schutt überall und so, das ist doch viel schöner
und
als eine Windkraft.
Was ich auch überhaupt nicht und vor allen Dingen auch ausgetrocknete Flussbetten. Ja, wir wollen das Landschaftsbild erhalten. Dann aber spannenderweise wird der Bogen auch nicht geschlagen, hin zum Braunkohletagebau. Wir akzeptieren ja Quadratkilometer hektarweise Landschaftsverschandelung durch Braunkohleabbau, den wir ja offensiv weiter betreiben wollen, weil es ja keine CO2-Belastung gibt. Und das verschandelt das Bild nicht. Wie ist es denn in der schönen Lausitz, ja? Vom Braunkohlerevier, wo jeder gerne Urlaub macht, wo alle Leute gerne sehen, wie die Bagger sich durchs Erdreich graben. Das ist doch unsere Heimat, oder?
Ja, das ist.
Es ist euphemistisch. Das ist sehr.
Ja, das ist wieder so ausgewählt eben. Man ist, es gibt Leute, die sind gegen Windkrafträder, also spricht man denen nach, aber dass es auch Leute gibt, die möglicherweise was gegen das Aufbuddeln der Landschaft haben, das ist nicht.
Vor allen Dingen, was das mit dem Landschaftsbild macht, das finde ich so spannend. Genauso die Tatsache, auch dieser Widerspruch findet sich schon wieder im nächsten Absatz. Ja, Vorrangflächen für Windenergieanlagen sollen nur bei breiter Zustimmung der betroffenen Bürger ausgewiesen werden. Überall hat die Wirtschaft Vorrang, aber hier sollen plötzlich die Bürger gefragt werden. Ja, überall muss es zuerst nach Wirtschaftlichkeit gehen und überall muss es zuerst quasi sich rechnen. Aber hier werden plötzlich die Bürger gefragt?
Ja, das ist seltsam, dass sie hier plötzlich gefragt werden.
Auch hier die Fragen, die Windenergieanlagen, ja, 10 Wohnbebauung, das 10-fache der Gesamthöhe, mindestens 2,5 Kilometer muss das weg sein, was quasi das unmöglich macht. Ja, wir sehen es ja in NRW,
ja
dass da quasi schon nach 1,5 Kilometern durch Herrn Laschet realisiert quasi zu keinem Windkraftausbau mehr gekommen ist. Und auch da bin ich wieder spannend, dass zum Beispiel AKWs und Biochemieanlagen deutlich näher an Siedlungen dran dürfen. Ja, 400 bis 600 Meter.
Ja, sicher.
Ja. Also,
ja.
Das ist wieder mal so eine kleine Meinung von so einer kleinen Zipfelgruppe von Menschen, ja, die irgendwie was weiß ich, Dinge aus grundsätzlicher Überzeugung ablehnen, ja, quasi aufgegriffen, um das ins Wahlprogramm zu tragen. Es passt alles hinten und vorne nicht.
Ja.
Und trotzdem erscheint es so, wie ja, wie es hier dargestellt wird. Wir vereinigen uns in der Ablehnung sämtlicher Neuerungen, die nötig sind.
Ja. So, ja, Anlagen sollen nach 20 Jahren sollen sie ohne Subventionen, ja gut, das ist vielleicht Rückbau der Windenergieanlagen soll erfolgen, einschließlich der Betonfundamente.
Ja, ich glaube, das bezieht sich auf das nach den 20 Jahren. Ja. Also, dass die, wenn die dann zurückgebaut sind, weil sie eben nicht mehr energieeffizient arbeiten oder ersetzt werden müssen, müssen sie inklusive Betonfundamente zurückgebaut werden, um natürlich den Aufwand zu erhöhen, wieder neu herzustellen, ne, weil der automatisch ja teuer wird.
Sie wollen keine Energiepflanzen anbauen. Okay.
Ja, also was auch bedeutet, also dass da Biosprit und E-Fuels sind fast schon damit raus.
Ja.
Was ist denn da eigentlich mit Technologieoffenheit?
Ja, das wird jetzt, aber das wollte ich anbringen beim nächsten.
Okay.
Die Bevorzugung und Förderung einer Wasserstoffwirtschaft lehnen wir ebenso ab wie die einseitige Förderung der Elektromobilität. Ja, das ist doch nicht technologieoffen. Also gerade das mit der Wasserstoffwirtschaft wird ja immer wieder, oder Wasserstoff wird ja immer wieder gesagt, das müssen wir auch fördern, das darf man jetzt nicht außer Acht lassen und so. Aber das wollen sie jetzt auch nicht. Also technologieoffen ist was anderes.
Ich glaube, dass die AfD unter Technologieoffenheit versteht, dass wieder, wenn man das CO2 nicht als relevante Größe für den Klimawandel begreift, dass dann existierende Otto- und Dieselmotoren einfach immer noch die effizientesten sind und diese Forschung so ausgebaut werden. Das versteht ihr unter Technologieoffenheit. Also Bestandsforschung an bestehenden Verbrennungsmotoren sollen weiterhin möglich sein und natürlich kann dann weder Wasserstoff noch Elektromobilität quasi gut am Boden gewinnen, wenn es einfach darum geht, diese Technologieoffenheit im Sinne von rückwärtsgewandter Offenheit. Ja, also im Prinzip, wenn man das konsequenterweise durchführt, wäre auch die Technologieoffenheit der Pferdekutschen könnte man auch nochmal erforschen. Vielleicht sind ja die besten Technologien.
Aber irgendwie muss Ihnen das aufgefallen sein, denn der nächste Satz lautet: Technikoffenheit gilt auch für die Nutzung von Wasserstoff und Elektromobilität. Gerade sollte darauf verzichtet werden, jetzt wird aber Technikoffenheit hier gefordert und dann wird wieder die Kehrtwendung gemacht. Beide erfordern ein ökologisch, energetisch und ökonomisch unsinniges paralleles Infrastruktursystem.
Ja, das ist sehr seltsam. Ach, wir haben natürlich hier die günstige Verfügbarkeit von Erdgas, was ja auch im späteren Verlauf, wenn nochmal explizit die Fertigstellung der Trasse für Nord Stream 2 gefordert wird, einen sehr klaren Bezug auch zu Russland aufmacht.
Mhm.
Ja, was meines Erachtens auch nichts anderes ist, als die Menschen abzuholen, die immer noch sagen, ja, Imperialismus ist Mist und USA kann uns mal gestohlen bleiben. Und wir hätten lieber unser Gas aus Russland, weil das sind ja unsere Freunde.
Ja, aufgrund hoher und günstiger Verfügbarkeit aus Erdgas besteht, von Erdgas, besteht kein Bedarf an durch volatil erneuerbare Energieträger erzeugtem Wasserstoff. Da haben wir wieder die volatilen erneuerbaren, in Anführungszeichen, Energieträger.
Ich glaube, an der Stelle sollten sich AfD-WählerInnen echt den Aluhut aufziehen.
Mhm.
Hier ist so, ja, da werden Dinge miteinander vermischt und die offensichtlich quasi, das ist noch nicht mal dasselbe Puzzle, was die da so versuchen irgendwie in Einklang zu bringen.
Aber sie wollen zur Sicherstellung der Energieversorgung jetzt flexible Gaskraftwerke haben.
Ja.
Deshalb brauchen wir auch Nord Stream 2.
Genau.
Okay. Und Anlandung von Flüssiggas.
Da hatte ich mir kurz hingeschrieben, ob sie vielleicht dann doch dem Fracking gegenüber sich offen zeigen, was ja eine Technologie aus den USA ist oder dort extensiv genutzt wird. Allerdings nicht abschließend bewertet.
Ja. Naja, und jetzt setzen sich auch noch für die Verstromung von braunen Steinkohle.
Da sind wir bei der deutschen Landschaft, genau. Die Verstromung von braunen Steinkohle.
Da wollten sie die Landschaft noch schon. Jetzt wollen wir braune Steinkohle.
Das würde ja hier in deren Argument funktionieren, weil wir haben ja die weltweit saubersten und effizientesten Kohlekraftwerke. Wir haben saubere Kohlekraftwerke.
Abbaggern der Braunkohle.
Ja, natürlich. Ja, aber hier in diesem Bild wird Braunkohle so dargestellt, ja, als wäre sie sauber.
Ja. Ja. Ja, das ist absurd. Naja, Braunkohle ist nicht sauber. Also
es gibt keine Ausstiegspläne aus der Kohleverstromung. Das heißt, CO2 kann weiterhin unangemessen oder quasi unreglementiert in die Atmosphäre geblasen werden. Es hätte alles keinen Effekt.
Ja. Ja, aber dafür sollen es eben weiter Kernkraftwerke geben. No, also
wobei auch hier, und das finde ich spannend, gerade zu der Diskussion, die wir am Anfang hatten, auch hier sagt die AfD nicht, wir bauen neue Kernkraftwerke. Nee, sondern sie wollen nur die 6 weiterlaufen. Da
verschandelt ja die Landschaft.
Echt?
Nee, steht da nicht.
Da steht hier nicht. Nee. Sondern da gibt es Menschen, die verstanden haben, dass sich dieser Energieträger nicht mehr trägt. Dass er im Verhältnis zu anderen Energieträgern oder zu anderen Energieerzeugungsmethoden einfach mal nicht mehr wirtschaftlich sein wird ab einem bestimmten Grad.
Aber ist denn der Weiterbetrieb der derzeitigen ökonomisch sinnvoll? Das weiß ich ja auch nicht.
Also sie sind abgeschrieben. Ja, also sie haben
aber du musst ja trotzdem noch teuer Uranbrennstäbe einkaufen. Und der Preis dafür steigt immer weiter.
Das stimmt. Ich müsste mal gucken, wie jetzt ich glaube, die pure Erzeugung von Energie in Atomkraftwerken ist immer noch unschlagbar günstig.
Ja, wenn der Brennstab einmal drin
richtig,
ist.
Richtig, weil so viel das existiert. Hin, ja. Und was die generelle Rückstellung angeht, was eventuelle Einkäufe angeht, müssen wir mal gucken und den Transport. Aber ich würde behaupten, dass selbst die Energieversorger argumentieren ja nicht mehr mit der längeren Laufzeit, weil schlicht und ergreifend auch deren Verträge mittlerweile abgegolten sind. Ja, Ausstiegsgesetz, Versicherungen sind gekündigt, diese Versicherungsprämien, wenn irgendwas passiert und so weiter. Also selbst da wird ja nicht mehr argumentiert, dass wenn die noch länger laufen ist, sondern das ist tatsächlich entschieden.
Ja. Ja, nein, das ist schon sehr, also an dieser Stelle schon seltsam. Gut, verwertbare Kernkraftwerk-Reststoffe sollten für die zukünftige Nutzung rückholbar gelagert werden. Geschlossener Brennstoffkreislauf. Ja. Was ist das denn jetzt? Also der Schutt der Kernkraftwerke soll...
Ja, man kann tatsächlich, also ich bin jetzt keine Physikerin, man kann aber aus den abgebrannten Brennstäben neues Brennmaterial herstellen. Das hat mir relativ einfach. Also im Prototypenstatus ist möglich und wird an einigen, wie heißt die, schnellen Brüter, glaube ich, wird es tatsächlich auch eingesetzt.
Es kann wieder aufbereitet werden. Das macht man ja schon in La Hague. Es ist aber, soweit ich weiß, die einzige Aufbereitungsanlage. Auch nicht unumstritten. Aber hier geht es ja um Kernkraftwerk-Reststoffe. Das geht ja um alles. Also auch wenn man eins abbaut, offenbar der ganze verstrahlte Schutt.
Ja, absolut. Und offensichtlich hat hier auch die AfD ein Physikproblem. Ja, nicht das erste. Ja, verstehen sie ja schon beim CO2 nicht. Aber zu realisieren, dass ja in diesen Brennstoffen wäre ja wohl noch Energie unendlich verfügbar. Die müsste nur wieder zugeführt werden. Mhm. Also wir bauen quasi mit diesem Brennstoff ein Perpetuum mobile, was dann unendlich viel Energie aus dem ursprünglichen Uran quasi rauspresst, funktioniert ja auch nicht. Es gibt da diese Effekte, diese Diminishing Returns, das heißt, du hast pro verbranntem Stab immer weniger Energie aus bei Energieeffizienz. Genau. Und dann lohnt sich dann irgendwann die Wiederaufbereitung nicht, während natürlich trotzdem das Material weiterhin strahlt.
Genau, also die Strahlung hört nie auf, aber sie ist halt dann zu gering, um da wirklich dann noch heißes Wasser herstellen zu können, denn das braucht man ja, um die Turbinen anzutreiben. Das ist halt das Problem bei der ganzen Geschichte, ja. Und diese Schwachstrahlenden müssen man irgendwo hin tun. Und ja, gut, kann man natürlich jetzt in einen geschlossenen Brennstoffkreis, also was heißt, der Brennstoffkreislauf wird sich nicht ergeben. Man kann natürlich einlagern, rückholbar. Wahrscheinlich muss man es ohnehin rückholbar machen. Und dann wird darauf verwiesen, dass Gorleben ja erforscht ist, da kann man das ja dann machen und die weitere Suche nach einem Endlager soll eingestellt werden.
Tja, hier auch wieder mit dem Argument, ja, oder mit dem Bild, was gezeichnet wird, Gorleben wäre ja sicher und das würde ja gehen. Und in dem Zusammenhang ist natürlich spannend, dass die in der Klimagerechtigkeitsbewegung und gerade jetzt auch in der Klimaberichterstattung eine Sache ziemlich klar wird. Nichts ist mehr sicher. Nirgendwo ist man von den Auswirkungen des Klimas geschützt.
Ja, klar. Ja,
also es müsste tatsächlich, ich weiß nicht, was der letzte Stand im Gorleben ist, aber es ist, glaube ich, steht nicht mehr zur Debatte. Mhm. Ja, so habe ich es gehört. Aber selbst wenn jetzt noch eine andere Lagerstätte analysiert und gefunden werden muss, müssen solche Effekte ja mit einbezogen werden.
Mhm. Ja. Genau, und das ist ja bei diesen Salzkraftwerken, wir haben das ja in der Asse gesehen, dass da plötzlich Wasser eindringt, nämlich zum Beispiel bei irgendwelchen wenn irgendwie es zu viel regnet und so, kann da Wasser eindringen und das ist halt ein Problem. Dann rosten halt die Behälter und sowas. Und andererseits ist wohl auch diese Salzstöcke natürlich auch gefährdet, wenn sie zu trocken werden. Ne? Also das ist alles wirklich nicht zu Ende gedacht. Was soll hier? Ach so, statt nach weiteren Endlagern zu suchen, soll man eben suchen, die Erforschung der Nutzbarmachung von Technologien soll forciert werden, die eine Lagerung von hochradioaktiven Reststoffen in geologischen Zeiträumen nicht mehr erforderlich machen. Also soll weiter genutzt werden.
Ja, ich kenne keine Technologie, die in absehbarer Zeit realisiert. Ja, wir wissen zwar alle nicht, was die Zukunft bringt, aber wir wissen, was die potenziellen Auswirkungen dessen sind, was wir heute nutzen.
Mhm. Ja, und hier wieder so eine Wette auf die Zukunft zu machen, von der man nicht weiß, wie sie ausgeht, ist ja auch das ist wieder genau das Problem, dass man auf die nachfolgenden Generationen irgendwas verschiebt und dann sagt, na, die werden es schon irgendwie lösen. Die werden schon was damit anfangen können, dann lassen wir das mal jetzt so. Also
ja, denn im letzten Satz auch wieder dieses minimalinvasiv, ja, die Kernenergie. Ja. Also weder bei der Gewinnung der Brennstoffe noch bei der Endlagerung der Brennstoffe ist da irgendwas minimalinvasiv, sondern es sind nicht abschätzbare Auswirkungen oder Einwirkungen auf unsere Umwelt und aufs Klima. Ja,
und das als emissionsarm zu bezeichnen, ist auch natürlich nicht richtig, denn Strahlung ist ja auch eine Emission.
Das würde aber bedeuten, dass zumindest in dem Punkt die AfD eine Emission von CO2 überhaupt erstmal berücksichtigt. Mhm. Dass das tatsächlich, also es gibt CO2-Emissionen und sie sollten arm sein, eigentlich vorher ja verneint wurde, dass das eben nicht nötig ist.
Widersprüchlich, das stimmt schon.
Also warum findet dieses Wort an dieser Stelle statt, wenn es gar keine Relevanz hat? Außer sie haben natürlich dieses in Emissionsarm durch ihre wiederaufbereiteten Kernelemente quasi gemeint. Keine Ahnung. Ist mir zu hoch oder zu niedrig, keine Ahnung.
Ja. Dann sollen Kernforschungszentren geschaffen werden. Ich gehe es wieder um den Industriestandort Deutschland, der leider der
Knappheit,
deshalb brauchen wir halt Kernforschung.
Also hier haben wir natürlich den Punkt mit der Fusionsenergie und da gibt es ja ITER in Frankreich und da gibt es noch viele andere Projekte, die auf wissenschaftlicher Ebene natürlich die Fusion analysieren. Mhm. Und insgesamt ist an diesem Prozess, an dieser Idee, das auszuprobieren oder zu erforschen, spricht ja auch nichts dagegen. Aber wir sind eben noch enorm weit davon entfernt, dass das in irgendeiner Form eine Anwendung hat. Und jetzt diese viel mehr Forschungszentren ergibt so diese Aussage in meinem Kopf, es würde bisher nicht genug in diesem Bereich erforscht, was eindeutig nicht der Fall ist, sondern wir haben eine offene Forschung, wir haben diese Gelder, die dafür zur Verfügung gestellt werden und es fehlt einfach an Durchbrüchen beziehungsweise an diese Prozesse dauern halt eben lang, das festzustellen. Naja. Ja, es kann nicht verschnellert werden, nur indem wir jetzt einfach da mehr Geld reinbringen.
Mhm. Naja, es sollen ja auch nun an Reaktorkonzepten der Generation 3 Plus und 4 sowie von Brutreaktoren geforscht werden.
Na, das ist halt die Thematik der weniger effizienten Brennstoffe, die dann quasi nochmal erbrütet werden, quasi noch tiefer gehende Energiepotenziale zu realisieren.
Und von der Kernkraft springen sie dann gleich in den Weltraum. Im Bereich der privatwirtschaftlichen Luft- und Raumfahrt setzt sich die AfD für Wettbewerb ein und will den Rahmen für federführende Unternehmen und eine europäische Zulieferindustrie schaffen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Wir unterstützen die Fortsetzung und den Ausbau nationaler und internationaler Raumfahrtprogramme zur weiteren Erschließung des Weltraums für die Wissenschaft als Rohstoffquelle und als möglicher neuer Lebensraum für den Menschen.
Ich habe echt die Befürchtung, dass wenn die AfD Leute in den Weltraum schießen, die noch andere Planeten besiedeln. Davor habe ich ganz, ganz große Angst.
Ja, Planet B. Also da haben sie es doch.
There is a Planet B.
Ja, das wollen sie schaffen. Und auch wieder die Wette auf die Zukunft. Die nächste Generation sucht sich dann einfach einen neuen Planeten. Das ist doch alles nicht so schlimm. Alles ist wirklich... Ja, und vom Weltraum kommen sie gleich auf die Gentechnik. Das bringt sichtbaren Nutzen.
Ja, und Verbote von Kunststoff, also von Plastik. Also
sie wollen die Gentechnik nicht verbieten. Pragmatisch einen pragmatischen Ordnungsrahmen finden. Und dann wollen sie aber, sind sie auch gegen die
Genetik. Nachtigall, ich hör dir trapsen.
Ja, ja.
Also für Gentechnik und für genetisch veränderte, was auch immer bedeutet.
Kunststoff wollen sie auch.
Ja. Intelligente Nutzung, verstärkte Wiederwertung. Ja, aber...
Erforschung von Abfallbeseitigungs- und Rohstoffrückgewinnungstechniken, okay. Ja.
Und hier fand ich das sehr spannend. Ne? Also quasi, Deutschland ist bei der umweltgerechten Beseitigung von Abfällen. So kann man den Abfallexport in dritte Weltländer und in Länder des globalen Südens, auch formulieren. Ja? Wir sind sehr, sehr gut darin, das zu beseitigen. Ja? Wir sind gut aufgestellt.
Naja, die Verschmutzung der Meere, das sehen sie schon als Problem an, aber da haben sie die Lösung, der Eintrag in den Entwicklungsländern muss gelöst werden.
Ja, genau.
Denn dort werden die Meere verschmutzt.
Ja, also wir sind sehr gut darin, unseren Plastikmüll zu exportieren. Mhm. Das sollen wir nicht mehr tun, sondern stattdessen steht da, wir sollen Plastik verbrennen. Da steht Energieerzeugung, die Kunststoffe, deren überwiegende Teil zur Energieerzeugung wieder gewonnen werden soll. Also, ich möchte gerne Plastik verbrennen, um damit Strom oder Wärme zu machen. Und das bedeutet für die, dass es wiedergewonnen ist.
Tja, das ist seltsam.
Ja. Ich bin echt schon wieder sprachlos.
Ja, man ist dann sprachlos. Genau. Tja, das war's schon fürs Klima, ne? Und jetzt geht's zur Digitalisierung.
Bei der Digitalisierung, da muss das, glaube ich, schnell gehen.
Ja.
Oder? Mhm. Also da hört es plötzlich auf mit dem Fließtext.
Da kommen nur noch Stichworte. Verzicht auf Anwendung von Digitalisierung, die totalitäre Strukturen befördert. Ja. Abschaffung des Netz-DG, Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Verhinderung von Upload-Filtern. Ja, da bin ich ja mit Ihnen einer Meinung. Defizite im EU-Urheberrecht. Zu korrigieren.
Ich habe tatsächlich überlegt, warum ist da jetzt plötzlich alles nur noch an Stichpunkten? Haben die aus irgendwelchen anderen Listen kopiert, ohne wirkliche eigene Überzeugung zu haben? Da hat sich noch nicht mal jemand hingesetzt und hat gesagt, okay, ich mache da einen Text draus, der vielleicht irgendwelche Grundlagen erklärt oder die Zusammenhänge beschreibt, sondern da geht es einfach nur noch darum, okay, da gibt es so ein paar vorgeworfene, Häppchen und die werden dann einfach mal so ins Wahlprogramm reinkopiert, versteht er sowieso die Hälfte nicht.
Ja, also das zeigt so ein bisschen die Lustlosigkeit. Wo natürlich in den Stichpunkten gute Sachen stehen. Also,
ja, deswegen.
Wie gesagt, Abschaffung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, darüber kann man sich unterhalten. Das ist sicherlich nicht unproblematisch. Man könnte auch sagen, dass man das verbessern oder verändern kann. Verhinderung von Upload-Filtern, da bin ich auf jeden Fall dafür.
Also es ist nicht ihr eigenes. Das glaube ich.
Totalitäre Strukturen möchte ich auch nicht befördern. Die Defizite im EU-Urheberrecht sehe ich auch. Muss korrigiert werden. Na klar. Das ist ein bisschen Plattformneutralität hier verklausuliert. Also das ist vernünftig. Allerdings wird es dann wieder beim Datenschutz wird es dann wieder seltsam. Da wird es wirklich seltsam. Der erste Punkt unter Datenschutz und Datensicherheit ist, die AfD fordert die Abschaffung des DSGVO.
wahrscheinlich, ich würde behaupten, die kommt aus der EU und ist damit quasi nur alleine des Namens wegen schon wieder einigen Leuten ein Dorn im Auge. Ja, also die DSGVO hat meines Erachtens einen enormen Schub an Rechten für Nutzende im Internet gebracht.
Genau.
Und dass da wieder Leute dem positiv, negativ gegenüberstehen, hat nur damit zu tun, dass die AfD, so opportunistisch wie sie ist, sich einfach von allen Seiten die Leute einkauft, die Angst davor haben, von irgendwelchen Abkürzungen erschlagen zu werden.
Ja, ja. Ja, das kommt von der EU, das ist wahrscheinlich. Denn das wollen sie ersetzen durch ein neu schlankes Datenschutzgesetz zur Wahrung informationeller Selbstbestimmung. Einwilligungen zur Datenverarbeitung müssen jederzeit und wirksam widerrufbar sein. Tja, das schlanke Datenschutzgesetz. Da ist wieder das Liberale, ne, oder Libertäre, was da irgendwie durchschlägt. Aber ja, dann Datenschutz doch. Datenschutzbehörden sollen dann auch gestärkt werden. Ja, aber seltsam.
Ja, schließt sich für mich nicht. Also alleine wieder der Punkt, dass das nach dem ganzen Wahlprogramm, was alles im Fließtext und ausformuliert ist, im Detail ist und hier plötzlich nur Stichpunkte erwähnt werden, scheint irgendwie eine andere Genese dieses Teils dafür zu sprechen. Ja. Einen spannenden Punkt bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Ja, den fand ich dann doch interessant, auch wieder das Thema Open Source. Ja, also quelloffene Software, die AfD ist für quelloffene Software. Ja, da dachte ich mir, da ist ja dann doch so ein bisschen Kommunismus
drin. Ja.
Zumindest ein bisschen eine andere Idee von Wirtschaften.
Naja, da geht es eben auch um die digitale Souveränität, das steht ja gleich als nächstes. Da.
Wobei hier natürlich klar, also hier sagt die AfD eindeutig, geht nicht ohne Europa. Also ja. Bündelung europäischer IT-Kompetenzen im Rahmen von Forschung und Entwicklungskooperation. Also hier, dafür ist Europa plötzlich gut genug, um die Souveränität vor anderen, was weiß ich, wen sie da im Auge hatten, quasi zu. Aber auch das Thema Souveränität, glaube ich, wird in vielerlei Hinsicht und oft auch falsch hier verwendet. Ja, also Souveränität des Einzelnen, der Einzelnen gegenüber dem Staat und nicht die Souveränität des Europas, des digitalen Europas gegenüber anderen Playern.
Naja, aber es ist schon hier so ein bisschen Nationalismus drin, wenn man das über die KI liest, im gleichen Absatz, da soll ja die Kompetenz in der Bundesrepublik gebündelt werden. Ja, weil multinationale Konzerne in dem Bereich so eine starke Rolle spielen, da sind sie schon dagegen. Also da gibt man sich dann doch antiglobalistisch und ein bisschen nationalistisch.
Ja, vor allen Dingen wird dann auch die KI dann irgendwie so als eine Technologie, die man auch nochmal diskutieren sollte, wird dann quasi herangeführt, als wäre das jetzt die Heilsbringer-Technologie. Alles schon sehr, sehr ermattend, ermüdend.
Ja. Jetzt kommt es noch mal so ein bisschen zum Klima. Das müssen wir dann vielleicht doch noch nehmen, die Verkehrspolitik.
Richtig.
Ja. Eine ideologisch geleitete Verbotspolitik, die bestimmte Verkehrsmittel bevorzugt oder diskriminiert, lehnt die AfD ab. Im Vordergrund steht für uns die Freiheit der Bürger in der Wahl der Verkehrsmittel. Individuelle Mobilität muss bezahlbar bleiben. Tja, was sagst du dazu?
Da sind so viele Punkte, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ja. Also die Freiheit der Bürger in der Wahl des Verkehrsmittels. Ich bin mir nicht so sicher, ob das in irgendeiner Form den Menschen dieser Republik verboten worden ist, irgendwie in den Verkehrsmitteln nicht zu benutzen.
Ja, aber die Linksgrünen wollen doch dass man nicht mehr mit dem Verbrennungsmotor fährt.
Der Verbrennungsmotor, okay. Also
das Auto, naja, das Auto. Du darfst jetzt nur noch 12-mal reinfahren nach Berlin. Und das ist doch eine klare Diskriminierung.
Ja, vielleicht ist die AfD in dem Punkt tatsächlich Opfer ihrer eigenen Selbstgerechtheit geworden. Dass ihnen dass Sie jetzt aus der Situation argumentieren, dass den Menschen zu lange wurde ihnen ja vorgespielt, dass alles okay ist. Zu lange hieß es ja, lasst euch eure individuelle Freiheit nicht nehmen, weil es hat ja sowieso keine Konsequenzen. Und dieses Bewusstsein, das ist mittlerweile da, dass alle Menschen auf dieser Welt realisiert haben, dass eigenes Handeln immer Konsequenzen. Und jetzt sich dahin zu stellen und zu sagen, aber die Freiheit des Verkehrsmittels muss gewährt, das ist fast schon, Mitleid habe ich nicht, aber es ist so alt, es ist so veraltet, diese Darstellung, ja, als könnte, würde es nur um das eigene Auto vor der Garage stehen und um nichts anderes.
Und das scheint es ja zu gehen, denn individuelle Mobilität muss bezahlbar bleiben, heißt, ich will mit meinem Auto oder meinem Motorrad da durch die Stadt brettern. Und es kommt ja, wird ja dann nochmal spezifiziert im nächsten Abschnitt, der heißt ja motorisierten Individualverkehr schützen. Da geht das schon um den motorisierten Individualverkehr.
Ja, also die Tatsache, wenn es jetzt auch noch nicht mal so um Umwelt geht, sondern die Tatsache, dass hier der klare Fokus auf autofahrende Menschen gelegt wird, negiert ja schon, dass es andere Verkehrsteilnehmer gibt.
Ja.
Dass der Großteil ja schon bereits mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, mit dem Fahrrad oder mit neutralen Methoden, in Anführungsstrichen, wird hier quasi vollständig negiert. Weil hier steht in dem Satz ja, Stau vermeiden, also intelligente Technik und stauvermeidende Verkehrsführung schützen die Umwelt.
Mhm.
Ja, was ist denn dann für die Umwelt? Mhm. Ja, also der Baum hat da nichts von.
Mhm.
Ja. So,
naja.
Und der Fahrradfahrende hat da auch nichts von. Ja, der wird trotzdem beim Rechtsabbiegen wird drüber gekachelt. Also habe ich nicht verstanden, was in dem Zusammenhang die Umwelt sein soll.
Dann steht wissenschaftlich mangelhaft belegte Maßnahmen. Wieso sind die Maßnahmen mangelhaft belegt? Also es soll ja offenbar heißen, dass die Effizienz dieser Maßnahmen wissenschaftlich mangelhaft oder Effektivität der Maßnahmen wissenschaftlich mangelhaft belegt sind. Die Maßnahmen sind doch nicht wissenschaftlich mangelhaft belegt. Wie zum Beispiel Dieselfahrverbote oder Umweltspuren erreichen das nicht. Ja, wenn es doch mangelhaft belegt ist, wieso wissen Sie dann, dass es das, also offenbar
absolut, das sehe ich mir gar nicht ab.
Also Sie erreichen das nicht, aber das ist mangelhaft belegt. Ja, dann also Sie wissen etwas, es gibt so eine innere Gewissheit, das ist so ein bisschen wie bei Gott, beim Glauben an Gott, ne? Also das ist jetzt mangelhaft belegt, ne? Die Existenz der Engel ist mangelhaft belegt. Wir glauben trotzdem an Gott. Mal irgendwie, weil
so lächerlich.
Das ist doch, gleichzeitig fordert die AfD den Erhalt und Ausbau von innerstädtischen Fahrspuren und Parkraum zur Vermeidung von wachsendem Verkehrschaos sowie zum Schutz der Attraktivität des Einzelhandels.
Die Läden werden schöner, wenn man breitere Fahrspuren baut.
Wenn man Parkplätze da baut, ja klar.
Ja. Okay, neben der ganzen Nutzlosigkeit dieses Abschnitts, aber dass der Einzelhandel nicht auf motorisierten Individualverkehr angewiesen ist, das ist auch wissenschaftlich belegt. Das gibt klare Beweise, dass es nicht die Menschen sind, die mit dem Auto sich vorm Geschäft hinstellen, 3 Minuten für Umsatz sorgen und dann wieder wegfahren. Also das ist
genau, sondern das sind die den Einkaufsbummel in der Innenstadt machen, klar.
Ja.
Und die da tatsächlich spazieren gehen oder möglicherweise mit dem Fahrrad fahren. So, die AfD legt zu den Kollektivmaßnahmen, das ist das Wort, Kollektivmaßnahmen, wie Fahrverbote für Motorräder aufgrund des Fehlverhaltens Einzelner ab.
Ja, das ist alles Einzeltäter.
Nee, also Kollektivmaßnahmen aufgrund des Fehlverhaltens Einzelner. Naja.
Aber also das passt tatsächlich
genau, was Sie sich da.
Das passt. Ich glaube, dass in dem Bezug auf die Argumentation hier macht das gar nicht so viel Sinn, als vielmehr immer auf die dieses klassische Wir-Die-Denken. Dort wird halt quasi in der Argumentation der AfD ist es extrem einfach zu sagen, die lassen euch nicht das tun, was ihr wollt. Das heißt, es schafft so eine Art von von Kollektiv, ja, von Dispersal Gemeinschaft. Wir haben zwar eigentlich miteinander nichts gemein, aber wir fahren alle Motorrad. Und weil Einzelne aus unserer Gruppe vielleicht das nicht achten, kann ich doch dafür nicht belangt werden. Und das ist diese Schaffung von, wieder mal sich einer Gruppe anzudienen, die sich von Regeln eventuell benachteiligt fühlt. Und diese dann in ihrem grenzenlosen Opportunismus quasi einzusammeln, um zu gucken, hey, wir bieten euch eine Heimat. Ja, obwohl 99% des restlichen Wahlprogramms gar nicht passt.
Ja, das ist ganz seltsam. So, Bundesautobahnen entlasten, Transitverkehr auf Schiene und Wasserwege verlagern.
Okay.
Ja, steht da, Bundesautobahnen entlasten, aber der erste Satz heißt, die AfD lehnt ein generelles Tempolimit auf Bundesautobahnen strikt ab. Also nicht einfach nur ab, sondern strikt ab. Das ist bloß kein Tempolimit.
Ja, weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich fahre gerne 250 mit Tempomat.
Also da ist wissenschaftlich auch erwiesen, dass ein Tempolimit.
Hier wird ja quasi eingeschränkt. Ja. Starre Tempolimits müssen regelmäßig überprüft werden und im Falle der Unbegründetheit wegfallen. Aber Tempolimits sind immer begründet. Es gibt eine Straßenverkehrsordnung,
wo
eindeutig steht, was die Höchstgeschwindigkeit ist und warum die Höchstgeschwindigkeit existiert. Es gibt keine Unbegründetheit. Ja, und das so hinzustellen ist wieder, wenn man jetzt auf den Titel des Wahlprogramms geht, die AfD als die einzige Partei, die Normalität verkauft, während sich die anderen quasi schon in ihrer Art von, was weiß ich, bürokratischem Irrsinn wiederfinden.
Ja,
ansonsten muss ich gestehen, dass ich an der Stelle fast schon ausgestiegen bin, weil das eben alles rückwärts gewandt ist. Ja. Mehr LKW-Parkplätze, Konzept der rollenden Landstraße, regelmäßige Taktung, multimodales Güterverkehrszentrum, also diese.
Ja gut, dann wollen sie aber den Schienenverkehr auch nach dem Vorbild der Schweiz. Wollen sie das machen hier mit Taktung und so. Und
den Flugverkehr.
Jetzt aber dann den Flugverkehr als Wirtschaftsfaktor stärken. Okay, ja, das ist ja auch etwas seltsam.
Ja, hier steht ja quasi, ne, der globale Flugverkehr ist von elementarer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Bin mir jetzt nicht so sicher. Und darf nicht kurzsichtig einer unwissenschaftlichen Klimahysterie geopfert werden. Also 99,9% aller Wissenschaftler auf dieser Welt wird hier also Klimahysterie vorgeworfen.
Ja, und die kleineren Flughäfen wollen sie auch stärken, wo andere Parteien sagen,
müssen abgeschafft werden.
Ja.
Automobilindustrie erhalten.
Abschaffung der Luftverkehrssteuer, das soll auch passieren. Ja, also das ist schon seltsam. Deutsche Automobilindustrie, ja, soll erhalten werden, klar.
Also man muss ihnen ja dann quasi eins lassen, ne? Die Tatsache, dass sie konsequent CO2 als verursachendes Klimagas quasi aussparen, beziehungsweise dessen Einfluss negieren, wenn man konsequent dass diese wissenschaftliche Erkenntnis nicht berücksichtigt, dann würde ich auch sagen, bau mal mehr Flugplätze, bau mal mehr Flugtaxis.
Ja, ja.
Ich hätte auch gerne ein Flugtaxi direkt bei mir vor der Haustür.
Ja, klar. Ja, darf aber keinen Lärm machen. So, Sie wollen auch die globale Umweltbelastung bei der Batterieproduktion sofort stoppen.
Konsequenterweise.
Klar. Batterieproduktion, das ist natürlich wahr, es bringt große Umweltbelastungen mit sich, aber stattdessen CO2, weiß ich auch nicht, ob das so gut ist. Naja, Verbotspolitik der EU wird dann nochmal angeprangert. Wenn die bestehende realitätsfremde EU-CO2-Reduktionsgesetzgebung im Verkehrssektor nicht verhindert werden kann, sind synthetische Kraftstoffe als zukunftsfähiger Treibstoff für Verbrennungsmotoren zu berücksichtigen.
Da lassen sich die Tür zur
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, welche mit synthetischem Kraftstoff angetrieben werden, müssen hinsichtlich ihrer Abgabenlast gegenüber elektrisch angetriebenen Fahrzeugen eine Gleichbehandlung erfahren. Also Verbrennen ist immer gut. CO2, aber es ist genau wie
das. Das müsste man wahrscheinlich mit dem Wahlprogramm machen.
Ja. Ja.
Ich würde persönlich für diese entstandenen CO2-Kosten aufkommen.
Ja, aber wir wollen in Deutschland nichts.
Nein, natürlich
auch,
nicht.
Auch keine Hälfte verbrennen. ja, also das ist also sie gehen wirklich davon aus, CO2-Ausstoß ist überhaupt kein Problem. Deshalb kann man eben auch synthetische Kraftstoffe müssen, sind wie Elektroautos.
Ja.
Wie So, Stadt und Land gleichrangig entwickeln, okay. Landwirtschaft als Teil der regionalen Identität, ja. Landschaft, nicht Landwirtschaft. Ja, so ein bisschen hier wird so die Weiterentwicklung der Siedlungsflächen, da soll also ein bisschen Landnutzung, also ein bisschen was, also Zersiedlung finden Sie schon. Okay, polyzentrische Städte, naja.
Eine Sache ist natürlich klar, hier steht bei der notwendigen Inanspruchnahme von Flächen, ja, also es wird schon davon ausgegangen, dass Versiegelung relevant ist, setzen wir auf schonende Landnutzung und Eigenverantwortung der Regionen und Kommunen. Hier dachte ich mir, Eigenverantwortung der Regionen und Kommunen, was bedeutet das? In erster Linie bedeutet das, dass die Kommunen natürlich wirtschaftlich agieren müssen. Was bedeutet wirtschaftlich agieren? Was ist die, was hat die Kommune zur Verfügung, um Steuern zu generieren? Land, beziehungsweise Gewerbeflächen. Und das bedeutet, ja, also Eigenverantwortung der Region und Kommunen bedeutet in dem Augenblick, dass es, solange das oder damit das Geld reinkommt, darf halt platt gemacht werden.
Ja. Ja.
Das ist die Quintessenz daraus.
Ja. So, Nord Stream 2 soll nun nochmal fertiggestellt werden. Steht hier nochmal. Kann man offenbar nicht oft genug sagen. Ja, und dann kommt das Kapitel Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz. Da geht es auch nochmal so ein bisschen um Umweltschutz. Ja. Es geht dann gleich los mit reine Luft und sauberes Wasser. Gesunde und verantwortungsbewusst erzeugte Lebensmittel. Sowie naturnahe Lebensräume sind lebenswichtige Allgemeingüter. Auf einmal.
Ja,
vorhin sollte alles noch mit CO2 überdeckt werden und jetzt
ist wieder mal ein absoluter Euphemismus. Ja, wenn wir nicht, also offensichtlich hat die AfD nicht gesehen, dass da Überschwemmungen stattfinden, dass da Dürreperioden stattfinden, dass unsere Flussbette austrocknen, dass wir andere Getreidesorten anbauen müssen, weil die globale Erwärmung auch in Deutschland zuschlägt. Ja, also wenn es aber hier vielleicht auch der generelle, die Diskrepanz von Heimat zu globalem Klima. Es ist auch wieder meines Erachtens der Punkt, dass diese globale Dimension der Herausforderung wird weggewischt, weil es zu kompliziert ist, weil es zu anstrengend ist, darüber nachzudenken, dass mein Handeln hier irgendwo anders, auf der anderen Seite des Globus, irgendwelche Konsequenzen haben könnte.
Ja,
das ist eine sehr herausfordernde Sache für einzelne Menschen offensichtlich, denn sonst würde das hier nicht stehen.
Naja.
Also wir verstehen ja schon, dass irgendwie sie gerne lieber in einem grünen Wald oder quasi in der Heide spazieren gehen als in der Steppe oder in der Wüste. Also, aber diese Diskrepanz, die löst sich für mich nicht auf, außer ich akzeptiere, dass die Menschen sagen, es gibt keine globalen Effekte durch lokales Handeln.
Ja. Und sie bekennen sich ja jetzt zur Nachhaltigkeit. Das passt doch gar nicht.
Genau.
Also es ist wieder, steht im Gegensatz zu dem, was vorhin.
Es ist dann tatsächlich wieder dieser Aspekt der kognitiven Dissonanz, zwei offensichtliche Dinge nicht miteinander in Einklang bringen zu können, außer man schafft sich eine abstruse Erklärung, wie das alles miteinander funktioniert.
So, regional erzeugte Lebensmittel, okay, und jetzt kommt was auch total missverständlich ist, wo wahrscheinlich verschiedene Leute verschiedene Dinge reinlesen können. Wir wollen mehr Selbstversorgung in Deutschland mit heimischen Lebensmitteln möglich machen. Ja, da lesen einige Leute Selbstversorgung, das sind dann wahrscheinlich die Prepper und so, die sagen, oh ja, Selbstversorgung ist klasse, aber gemeint ist
die
so,
nächste Randgruppe abgeholt, ja, ne?
Das gemeint ist, glaube ich, und da passt das Wort Selbstversorgung nicht, es muss eigentlich Versorgung heißen. Versorgung mit heimischen Nahrungsmitteln, dass Deutschland nicht Nahrungsmittel importieren soll, sondern innerhalb Deutschlands sollen die hergestellt werden.
Genau, es ist dieser Begriff der Ernährungssouveränität, dass alle wertvollen Nahrungsbestandteile, die quasi zum Leben gebraucht werden, lokal vor Ort produziert werden können.
Ja, was ja vernünftig ist.
Ja.
So, EU-Agrarpolitik renationalisieren, also mit der gemeinsamen Agrarpolitik halten sie nichts. Sie hat mehr Schaden als Nutzen gebracht angeblich. Alleinige Verantwortung der Nationalstaaten soll die Agrarpolitik kommen.
Da ist schon einiges im Argen. Ja, das kann man wahrscheinlich nicht von der Hand weisen, dass die EU-Agrarpolitik schon zumindest bis dato sehr, auch vielleicht natürlich von Deutschland, der aktiv gebremst, ja, eine aktivere oder eine nachhaltigere Agrarpolitik wird von Deutschland ja auch aktiv behindert, müssen wir dazu sagen. Aber dass die Lösungen für die Ernährung und für unseren Landwirtschaftssektor nur auf globaler, auf europäischer und auf globaler Ebene möglich sind, weil wir eben, unser allererstes Ziel in der Zukunft wird sein, alle Menschen satt zu machen. Das ist entscheidend. Mhm. Ja, und das geht eben nicht, wenn wir quasi die Grenzen zumachen. Wenn wir sagen, wir haben hier genug, guckt mal, wo ihr bleibt und bitte bleibt
fern. Das will die AfD. Wobei ich mich frage, wirklich, also ich meine, die wollen doch alle ihren Orangensaft trinken und so, wo sollen denn die Orangen herkommen? Also selbst nach dem Klimawandel wachsen die nicht so gut in Deutschland. Also
die Erwärmung ist positiv. Irgendwann haben wir alle Olivenbäume und quasi Zitrus oder ja, Zitrusfrüchte gedeihen.
Aber es gibt keinen Eiswein mehr. Ja, es gibt wirklich keinen Eiswein mehr. Okay. Ich will nur darauf hinweisen.
Achso.
Naja, den muss man halt lange hängen lassen.
Eiswein.
Bis der erste Frost kommt. Und der kommt so spät inzwischen, ja, dass der Eiswein nicht mehr, also das Risiko ist einfach zu groß, so lange zu warten.
Ja.
Das ist halt der Punkt. So.
Insofern hat also quasi der Klimawandel auch schon Einfluss auf die Ernährungssouveränität, Souveränität durch Eiswein.
Das ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste. Aber naja, man sieht halt auch da, weil immer geleugnet wird und so, aber man sieht, da hat sich doch was verändert. Das merkt doch jeder.
Ja, so. Ist spannend, weil gleich im nächsten Absatz wird dein Weinbau hier auch nochmal als grüner Beruf bezeichnet. Ja,
genau.
Ja? Also hier haben sie jetzt wirklich keine Angst. Oder eigentlich wollen sie das Grün, was sie ja eigentlich gar nicht leiden können, weil sie ja keinen Green Deal, keine grüne EU-Politik, aber grüne Berufe sollen jetzt quasi wieder in die Umwelt mit eingefügt werden, weil in der Umwelt, ja, in der lokalen Land- und Waldgebieten sind halt grüne Berufe relevant.
Ja? In Familienbetrieben, ganz wichtig. Ja. Das müssen Familienbetriebe sein. Und man will auch landwirtschaftlichen Existenzgründern helfen. Die dürfen aber wahrscheinlich nicht aus Syrien kommen. Okay. Düngung am Bedarf der Pflanze orientieren, ja. Düngung war da nicht was? Wollte man nicht mit der Düngung ein bisschen weniger?
Ich glaube, das war denen egal.
Okay.
Also ich weiß auch nicht, ob die wissenschaftlich irgendwie das analysiert haben, ob was Düngung mit den Pflanzen tut. Das ist, aber hier steht natürlich, dass die AfD fordert die Revision der Düngeverordnung, die Aufhebung der pauschalen Reduktion der Düngemengen, ja, und die präzise Ermittlung von Eintragsquellen nach dem Verursacherprinzip und der Beachtung von Kostenwirksamkeit und Verhältnismäßigkeit. Also das Verhältnismäßigkeit, was an Einständen ist, ist natürlich der tote Planet. Keine Biodiversität mehr. Findet aber im AfD-Wahlprogramm überhaupt keinen. Also Verhältnismäßigkeit, vielleicht nur, wer hat die größeren Hände, um den Samen auszubringen? Also, fand da jetzt keinen effektiven Verhältnis von was zu was.
Naja, sie wollen immerhin das Bundesinstitut für Risikobewertung ausbauen. Wenn die aber jetzt feststellen, dass wo die Risiken sind, dass die Risiken könnten unbequem sein für die AfD, würde ich sagen.
Aber nicht, also, ja, dann, wenn man CO2 nicht als relevant erachtet. Ja, ich weiß nicht, also es zieht sich natürlich bis zum Ende durch, aber die Frage ist sie, ob es noch an irgendeiner Stelle besser wird. Ich glaube es eigentlich nicht.
Ja, Tierwohl wollen sie aber.
Aber Tierwohl ist meines Erachtens auch nur eine vorgeschobene Erklärung, einfach weiter schlachten zu können. Ja, wir gucken ja schon drauf, wir achten dafür, dass die Tiere in Deutschland es gut haben und damit wir weiter unser Steak essen können. Ja, wenn wir glückliche Kühe schlachten, dann können wir quasi weiter unser Steak öffnen.
Ja. Heimische Ökosysteme, Schutz der heimischen Ökosysteme verbessern, ja, aber ist natürlich das ökologische Gleichgewicht plötzlich, das klingt doch alles sehr nach Umweltschutz.
Ja, ich denke, also aus meiner Perspektive, das habe ich jetzt schon zweimal gesagt, ist dieser Absatz nur dann verständlich, wenn man realisiert, dass lokal Veränderungen aufgehalten werden müssen, um das Landschaftsbild und das, was einen umgibt, quasi zu erhalten, dass aber all dies, was man tut, auf globaler Ebene keine Auswirkungen hat. Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, ging noch zur Schule, da haben wir uns in der Schülerzeitung mal darüber unterhalten, es gab eine handfeste Debatte darum, ob die Abholzung des Regenwaldes, hatte ich hier glaube ich auch schon mal gesagt, überhaupt Auswirkungen auf uns, auf Deutschland haben. Mhm. Und diese es gibt ja auch das Problem, dass sich Menschen erstmal exponentielles Wachstum nicht vorstellen können und dass sie ein unheimliches Problem haben, sich mit der Zahl unendlich auseinanderzusetzen. Ja, und irgendwann muss, glaube ich, in den Köpfen irgendwann der Punkt kommen, wo man das einfach dann zu einem gewissen Grad abstrahiert und dann sein lässt oder als Wahrheit annimmt, dass es einen unendlichen Zahlenraum gibt, ja, und sich dann irgendwie damit zufrieden gibt. Wenn es aber Leute gibt, die sagen, alles über 1 Million kann ich mir nicht vorstellen und deswegen gibt es nur noch 1 Million und danach ist Schluss, ja, dann für diese Menschen würde auch funktionieren, wir haben ein lokales Ökosystem, was geschützt werden muss, aber es gibt keine globale Klimakrise, die in irgendeiner Form davon abhängig ist. Mhm. Ja, die Größe des Systems ist schlicht und ergreifend nicht vorstellbar.
Naja.
Das ist vielleicht die zentrale Aussage dieses Kapitels.
Es gibt auch das Kapitel gesunde Lebensmittel aus heimischer Produktion fördern, aber darunter steht dann, dass gesonderte Lebensmittelbesteuerungen abzulehnen sind, wie eine Fleisch- und Zuckersteuer. Das wollen sie nicht.
Vielleicht ist ja für die Fleisch und Zucker gesund.
Ja, das kann aber niemand sagen. Also das
wer weiß, bei den Ernährungspyramiden von 1890 ist das vielleicht der Fall.
Naja.
Ich kann mich noch erinnern, in den 80ern die Werbung, ja, mit Zucker lacht das Leben. Mal so eine Zeit, da wurde behauptet, Zucker ist gut.
Und inzwischen sehen wir aber aus anderen Ländern, ich meine in Großbritannien mit der Zuckersteuer, die da ja auch nur, das ist sehr halbherzig und sehr wirtschaftsfreundlich eingeführt worden ist. Und dennoch hat das einen messbaren positiven Erfolg auf das Ernährungsverhalten der Menschen und sozusagen und auch auf die Gewichtsentwicklung. Das Körpergewicht, das durchschnittlich ist, offenbar zurückgegangen. Also das finde ich schon erstaunlich. Und da kann man nicht sagen, ja, hier, die Verbraucher sind alle mündig, wir wollen sowas nicht. Naja, gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber es kommt dann nochmal zu dem Thema, was uns interessiert, mit dem Kapitel, also Unterkapitel, dem übernächsten Ausbau von erneuerbaren Energien einschränken.
Ich würde gerne noch auf den davor eingehen. Und
Achso, Wasserversorgung.
Wasserversorgung in öffentlicher Hand belassen. Also sind wir jetzt doch bei Planwirtschaft, oder?
Da sind sie wieder.
Also hier, die Liberalisierung des Wassermarktes, Kommerzialisierung ist abzulehnen. Sie hat noch vorher gesagt, die Wirtschaft darf nicht so sehr an die Kandare genommen werden. Mhm. Ja, also warum denn jetzt plötzlich den Wassermarkt in staatliche Obhut und mit viel Bürokratie? Mhm. Ja, was ist denn hier gerade los? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wir haben doch genug Wasser, oder? Kommt doch immer mehr runter. Ja. Müssen wir doch positiv.
Da haben sie irgendwie gemerkt, dass es nicht gut ist. Also sind ja so ein bisschen gegen gegen die Globalisierung und gegen die EU. Und hier steht, eine EU-weite Liberalisierung und Kommerzialisierung des Wassermarkts lehnt die AfD ab. Das ist nämlich auch so ein EU-Projekt, dass das Wasser...
Vielleicht als Disclaimer, ich finde auch keine Privatisierung der Wasserwirtschaft sinnvoll. Ja?
Sinnvoll.
Aber
ja.
die Argumentation passt wieder mal gar
passt
nicht.
Nicht
ja?
hier, passt uns nicht in dieses libertäre Grundprinzip in der Wirtschaftspolitik. Und das passt da nicht hin, ja. Ausbau erneuerbarer Energien einschränken. Das ist
der politisch-ideologisch forcierte und staatlich subventionierte Ausbau regenerativer, hier nicht in Anführungszeichen, Energien ist nicht nur ein ökonomisches Desaster, sondern belastet auch unsere Heimat, unser Lebensgefühl und unsere Natur. Also mein Lebensgefühl wird gerade durch dieses Wahlprogramm in erheblichem Maße beeinträchtigt.
Nee, das ist wirklich... Also wo das ein ökonomisches Desaster ist, ist nicht nachvollziehbar, belastet auch nicht die Heimat, die regenerativen Energien und auch nicht unser Lebensgefühl. Also wenn da irgendwo ein paar Windräder stehen, klar, wenn ich im Schatten des Windrads bin, sehe ich das vielleicht anders.
Es gibt ja vielleicht Menschen, die wachen morgens auf und lesen in ihrer Tasse, oh Mann, jetzt bauen die hier schon wieder eine Solaranlage, mein Lebensgefühl ist absolut zerstört.
Mhm.
Ja, ich... bin so traurig, seitdem hier Solaranlagen stehen.
Windenergieanlagen sind nur noch an Standorten zuzulassen, an denen keine Beeinträchtigung für Mensch, Tier oder das Landschaftsbild zu erwarten.
Ja, also Braunkohlemuster spielt da keine Rolle natürlich, ja.
Ja, und jetzt steht das nochmal mit dem Zehnfachen der Gesamthöhe, mindestens jedoch 2,5 Kilometer. Das ist nochmal von der verheerenden Wirkung von Windkraftanlagen auf Vögel, Fledermäuse und Insekten die Rede.
Ich glaube, also da gab es auch mal einen spannenden Vergleich. Mal gucken, ob ich den nochmal wiederfinde, dass an den Windschutzscheiben von individuellem oder motorisierten Individualverkehr viel mehr Insekten draufgehen als Windrädern. Und im nächsten Punkt auch die Schadwirkung durch Infraschall, ja, wo quasi das Wirtschaftsministerium den falschen Bericht lanciert hat, wo die Berechnung des Infraschalls auf 10-mal dessen Wirkung oder der eigentlichen Wirkung quasi taxiert wurde. Und das soll wahrscheinlich Leute abholen, die da immer noch nicht auf dem letzten Stand der Dinge sind, sondern
plötzlich haben sie was gegen die Aufheizung des Mikroklimas. Das ist doch auch seltsam. Ne? Also vorhin war das mit dem Klima alles noch egal.
Ja.
Und das Klima ist nicht, kann man gar nicht schützen. Und dann steht hier, zudem verstärken diese, also mit diesen sind die Photovoltaikanlagen auf Freiflächen gemeint, die Aufheizung des Mikroklimas.
Ja, Mikroklima und dadurch hätten sie natürlich auch eine abschreckende Wirkung auf den Tourismus. Ich sage, nee, nach Deutschland gehe ich nicht mehr. Da sind so viele Solaranlagen, da kann überhaupt, das ist für mich kein Urlaubsland mehr.
Hm.
Ja, aber also ich wollte hier, wie gesagt, schon immer mal so neben so einem Braunkohletagebau-Urlaub machen. Ja. Also dieses Mikroklima,
da gibt es Fallwinde und Thermik, da kannst du vielleicht dann so Paragliding machen am Braunkohletagebau über die Schaufeln weg.
Ja.
Aber das Veränderung des Mikroklimas hier bei den Photovoltaikanlagen, Temperaturerhöhung, okay.
Mein Mikroklima
dann
hat sich auch
aber verändert. Da hat wahrscheinlich irgendjemand aufgestellt und gesagt, ja, aber ich habe doch eine Photovoltaikanlage. Und dann, ja, Bestandsanlagen dürfen weiter betrieben werden. Also das ist der letzte Satz. Bestandsanlagen dürfen weiter betrieben werden. Das sagt irgendwie alles aus, dieser letzte Satz. Dann kommt noch das Stichwortverzeichnis, was ich ja auch immer interessant finde, was häufig vorkommt, zum Beispiel EU, das ist ein ganz häufiges Wort.
Ja. Identität.
Identität.
Migration habe ich noch.
Klima ist auch noch zwei Zeilen, Seitenzahlen, natürlich nicht so viel wie bei der EU, das sind ja drei Zeilen sogar, richtig voll. Was haben wir noch? Migration, na klar, das ist für die AfD wichtig. Relativ wenig zu Islam. Ganz wenig zu den Hochschulen, nur zweimal erwähnt. Und Flüchtlinge nur zweimal. Auch seltsam wenig.
Ja, ich muss echt, also dieses Sammelsurium an nicht passenden Puzzlestücken holt niemanden mehr ab.
Ja.
Glaube ich.
Ja.
Es gibt keine Stringenz, außer wir lehnen ab und wir haben vielleicht noch eine Gruppe, die auch noch was gegen irgendwas hat und die bauen wir damit ein und dann sagen wir mal, hier, guck mal, da steht für euch was in unserem Wahlprogramm, bitte lest den Rest nicht.
Naja, es ist eben diese wirklich diese verschiedenen Strömungen, die da sind. Auf der einen Seite eben die Leute, die dann irgendwas im Mikroklima bei Photovoltaikanlagen haben, aber sonst ist das Klima ziemlich egal. Also, naja, es gibt schon so einen Punkt, wie gesagt, CO2 ist für sie kein relevanter Punkt.
Das wird absolut abgelehnt, dass es ein Bewusstsein zu schaffen, etwas, was ich nicht sehe, kann nicht existieren, hat keinen Einfluss auf mein Leben.
Ja.
Das ist eigentlich, ja.
Um nicht so ganz so bedrückt hier rauszugehen und verwirrt.
Eigentlich fand ich es ziemlich lustig zum Schluss. Ja,
es ist also, eigentlich lustig. Wenn es nicht so traurig wäre und wenn das nicht eine Partei ist, die so viele Stimmen bekommt, dann ist man quasi amüsiert über dieses Wahlprogramm. Also das ist wirklich, das ist an vielen Stellen so furchtbar absurd. Und auch sprachlich, wir haben es ja mehrfach gesehen. Ich meine, denke, wer hat das formuliert? Da muss doch nochmal jemand drüber gelesen haben. Gut.
Ja, wenn wir uns mal den Freien Wählern zu.
Genau.
Ja. Deren Programm ist ja ein bisschen überschaubarer.
Ja, das ist relativ kurz.
Auch, also bei mir sind es hier tatsächlich 128 Seiten, aber schön so organisiert, dass für alles ein bisschen Raum bleibt. Wichtig vielleicht auch zu erwähnen, also es ist eine Partei, die zuerst und am stärksten in Bayern aktiv geworden ist. Dort.
Gar nicht erstmal so richtig als Partei, zuerst mal nur als, sagen wir mal, als Gruppierungen, die so auf kommunaler Ebene aktiv geworden sind, weil sie eben keine Lust mehr hatten auf die Parteien, die in Bayern ja tatsächlich dann auch oft eher dann landespolitisch denken und sich dann gar nicht so sehr um die Kommunen kümmern.
Aber es gibt tatsächlich zwei Dinge, die sich hier wie so ein roter Faden durchziehen. Mhm. Ne? Also zum einen die Landwirte und zum anderen die Ablehnung von Energietrassen über Felder. Mhm. Nichts habe ich in diesem Programm so häufig wiedergefunden, als dass die Ablehnung der Tatsache, dass Energie nicht von Nord nach Süd geleitet werden darf. Und deswegen finde ich das insofern spannend, als dass die Freien Wähler jetzt plötzlich auch in anderen Bundesländern deutlich an Raum gewinnen. Also es wird ihnen in einigen, also lokale Parlamente sind es wohl schon, und jetzt wird ihnen in einigen Landesparlamenten durchaus auch noch Chancen eingerechnet. Und dass man mit so einem Programm, was tatsächlich wirklich eigentlich nur einen Mini-Teilaspekt abdeckt, trotzdem so viele Menschen binden kann, scheint wohl, das ist jetzt eine Hypothese von mir, müsste man vielleicht belegen, scheint wohl daran zu liegen, dass da wirklich so ein bisschen Raum ist zwischen den Leuten, die keine AfD wollen, ja, eben weil die AfD für sie genauso bekloppt ist, also würden sie niemals wählen, aber die CDU nicht mehr für sie einsteht. Sie fühlen sich da nicht mehr abgeholt, weil vielleicht in den letzten 16 Jahren eine Politik gemacht wurde, die andere Sachen im Fokus hatte als für sie. Also in diesem Vakuum finden sich jetzt die Freien Wähler selbst fokussiert natürlich auf ihren Lebensraum, auf ihr Mikroklima. Ohne dass sie jetzt diesen Anspruch hätten, quasi alles schlecht zu finden oder alles ablehnen zu wollen. Das finde ich ist ein interessanter Ansatz. Hätte ich vorher nicht gedacht, dass es da quasi nochmal eine neue Gruppierung gibt, die da Leute anzieht.
Das sind halt tatsächlich Konservative, die eben sich bei der CDU/CSU nicht mehr aufgehoben fühlen. Also insbesondere, glaube ich, bei der CSU nicht mehr aufgehoben fühlen, die aber von der Grundeinstellung doch eher konservativ, auch christlich orientiert sind. Ich denke, das ist diese Gruppe. Also ich habe mal ein Lobbying gemacht für die Wissenschaft im Bayerischen Landtag und da haben wir, also eine Delegation des Hochschulverbands hat die Fraktion der Freien Wähler besucht und mit denen dann auch zu Abend gegessen. Und das Gleiche ist häufig gemacht worden mit der CSU. Und da die Freien Wähler jetzt auch an der Regierung mit beteiligt waren, hat man die auch aufgesucht. Es hat sich sehr unterschieden. Also schon, was das für Leute sind, es ist anders als die CSU-Abgeordneten. Mhm. Was sie trinken, also die CSU-Abgeordneten trinken im Bayerischen Landtag, nein, die trinken immer teuren, möglichst französischen Rotwein.
Was?
Ja. Wow. Der teuerste wird hier eingeladen. Das gehört ja zum Lobbying dazu, dass man die Politiker gewogen machen will. Dann wird teuerster Rotwein bestellt. Die Freien Wähler hatten da alle ihre Maß Bier,
ja,
nicht ihre Maß, also einen halben Liter, ja, vor sich stehen. Also das ist schon eine ganz andere Nummer.
Ja.
Na? Und das, neben mir saß einer, der erzählte dann, er sei also bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Und über die Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr sei er dann kommunal aktiv geworden. Und irgendwann wollten sie dann loswerden und haben ihn dann in den Bayerischen Landtag geschickt.
Also Bodenständigkeit.
Bodenständigkeit, ja. Also sehr bodenständig.
Okay.
Also vielleicht nicht immer die Intellektuellen. Das ist bei den CSU-Abgeordneten sicher anders. Aber eben konservativ auf jeden Fall. Also sie waren alle sehr überzeugt von konservativen Ideen.
Ja, das ist, was du jetzt sagst, speziell im Hinblick auf deren Selbstwahrnehmung, finde ich das spannend, können wir nachher nochmal drüber sprechen, weil es wird da schon Unterschied gemacht zwischen Partei und Bevölkerung.
Mhm.
Ja, also das findet hier auf der sprachlichen Ebene, gibt es quasi die Entscheiderinnen, die hier angesprochen werden mit dem Wahlprogramm, und dann gibt es die allgemeine Bevölkerung, der bestimmte Sachen, die vor bestimmten Dingen geschützt werden. Das finde ich sehr spannend, dass du sagst, wenn du bodenständig einerseits, aber dann quasi, wir sind nicht mehr die Bevölkerung, sondern wir sind jetzt ein Teil, die politisch über die Bevölkerung sprechen. Können wir vielleicht nochmal in einzelnen Punkten uns angucken. Aber ansonsten hast du vollkommen recht, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, im Inhaltsverzeichnis zurück zu einer soliden Finanzpolitik, Vertrauen wiederherstellen, Grenzschutz sicherstellen, ethisches Handeln, Schöpfung bewahren, ja, Familien fördern. Das sind alles urkonservative Werte,
ja, klar.
Ja, die das Programm quasi komplett durchziehen.
Ja, und eben unter dem Stichwort Schöpfung bewahren sind die sicherlich auch für Klimaschutz.
Genau.
Also das sieht man ja gleich, wenn wir in das Kapitel direkt springen wollen. Ich weiß nicht, ob du vorher noch was anderes anschauen willst. Sonst würde ich tatsächlich in das Kapitel
Umweltschutz. Lass uns mal da springen. Wenn ich noch was finde,
und
dann
Nachhaltigkeit gehen. Und da geht's gleich los. Eine gesunde Umwelt ist kein Selbstzweck. Klima- und Umweltschutz sichern und verbessern nachhaltig die Koexistenz von Natur, Lebens- und Wirtschaftsräumen. Natürlich wieder die Wirtschaft dabei. Wir Freien Wähler wollen die Umwelt sowie die Artenvielfalt bewahren und die natürlichen Lebensgrundlagen unserer Heimat schützen. Haben wir es auch wieder mit der Heimat. Dies machen wir nicht nur zu unserem eigenen Schutz, sondern auch aus Verantwortung für nachfolgende Generationen. Also ganz anderer Ton als bei der AfD.
Absolut.
Ja, also bei der AfD ist von nachfolgenden Generationen nichts zu spüren.
Ja, ja. Also und das ist vor allen Dingen auch so eine halbe Klimagerechtigkeit. Ne?
Ja.
Also da wird schon verstanden und das ist ja der Punkt. Wir, unsere Aktivitäten haben Auswirkungen auf andere.
Ja, und dann sagen sie gleich, wir stehen zu den Verpflichtungen, die sich aus dem Pariser Klimaabkommen ergeben. Deswegen gilt es, die Klimaneutralität spätestens bis zum Jahr 2050 zu erreichen.
Dann hätten sie aber nochmal rechnen sollen. Ne?
Ja, das ist zu lange hin. Wir blicken dieser Aufgabe mutig entgegen. Durch technische Innovationen lassen sich im Bereich der Energie, der Mobilität und der Landwirtschaft große Veränderungen erreichen, die nicht nur der Emissionsreduktion dienen, sondern auch wirtschaftliche Wachstumspotenziale für Deutschland bereithalten. Hier ist natürlich wieder diese Verlagerung auf die Technik.
Ja, absoluter Technikfokus.
Ja.
Ja, offensichtlich bedeutet Konservatismus in Deutschland trotzdem Zukunftstechnologien.
Ja, also, man verlässt sich darauf, dass irgendwann die Sachen.
Wir brauchen zwar Mutter, Vater, Kind, aber am besten mit Warp-Antrieb.
Ja, genau. Ja.
Okay, ich will jetzt nicht so despektierlich klingen. Also, aber in dem Falle, technische Innovation steht also immer quasi auch als konservativer Punkt. Und was ich auch noch unterstrichen habe, Wachstum wird auch nicht in Frage gestellt. Ja, es geht auch
in
den Grundlagen müssen wir trotzdem immer wachsen. in der Wirtschaft zumindest. Und wir müssen diese Veränderungen erreichen, Emissionsreduktion und trotzdem wachsen, also grünes Wachstum, vielleicht sogar so ein bisschen in den grünen Bereich reingehend. Aber auch hier hätten sie eventuell noch mal ein bisschen nachforschen können, um festzustellen, dass es eben nicht funktionieren kann.
Ja. Hier steht jetzt auch, das finde ich sehr interessant, wir werden nicht zulassen, dass die hohe Zustimmung zum Klimaschutz durch eine Verquickung mit einer ideologischen Systemfrage zerstört wird. Also sie haben so ein bisschen Angst davor, dass jetzt die Linken kommen. Durch die Hintertür des Klimaschutzes, mit denen sie ja auch irgendwie sind, kommen jetzt die Linken und sagen, komm, wir müssen den Kapitalismus abschaffen.
Ja, absolut.
Was ist das mit der ideologischen Systemfrage?
Auch in Bezug, klar, auf diese grünen Abkehr im Sinne von, wir wollen auf Abgaben und Verbote verzichten. Ja, soweit es möglich ist. Aber das ist eine ganz klare Abgrenzung von Grün. Wahrscheinlich ist die auch nötig, weil sie an vielen Stellen ja Übereinstimmung haben. Denn gerade im Hinblick darauf habe ich das Programm mal ein bisschen durchgeforstet und ich habe da seitenweise Verbote gefunden bei den Freien Wählern. Die sind natürlich nicht so formuliert, aber wenn man sich wenn man sich diese Abschnitte mal quasi umformuliert, würde dann immer ein Verbot da draus folgen. Ja, aber dieses, wir werden nicht zulassen, dass diese ideologische Systemfrage gestellt wird, klingt für mich fast wie eine Drohung.
Aber sie haben auch, und da sieht man wieder, sie haben viel begriffen, das sind eben ja auch Landwirte, also viele kommen aus der Landwirtschaft. Die BürgerInnen sowie die Kommunen dürfen nicht mit den Problemen wie Überschwemmungen, Verwüstung, Dürre, Wassermangel, Stürme, Starkregen und einer sich verändernden Flora und Fauna allein gelassen werden. Das präsupponiert ja, wie man sprachwissenschaftlich sagt, dass es eben zu Überschwemmungen kommt, zu Verwüstung kommt, zu Dürre, zu Wassermangel, Stürmen, Starkregen und veränderter Flora und Fauna. Also die wird ja zugegeben, dass sich die Flora und Fauna verändert und dass es Stürme, Dürre, Verwüstung, Überschwemmungen gibt.
Ja, also ich glaube, da haben.
Das liest man in anderen Programmen nicht.
Ich glaube, also, die haben dann einen sehr realistischen Einblick auf die, was tatsächlich passiert. Die nehmen das tatsächlich ernsthaft wahr. Was mich da sehr fasziniert hat, war dieser Gedanke, dass die Mehrheit soll nicht von einer Minderheit allein gelassen werden. Also eigentlich sind da die Bürgerinnen, die Kommunen sind ja alle Menschen und jetzt wird plötzlich eine nicht agierende Politik, das sprachliche Bild aufgemacht, als dass die große Menschheit allein gelassen wird und das funktioniert irgendwie nicht.
Naja, das geht nicht.
Also wir sind doch
gar nicht allein gelassen.
Richtig, aber für mich ist das genau das, was ich vorhin sagte, dieser sprachliche Duktus, diese Selbstwahrnehmung, der hier auch innerhalb dieses Abschnitts steht. Wir werden uns den Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, gemeinsam mit der Bevölkerung stellen. Das heißt, sie sind nicht die Bevölkerung, sie sind eine regierende Partei. Die haben einen kompletten anderen Anspruch an sich selbst. Und dann wird auch der letzte Satz für mich dann klarer. Es gibt halt noch eine andere Regierung, die Menschen damit alleine lässt.
Genau, es ist ganz klar im Kontext von Bayern zu sehen. Die Landesregierung interessiert sich halt nicht für das, was in den Kommunen passiert und was die einzelnen Bürger da und Bürgerinnen, was denen unterkommt, sondern sie machen irgendwie nur noch die Landespolitik. Das ist tatsächlich dieses Selbstverständnis dort, dass also die und wir.
Ja, genau, absolut. Das wird sehr deutlich und zieht sich durch das komplette Programm. Aber ich finde, was wir jetzt schon besprochen haben, die Wahrnehmung und die Achtung, Klimaschutz ist die globale Herausforderung an der Zeit. Es ist nicht nur die Klimakatastrophe, Klimawandel ist die Herausforderung, sondern der Klimaschutz. Das heißt, es geht schon ein Stück weiter. Sie akzeptieren, dass Maßnahmen getroffen werden müssen und diese Maßnahmen sind eine Herausforderung. Finde ich super. Also allein diesen Ansatz im konservativen Duktus.
Ja, und dass sie eben auch sagen, man muss entsprechende Maßnahmen in der Entwicklungs- und Sicherheitspolitik machen. Also Entwicklungspolitik ist bei anderen, haben wir bei der AfD nicht gelesen.
Ja, absolut. Ja. Auch hier, vielleicht hier so ein Stück weit die Sicherheitspolitik fand ich so ein bisschen seltsam,
ja,
weil es ja bedeutet, wir sind uns darüber im Klaren, dass globale Umweltkatastrophen auch Migrationsströme auslösen können,
ja, das
dass
richtig,
es
richtig, ja.
Begehrlichkeiten wecken können, dass mehr Leute anklopfen können an unsere Festung Europa. Und da müssen wir, also Klimawandel ist ein Sicherheitsthema, das dahingestellt, aber das fand ich hier dann schon ein bisschen.
Ja gut, aber es sollen eben auch Lösungen gefunden werden für Chancen in den Entwicklungsländern und eine neue wirtschaftliche Zusammenarbeit, fair und nachhaltig. Also das ist natürlich auch Wasserstoffproduktion jetzt in Afrika, okay. Das
hier bin ich so ein bisschen, dann, da muss ich dann widersprechen, das ist sehr Kolonialismus 2.0.
Ja, ja.
Ja, wir sind verantwortlich für das, was da passiert in den Ländern.
Ja, sicher.
Und anstatt, dass wir quasi die globale Verantwortung übernehmen, was man übrigens nicht kann, ja, wenn man diesen Heimatbezug hat, wenn wir diese globale Verantwortung übernehmen, dann können wir den anderen nicht auch noch sagen, ihr habt jetzt das für uns zu machen, damit wir weiterhin unseren Lebensstandard halten können. Also wir erzählen anderen Ländern, was sie für uns zu produzieren haben, weil ist ja gut für sie.
Ja. Das geht nicht.
Das geht absolut nicht. Das
ist möglicherweise Kolonialismus. Allerdings ist es sicherlich auch, könnte andersherum, also wenn es technisch, da gibt es da technische Probleme, wenn halt in Afrika, wenn Afrika was aus seiner Situation machen könnte, weil eben irgendwo viel Sonne ist und so, wäre das sicherlich auch für Afrika tatsächlich eine Chance.
Das soll das aber Afrika bewerten.
Ja,
das
klar.
Ist nicht die Aufgabe der Freien Wähler, da zu sagen, baut mir mal schön eure Rosinenfrüchte an.
Ja, nur wenn afrikanische Staaten es sagen, okay, wir können bei uns Wasserstoff produzieren, dann muss natürlich auch muss dann noch abgenommen werden.
Ja, das halte ich für ziemlich kritisch, diesen Punkt.
Ja, es wird so nicht gehen, wie Sie sich das vorstellen. Ne? Ja. Das ist technisch einfach sehr schwierig mit dem Transport von Wasserstoff.
Ja, das hatten wir ausgehört.
Ja.
Und ja, aber vor allen Dingen auch diese Bevormundung, das kann ich nicht haben. Ja? Also wir leiden alle drunter, aber wir wissen, was für euch gut ist. Das finde ich irgendwie ziemlich anmaßend. Ja. Und hier finde ich halt spannend, ja, wir sind ja jetzt beim Thema Umwelt- und Ressourcenschutz. Thema Schutz des Wassers. Und da steht dann quasi wirksamer Grundwasserschutz, umweltgerechte Nährstoffbewirtschaftung, Privatisierung der Wasserversorgung lehnen wir ab.
Ja, das hatten wir ja gerade schon.
Ja, also mal bei der AfD. Aber hier, ja, es ist jetzt plötzlich eine Ideologie. Warum muss jetzt Wasser darf Wasser nicht privatisiert werden? Ist es ein Verbot der Privatisierung? Wir verbieten den Handel mit Wasser ist doch ein Verbot. Haben die nicht gerade gesagt, dass die gegen Verbote sind?
Wollen gegen Verbote sein.
Ja.
Also sie wollen nicht ideologisch sein. Das klingt hier sehr ideologisch.
Das ist schon ziemlich systemfrei. Also, nee, ich will hier nochmal feststellen, ich finde das gut. Ja, also es ist eine soziale Grundlage.
Ja.
Wasser und Nahrungsmittel insgesamt sollten nicht quasi vom Markt allein geregelt werden.
Genau.
Aber es widerspricht quasi genau dem, was sie im vorherigen Absatz gesagt haben, dass sie keine Verbotsparteien. Naja. Und hier ist dann quasi, Grundwassergefährdungen müssen konsequent vermieden werden. Da fehlen dann irgendwelche Details, auch das, was sie da meinen. Ja, und auch wie das geschafft werden soll.
Ja.
Ob das jetzt Technologie sein soll oder.
Es kommt ja jetzt im nächsten Absatz Mikroplastik. Das ist sicherlich eine Maßnahme.
Ach, noch ein Verbot. Ach, wieder mal die Systemfrage, ja.
Ja.
Die Umweltbelastung führt durch zusätzlich Mikroplastik zu höheren Abwasserkosten für Verbraucher. Klingt fast links. Ja, also Abwassergebühren werden auf alle Verbraucher umgelegt. Das ist nicht das Verständnis der Linken von Klimagerechtigkeit. Ja, also das.
Ja, das stimmt. Also sie wollen Mikroplastik in Wasch- und Hygieneerzeugnissen verbieten.
Also
ich bin auch da.
Absolut.
Aber es ist halt tatsächlich ein Verbot.
Interessanterweise, und das wirkt zurück auf dieses Framing, ja, dass Leute sich irgendwie allergisch oder allergisch reagieren, wenn ihnen gesagt wird, du darfst bestimmte Dinge nicht mehr tun. Und dann sind aber genau die Parteien ja trotzdem die dasselbe wollen wie alle anderen, das nur irgendwie anders formulieren, ja, indem man die Kommunikation anders gestaltet.
Ja.
Naja.
Tja.
Ja, dann haben wir beim Wald, ja, relativ am Ende, auch nochmal die Formulierung, dass ein Ausgleich für WaldbesitzerInnen, übrigens hier auch finde ich sehr spannend, dass konsequent mit Gender-Stern agiert wird, ja, also sehr progressiv in dem Augenblick, also für Klimaschutz, artenschutzorientierte Forstwirtschaftlich sollte staatlich organisiert werden.
Mhm.
Also doch wieder Systemfrage. Mhm. Ich stelle dir die Systemfrage, oder? Mhm.
Ja, ja, es kommt hier wieder. Das ist auch nicht total ideologisch.
Das,
und
kommt
links. Das hätte man auch bei der Linken. Nee, so, das steht da auch, glaube ich.
Da müssen wir den bayerischen bodenständigen Landwirten mal erzählen, was hier.
Ja, ich weiß nicht. Ja, ja.
Okay. Also abgesehen davon finde ich es auch richtig, was da steht. Ja,
ja,
also
sicher.
Nur immer wieder unter dem Luktus. Ja.
Hier, Meeres- und Küstenschutz. Da wird das auch. Glaube ich, auch das erste Mal, dass ich das in einem Parteiprogramm lese, mit der CO2-Senke des Meers. Und wo man eben sich drum kümmern muss. Ne? Das ist.
Und hier finde ich das besonders gut, um das auch nochmal hervorzuheben, dass geschrieben wird: Deutschland als große und einflussreiche Wirtschaftsnation muss seiner Verantwortung für unseren Planeten gerecht werden und sein politisches Gewicht zur Bewahrung der maritimen Ökosysteme in die Waagschale werfen.
Ja.
Super.
Ja, und hier steht es eben auch: Sollten diese Entwicklung weiter fortschreiten, dann drohen katastrophale Folgen wie etwa die Umkehrung der CO2-Aufnahme, was im ECPP-Report von heute steht. Und damit eine unaufhaltsame Beschleunigung des Klimawandels.
Ja.
Also, da brauchen wir den ECPP-Report nicht, steht hier schon drin. Also, ja.
Ja. Sehr spannend.
Ja, also das finde ich schon. Und dann für eine eigentlich eher bayerisch fundierte Partei, die jetzt plötzlich entdeckt, dass da was mit den Meeren so nicht weitergehen kann, finde ich das schon erstaunlich. Und in der Deutlichkeit wird das bei anderen Parteien nicht gesehen.
Und tatsächlich jetzt geht es ja um die Küstengewässer im nächsten Abschnitt. Und da finde ich das insofern spannend, dass hier sogar mal die Wissenschaft, die ja vorher nicht explizit irgendwie Bezug gefunden hat, es wird nicht dagegen argumentiert, aber es wird auch nicht darauf basierend argumentiert. Aber hier findet sich ein ganzer Abschnitt darum, wie sich in den Ozeanen Todeszonen entwickeln, und zwar durch das Algensterben.
Genau.
Und hier finde ich es interessant, dass quasi wechselnd von einem Forderungspapier hin zu einem wissenschaftlichen Erklärungspapier.
Mhm.
Ja, aber das ist tatsächlich auch nur in diesem Abschnitt so.
Mhm.
Als müsse man eventuell doch nochmal einigen Menschen erklären, wie sowas eigentlich zustande kommt.
Ja.
Also, fand ich aber dann, hätte man zusammenkürzen können, aber ich finde es auch nicht schlecht, dass es da ist. Ja,
ja, also ich bin auch der Meinung, dass man den Eintrag von Phosphaten und Nitraten entgegenwirken muss, aber das ist natürlich auch wieder Verbotspolitik. Ja.
Ja.
Genau. Also ich glaube, mit der AfD können sie sich da nicht einigen.
Nee, absolut nicht. Das ist schon ziemlich gegensätzlich, was da steht. Ich meine, mit der AfD kann sich, glaube ich,
ja, gut.
Okay, dann haben wir die Abwasserreinigung, vierte Klärstufe, sehr gut.
Fracking verbieten, auch wieder ein Verbot, aber ein sicherlich auch sinnvolles.
Umweltschutz endet nicht an nationalen Grenzen.
Ja,
ja, also hier auch wieder, wenn wir mal den Gegensatz zwischen Klima und Umwelt aufmachen, ja, auch wenn es müßig ist, aber hier wird konkret gesagt, auch die lokale Umwelt orientiert sich nicht an nach Staatsgrenze. Ja. Was natürlich auch, also quasi bilateral, multilaterale Beziehung quasi erfordert und damit auch quasi diesen, sich den Stück weit schon öffnet, dass mit anderen zusammengearbeitet wird,
Genau. Ja. Ja, Regenbecken, Flächenverbrauch reduzieren, also auch interessant.
Mhm.
Wir haben das also auch mit der Versiegelung, steht da jetzt nicht wörtlich drin, aber das ist natürlich genau
da,
der Punkt.
Da steht ja die Aufnahmefähigkeit der Flächenversiegelung
steht drin.
Aber hier steht quasi, sie fordern ein bundesweites Förderprogramm für den Bau von Regenrückhalt- und Regenüberlaufbecken. Jetzt hatte ich mich gefragt, wie wäre es denn eigentlich mal mit Renaturierung?
Ja.
Wie wäre es denn eigentlich stattdessen, dass man weitere künstliche Elemente schafft, die zurück zur Natur. Und dann ist mir aufgefallen, es geht ja hier immer noch um Flächenmenschen, um Agrarmenschen, die möglichst viel Agrarnutzfläche brauchen.
Mhm.
Und wenn man jetzt alle Aspekte der Natur wieder renaturiert, Moore, Fluss und Bachläufe, dann steht automatisch weniger Fläche für die Agrarnutzung zur Verfügung. Also klar, hier gibt es dann ausgewiesene Regenbecken.
Mhm. Ja, bei Flächenverbrauch reduzieren ist auch Von Absolut. Der Verkehrs- und Siedlungspolitik im Allgemeinen die Rede und von den nachfolgenden Generationen, denen man Natur und Lebensqualität weitergeben muss. Also das ist, und denen muss man Planungsspielräume überlassen. Also das finde ich auch sehr
Absolut.
Interessant. Also andere Parteien sehen das nicht, dass man den nachfolgenden Generationen Planungsspielräume
Absolut, überlässt. Da sind die Freien Wähler ziemlich vorne dabei, auch in dem Abschnitt davor nochmal. Und zwar eine Herausforderung, die sich stellt durch den Klimawandel, durch den fortschreitenden Klimawandel, der wird hier explizit benannt und ich finde es faszinierend, weil das ist eine Folgenabschätzung, die so keine, noch nicht mal die Grünen haben dieses und das so finanziert. Also vor allem die Bereitstellung von Löschwasser bedarf einer Anpassung an die zunehmende Trockenheit.
Hat keiner sonst.
Das ist bahnbrechend, für ein Parteiprogramm. Konservativen Partei, sage ich mal, ist das eine Wertschätzung dessen, was hier gerade passiert.
Es sind halt die Feuerwehrleute, die das bereits entdeckt haben, das Problem, weil das ja schon besteht, dass plötzlich kein Löschwasser da ist. Das ist ja der Punkt, dass die Klimakatastrophe jetzt stattfindet und nicht erst in 30 Jahren. Und das wird bei anderen Parteien komplett ausgeblendet.
Dass sie aber trotzdem nicht weg von ihrer Überzeugung können, steht dann im nächsten, bei Land- und forstwirtschaftliche Flächen schützen. Mhm. Da steht nämlich, Land- und forstwirtschaftliche Flächen sind ein kostbares Gut. Das dachte ich erstmal, ist ja eine schöne Setzung, kostbar, wertvoll. Aber jetzt im nächsten Grund, aus diesem Grund lehnen wir politische Vorgaben zur großflächigen Stilllegung von Land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen ab. Kostbar, also ökonomisch kostbar. Mhm.
Ja, das stimmt.
Primär müssen Dinge erhalten werden. Dann passt es auch mit den Regenbecken, die dann eher anstellen.
Aber dann steht schon, die klimarelevante Pflege der Wälder soll über die Einnahmen des nationalen Emissionshandels vergütet werden. Also Sie sehen schon, dass man da was machen muss bei den Wäldern und dass dann eben der wirtschaftliche Wert möglicherweise abnimmt bei den klimaresistenten Mischbeständen, die sie fordern. Und da muss irgendwo Geld her. Das kommt dann aus dem Emissionshandel.
Was tatsächlich ja auch eine sinnvolle Umlage ist.
Ja, und sie haben auch schon gesehen, hier steht es ja auch nochmal, die schon heute spürbaren Folgen des Klimawandels.
Ja, wir sind mittendrin. Aber trotz allem, ich finde das faszinierend, dass quasi, weil es eben die CDU, CSU und auch die AfD offensichtlich nicht geschafft hat, die eigentlich nicht existierende Diskrepanz zwischen Schöpfung und also Natur bewahren und Klimawandel irgendwie positiv oder sinnstiftend in Einklang zu bringen. Da öffnen sie sich tatsächlich für Menschen, die konservativ sind und sagen, die Naturerhaltung ist eine konservative Sache, da möchte ich mitmachen. Ist absolut es gab bisher nichts. Das war ein Vakuum, was jetzt gefüllt wird durch die Freien Wähler.
Naja, und dann geht es ja sogar so weit, Biodiversität und Klimaschutz sind Pflichtaufgaben. Ne? Also doch plötzlich, Kommunismus im Grunde, weil vorgeschrieben werden muss.
Wobei ich das hier tatsächlich nochmal, man könnte natürlich sagen, dass es zum einen als Kommunismus durch diese Maßgabe existiert, aber der nächste Satz, den fand ich sehr spannend. Der größte Feind des kommunalen Klimaschutzes, was du sagst, kommt aus den Kommunen, ist nicht der Unwille der Kommunen, die wollen nämlich, sondern die Haushaltsgenehmigung. Das ist schon fies, ohne die Systemfrage zu stellen, das quasi zu sagen, dass das Einzige, wie Kommunen sowas realisieren können, der Haushalt ist nämlich eine Grundlage, Schulden machen. Wenn du willst, dass die Umwelt erhalten wird, musst du Geld in die Hand nehmen. Und okay, der Wald kommt jetzt aus dem Emissionshandel, aber da ist ja noch viel mehr. Und das bedeutet für die Kommunen, wir sagen, du musst Klimaschutz machen.
Offene Grünflächen und Streuobstwiesen. Kostet Geld. Das ist klar. Da muss irgendwo das Geld her und das gibt's nicht. Genau.
Und das ist dann quasi, also die Kommunen vor mehr Schulden zu stellen, ohne die Systemfrage zu stellen. Ist eigentlich schon der komplette Gegensatz zu dem, was Sie in der Einleitung sagen.
Jetzt im nächsten Punkt fand ich was interessant. Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit in den Fokus rücken. Gut, kann man sagen, haben die anderen auch. Aber dann steht, also die anderen, damit will ich sagen, nicht die AfD, sondern Klimaliste,
ja,
Grüne
wir gehen von den normalen Parteien
und so. Aus, oh, die haben alle was mit Kreislaufwirtschaft. Das steht hier bei den Freien Wählern auch. Aber was ich interessant finde, ist die CO2-Kennzeichnung von Lebensmitteln.
Mhm.
Das habe ich noch nicht gelesen
das ist
bisher.
Das
oder habe ich das bei der Klimaliste überlegt?
Nee, das hast du nicht. Das haben wir tatsächlich nicht so genannt. Und das macht auch meines Erachtens persönlich ja keinen Sinn. Hm, und zwar.
Also mich als Verbraucher würde das ansprechen. Wenn da draufsteht, guck mal hier, so viel CO2.
Jein. Also ja, den Gedankengang, den du hattest, hatte ich vorher auch. Ich habe mir, der nächste Satz, der ist nämlich entscheidend, was diese CO2-Kennzeichnung angeht. Regionale, also der Grund, warum CO2-Kennzeichnung auf Lebensmitteln passieren sollen, ist, weil regionale Produkte, Landwirte, Bayern, mhm, ja, und nachhaltige Erzeugung mit kurzen Wegen unterstützt werden soll.
Mhm.
Es ist aber ein Trugschluss, dass der Transport von Lebensmitteln enorm zur CO2-Bilanz beiträgt.
Mhm.
Also das wird sehr oft angeführt, ist aber nur ein Element unter vielen.
Ja,
das vielleicht. Also um das am Beispiel zum Beispiel der kalifornischen Mandeln mal. Die sind klein, die sind relativ einfach zu transportieren und der Transport dieser Mandeln fällt eigentlich nicht ins Gewicht, weil das eigentlich Problematische, die CO2-Bilanz kommt vom Anbau der Mandeln in Kalifornien.
Mhm.
Ja, durch den enormen Wasserverbrauch.
Mhm.
Und das wird, also diese CO2-Kennzeichnung wird hier in Bezug auf den Transport fokussiert. Dass das insgesamt vielleicht eine Möglichkeit ist, das auszuweisen, ist aber nicht nur CO2-Emissionen werden ja verursacht, sondern es ist ja nur eine von vielen planetaren Grenzen, mhm, die existieren. Und dann, wenn es so ein Label geben müsste oder würde, müssten die ganzen anderen Dinge ja auch berücksichtigt werden.
Mhm.
Ja, und nicht nur CO2, weil bestimmte Sachen, Biodiversität lässt sich nicht in CO2 messen.
Stimmt.
Und das ist, also eben weil es so ein kompliziertes Ding ist, mhm, das auf einen Wert zu reduzieren, dann sagen die Leute nur, okay, ich habe jetzt Mandeln, die quasi einen CO2-Wert von A haben und trotzdem hat Kalifornien kein Wasser mehr. Ist halt, drückt das eben nicht korrekt aus. Okay?
Wobei natürlich möglicherweise eine CO2-Kennzeichnung von Lebensmitteln dazu führt, dass in geringfügiger Weise, aber immerhin möglicherweise merkbar, es zu einer CO2-Einsparung kommt.
Richtig.
Das wäre doch schon mal, ich meine, warum macht man das? Man will doch ein gewisses Ziel erreichen.
Also vielleicht sollten wir überlegen, ob so eine Kennzeichnung vielleicht insgesamt mehrere Faktoren berücksichtigen sollte. Und nicht nur das CO2.
Hm.
Und diese Diskussion führen wir ja schon.
Hm.
Und deswegen prinzipiell ist so eine Dokumentation natürlich sinnvoll.
Ja.
Also aber vielleicht sollte man eventuell schon ein bisschen früher anfangen und das systemisch aufarbeiten, dass Sachen klarer formuliert werden und klar gebildet werden, weil es eben eine komplexe Geschichte ist.
Mhm.
Und vielleicht noch eine Sache, warum es nicht zwangsläufig an so einer Kennzeichnung, warum das nicht genug ist, ist die Tatsache, dass wir jetzt schon im Handel den Nutri-Score haben.
Mhm.
Und ob die Leute jetzt A, B, C, D oder E kaufen, die sagen dann, die wissen, dass die Chips schlecht sind, dass die eine E haben, kaufen die aber trotzdem. Also es hat nicht den Einspareffekt, oder den Zuckerreduzierungseffekt, Fettreduzierungseffekt, den es eigentlich haben müsste.
Ja, das Argument hört man oft, aber ich kenne mich und ich gucke auf das, was ich kaufe. Insbesondere wenn ich ein Produkt noch nicht gekauft habe, dann gucke ich da mal drauf. Und wenn da irgendwie, also ich habe Dinge schon zurückgelegt aufgrund der Informationen, die ich dadurch erhalten habe.
Ja.
Also
ich stimme dir zu, es braucht Kennzeichnung. Es muss festgelegt werden oder es muss quasi irgendwo ersichtlich werden, was der Einfluss auf das Klima dieses Produkts, was ich konsumiere, hatte.
Ja.
Und bei dieser Skala müssen tatsächlich idealerweise auch Produkte, die regional und nachhaltig produziert werden, kurze Wege hatten, bevorzugt werden.
Ja.
Da sind wir uns, glaube ich,
klar.
Die Frage ist, ob das in so einem Abstraktionslevel möglich ist. Die ist quasi für mich noch nicht abschließend geklärt. Prinzipiell aber, lässt sich drüber reden.
Ja.
Würden wir mit den Freien Wählern eine Koalitionsverhandlung eingehen, wäre das wahrscheinlich ein weniger strittiger Punkt. Ja, also wenn wir jetzt quasi mal runterbrechen.
Ja, mal gucken, ob wir noch strittige Punkte finden.
Ja.
Recyclingquote und Fähigkeit aufzeigen.
Ja. Okay, immer weniger Gegenstände werden so gebaut, dass sie leicht recycelt werden können. Oftmals wäre dies mit nur kleinen Änderungen der Herstellung. Wollen die uns jetzt schon wieder verbieten, nicht recycelbare Gegenstände zu produzieren?
Das sieht so ein bisschen so aus. Aber es ist natürlich schon so, dass es auch gefährlich ist, wenn man immer sagt, ja, kann ja recycelt werden, muss vielleicht insgesamt weniger Rohstoffe verbrauchen und nicht jetzt sagen, ja, kann ja recycelt werden. Das sehen wir ja beim Plastik. Das ist
hier übrigens auch wieder eine Skala, ne? Also die Skala, die den VerbraucherInnen beim Kauf transparent aufzeigen sollte, wie gut das Produkt recycelt werden kann. Das heißt, wir hätten jetzt schon eine CO2-Skala, eine Reduktion.
Ja, bin ich ja der Meinung, kann ganz viel. Ja,
genau, ne? Das heißt, die Reduktion von Komplexität in eine Skala wird der Herausforderung nicht bewusst.
Ja, aber ich würde auch gerne mehrere Skalen drauf haben. Also ich möchte nicht dann eine Skala Produkt gut, Produkt schlecht. Ne? Das wäre ein bisschen zu...
Das müsste dann die KI machen, die...
Ja, ja. Oder muss eine Skala geben, dieses können Sie kaufen oder dieses sollten Sie besser nicht kaufen. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Aber mehrere Skalen, wo ich dann auch mal gucken kann. Also ich bin eigentlich gerne ein kritischer Verbraucher. Also wenn ich schon einkaufe, was ich immer belastend finde, dass ich das muss, aber dann gucke ich auch gerne immer hin. Insbesondere bei Produkten, die ich noch nicht hatte, da möchte ich doch gerne wissen, was ist das?
Bin ich absolut bei dir. Wenn es irgendeine Taxonomie gibt, die das effektiv ausdrücken kann,
ja.
Und ich bin auch voll dafür, sowas zu diskutieren, in welche Richtung es gehen kann, natürlich.
Plastikflut stoppen.
Plastikflut verbieten.
Ich bin auch der Meinung, dass Plastikflut gestoppt werden soll, aber es ist natürlich wieder ein Verbot, ja. Ja, steht tatsächlich Verbot. Ja, es steht Ausweitung des Verbots der Herstellung des Verkaufs von Gegenständen aus Kunststoff. Also sie wollen wirklich, sind wirklich eine Verbotspartei. Mhm. Wenn mal eine gesucht wird, hier ist eine. Dann das nächste Exportverbot von Plastikmitteln. Elektroschrott sowie von Schrottfahrzeugen. Bin ich auch der Meinung, dass man da Einschränkungen machen soll? Das geht eigentlich gar nicht. Also auch hier in der Überschrift steht Schrottfahrzeugen, unten steht dann nochmal Altautos. Das ist ein großes Problem.
Absolut.
Dass unsere Altautos eben nicht verschrottet werden, sondern in andere Länder verschoben werden, sodass ja, kann man sagen, gut, es ist nachhaltig, weil sie lange benutzt werden, aber leider sind sie Dreckschleudern, das ist halt der Punkt. Reparaturfähigkeit einfordern, ja, bin ich auch der Meinung. Soll aber jetzt auch wieder vorgeschrieben werden. Und wieder eine Skala.
Ich will Ihnen nicht ungerecht tun. Das ist alles extrem sinnvoll.
Beim Kauf transparent, also mehr Transparenz finde ich auch wichtig.
Ja, absolut.
Das ist
Lebensmittelverschwendung, stoppen. Ja. Verbot der Lebensmittel.
Ja, aber Sie haben ja recht.
Ja, natürlich.
Ja. Hier auch interessant. Der Begriff des Mindesthaltbarkeitsdatums sollte durch einen Begriff ersetzt werden, der deutlich macht, dass das Produkt mit dem Ablauf des Datums nicht automatisch verdorben ist. Mhm.
Ich fand tatsächlich auch noch eine, also hier vielleicht in diesem doch längeren Absatz, dann doch nochmal weg von der Systemfrage und hin zur Individualverantwortung. Ne? Also Lebensmittelverschwendung kann nur über diesen großen Hebel des Umdenkens bei den VerbraucherInnen passieren. Mhm. Also das fand ich dann, ist mal eine Veränderung zu den ganzen anderen Aspekten, weil da wird ja immer quasi von übergreifendem Handeln gesprochen und hier wird quasi die individuelle Verantwortung.
Ja, doch, aber das wollen sie schon.
Ja,
der individuellen Verantwortung, diese ganzen Skalen, die ja dann zu einer Transparenz führen, sind ja auch dafür gedacht, dass die VerbraucherInnen da sich
In dem Zusammenhang fand ich hier die Verwendung der Vokabel Umsonstregal. Das klingt sprachlich sehr schön. Ne? Fand ich sehr schön und ist meines Erachtens auch unterstützen wird. Ich würde mich freuen, wenn es in jedem Supermarkt ein Umsonstregal gäbe.
Ja, anstatt dass die Sachen weggeschmissen werden, werden sie dann da umsonst angeboten. Ja, finde ich gut. Denn da würde ich mich das eine oder andere Mal auch bedienen, weil ich weiß, dass Dinge länger haltbar sind. CO2-Kennzeichnung auf Nahrungsmittel.
Da haben wir ja quasi das, was wir gerade schon mal diskutiert haben. Ne? Auch wieder hier interessanterweise der Fokus auf regionalem Anbau. Also hier wird tatsächlich die Konkurrenz des internationalen Agrars wird quasi ein bisschen immer vorgeschoben und wird dann argumentiert, dass das importierte Lebensmittel halt eine Konkurrenzsituation darstellen. Ja, und deswegen wird ausgegangen, wenn wir jetzt eine CO2-Bilanz auf unser Lebensmittel drucken, würde die immer besser sein, als wenn wir es importieren. Was wir ja tatsächlich auch im Bereich der spanischen Tomaten, ja, also die CO2-Bilanz einer hier in Mitteleuropa angebauten Tomate im Winter ist deutlich schlechter, als uns im Winter die Tomaten aus den spanischen Gewächshäusern zu importieren. Ja? Und so einfach ist die Situation dann eben.
Ja,
aber der letzte Satz, den fand ich spannend. Eine weitere Industrialisierung der Landwirtschaft werden wir nicht zulassen. Ja, also Effizienzsteigerung, Effizienzgewinne und Investitionen, die quasi mit Belastung für Landwirte nach sich ziehen, sind nicht gewünscht. Also auch wieder klar. Und übrigens ein Verbot, ne?
Ja.
Darf nicht, die Landwirtschaft darf nicht industrialisiert werden.
Ja, die Energiewende kommt jetzt. Die Strompreise in Deutschland sind unter anderem durch verschiedene Steuern die höchsten innerhalb der EU. Das habe ich schon mal in einem anderen Programm gelesen.
Ich meine, das ist tatsächlich nachweislich, ja. Wir haben schon relativ hohe Endverbraucherpreise. Die Industrie hat da deutliche Rabatte, ja, nicht ohne Grund, durch schönes Lobbying. Aber die Haushalte haben schon relativ hohe Stromkosten, die natürlich aber jetzt wieder nur in absoluten Zahlen so hoch sind. Abgemessen am BIP und gemessen an anderen wirtschaftlichen Faktoren sind die da durchaus im Rahmen. Ich bin jetzt der Statistik nochmal angucken. Aber es gibt in diesem Absatz meines Erachtens trotzdem eine Diskrepanz. Also hier steht außerdem müssen die Versorgungssicherheit und stabile Strompreise zu jedem Zeitpunkt sichergestellt werden. Deswegen wollen wir die Energiewende nicht Stromkonzernen überlassen. Das deswegen funktioniert meines Erachtens in diesem Satz nicht, weil die Stromkonzerne, derer wir ja vier haben, sind ja gesetzlich verpflichtet, Stromsicherheit herzustellen. Die sind verpflichtet, die Menschen in Deutschland mit Strom zu beliefern. Ja, also das ist die Grundvoraussetzung, am deutschen Markt tätig zu sein. Und wenn du jetzt ankommst und sagst, du möchtest die Energiewende den BürgerInnen, Unternehmen, regionalen Energiedienstleistern, Energieversorgungsunternehmen sowie Landwirte, ja, als zentrale Akteure einbauen, dann stellt sich natürlich die Frage, dass es ein System ist, was viel mehr einzelne Komponenten hat und natürlich problematisch für die Energiesicherheit ist. Also wieder vorher angestellt, meines Erachtens gibt es diese Dunkelflauten-Debatte nicht. Dunkelflauten-Debatte gibt es nicht oder nicht so. Aber trotzdem passt dieser Satz nicht. Ja? Also die Stromkonzerne, wenn sie sich auf eine Verantwortung berufen, dann ist es diese, die Sicherheit.
Aber dennoch finde ich ja, und das wirst du auch so teilen, die Dezentralisierung der Energieversorgung eine gute Sache.
Selbstverständlich. Wie gesagt, also
nur so geht's.
Nur in diesem Satz, das anzugehen, das ist quasi, aber hier ist, glaube ich, ja relativ klar, der Adressat sind die LandwirtInnen, die nämlich aktive Akteure, da geht es um Agrophotovoltaik, also um Photovoltaikanlagen auf Äckern, ja, die dann die Äcker beschatten und die Äcker quasi das Kondenswasser dann ableiten und zur Bewässerung benutzen. Da gibt es ja auch verschiedene Konzepte, die sinnvoll und mit Mehrwert eingesetzt werden. Ja. Aber hier ganz klar, und das ist nämlich die Antwort dessen, was wir zuerst besprochen haben, wir stehen für dezentrale Energieerzeugung ohne überdimensionierten Leitungsbau. Hier ist es. Das ist dieses zentrale Punkt. Ja, genau, ja. Ich Punkt, möchte nicht, ne, was weiß ich, wie viel KV-Leitungen auf meinem Acker stehen haben. Und das ist die zentrale Grundlage der Kommune, warum sich die Freien Wähler überhaupt entwickelt haben.
Sicher die Stromleitungen, das war das Problem.
Richtig.
Ja. Wobei auf dem Acker vielleicht schon noch, weil die Landwirte zum Teil gut bezahlt werden dafür. Aber es sind ja alle andere, die sagen, ich möchte über meinem Kopf nicht so eine Leitung haben. Ja, genau, Steigerung der Energieeffizienz ist natürlich auch klar, das will man haben.
Eigentlich, ja genau, und hier wird mir deutlich diese Technologie Fixiertheit, denn ein Wort fehlt hier komplett. Das hatten wir ja schon mal diskutiert, und zwar den Rebound-Effekt. Mhm. Also der wird hier in keinem Wort erwähnt und auch nicht, soll auch nicht bekämpft werden oder überschaubar gemacht werden.
Vielleicht kannst du kurz nochmal erklären, was es ist für die Hörer, der die jetzt nicht alle Podcasts gehört haben, was
der
schade ist.
Der Rebound-Effekt besagt, also eigentlich sollten die Leute alle unsere Podcasts hören. Ja.
Aber vielleicht erfahrt ihr einen voll.
Also der Rebound-Effekt besagt, dass steigende Energieeffizienz nicht zu einer weniger Nutzung der Technologie führt, sondern zu mehr Nutzung.
Genau.
Ja, also dass wir zum Schluss bei der Energiebilanz trotzdem mit einem Mehrverbrauch rauskommen, einfach weil die Energieeffizienz einen einfacheren Zugang zu bestimmten Prozessen ermöglicht.
Mhm.
Ja, und den hätte ich tatsächlich hier gerne nochmal gesehen.
Ja.
Mindesteffizienzanforderungen nicht hinter verschlossenen Türen, sondern offen und transparent.
Ja, wie das mit der Transparenz.
Ja, genau. Aber klingt für mich so, als gäbe es auf EU-Ebene so ein Gremium quasi, was die Energieeffizienz ohne Einfluss des Lobbying durch die Agrarindustrie oder Agrarlandwirtschaft quasi ein bisschen versucht durchzudrücken. Ja. Ich weiß ja nicht, ich kenne mich damit zu wenig aus, ob jetzt bestimmte Maschinen oder Produktionsverfahren in der Landwirtschaft nicht energieeffizient sind.
Möglicherweise, ja.
Aber das wäre auf jeden Fall wieder in diese Kerbe gestoßen.
Ja, dann geht es natürlich gleich über zu den Gebäuden, wo es ja auch um eine Effizienzbilanz geht. Das hatten wir schon mal. Und hier jetzt auch nochmal das mit den klimaschädlichen Baumaterialien und auch die Erkenntnis, was ich bisher nur bei der Klimaliste gelesen habe, dass für Beton viel Energie und wertvolle Ressourcen wie Sand benötigt werden und CO2 bei der Verarbeitung freigesetzt wird.
Ja, und vor allen Dingen, was Sie schreiben, die notwendige Energie- und Ressourcenverbrauch für die Baumaterialien, die Entsorgung und den Bau selbst werden nicht in die Bilanzierung einbezogen. Das ist revolutionär.
Ja.
Also das bepreist die graue Energie auf einem Level, was keine andere Partei außer der Klimaliste im Schirm hat. Finde ich super spannend, dass an der Stelle so formuliert wird.
Ja. Ja. Aber da haben sie schon sehr viel mehr begriffen als viele andere Parteien in Deutschland.
Was nicht formuliert ist, ich weiß nicht, ob es später noch kommt, da steht ja der generelle Ausstieg oder Klimaneutralität 2050, aber hier wird natürlich der Kohleabbau muss enden, aber da steht nicht wann.
Ja, ja.
Das ist in Bayern nicht so relevant. Ja?
Da gibt es nicht so keine relevant, das stimmt, da gibt es keine
Braunkohletagebaue.
Mhm. Aber immerhin haben sie es auf dem Schirm. Das ist ja schon mal was wert. So, jetzt kommt die zuverlässige Energieversorgung und da ist wieder der Übertragungsnetzausbau. Da geht es wieder um die Überlandleitungen. Das hat sie wirklich wohl sehr. Ja, genau. Dann die Lösung ist dann wieder die dezentral einspeisenden Erzeugungsanlagen. Kommunale Beteiligung, ja.
Ja, und sie wollen sogar Bürgerenergie, ja, also quasi der Individuellste vom Individuellsten, jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin hat quasi eine Solaranlage. Alles, um Energie aus dem Offshore-Windpark zu verhindern.
Naja.
Ist ja spannend. Genau, und dann kommt der Punkt, mit dem wir schon besprochen haben, der leider sehr kurz ist. Ja, die Balance zwischen Nahrungsmittel- und Energiegewinnung auf landwirtschaftlichen Flächen muss weiterhin gewährleistet werden. Also hier steht tatsächlich, dass weiterhin Energiepflanzen, also anders als die AfD, sondern Energiepflanzen erschaffen, Raps zum Beispiel. Und da muss natürlich eine Balance stattfinden, wie die aussieht und quasi und hier, wie zum ersten Mal auf den Punkt gestoßen, was bedeutet das eigentlich, Energiepflanzen für Fortbewegungsmittel oder Energiepflanzen als Nahrungsgrundlage für die Tierhaltung. Und da habe ich dann mal im weiteren Verlauf geguckt, ob da in irgendeiner Form was zum Reduktion von Fleisch oder so weiter steht. Ist Fehlanzeige. Also
ja, Fleischreduktion ist nicht in
Interesse der also damit, während sie, und das ist interessant, während sie die Gebäude, die graue Energie der Gebäude, die 35%, die CO2 dort entstehen, einpreisen sozusagen, lassen sie das Ernährungs CO2 völlig außen vor. Ja, die Methanentwicklung durch Kühe, die CO2-Anbau durch Soja, durch Flächenrodung, durch Feuer und so weiter und so fort, wird hier dann quasi nicht erwähnt. Also es ist so ein bisschen selektiv. Ich mache mir den Klimaschutz so, wie er mir gefällt.
Ja klar, naja, sie haben andere, ja, sie haben gewisse Interessen eben auch. Es ist eben doch auch eine, auch die Partei hat eine Klientel, ja.
Ja. Ja, dann deswegen ja auch wieder hier Forschung und Entwicklung, weil da muss ja quasi noch ein bisschen, ja, ein bisschen optimiert werden, aber es darf natürlich nicht zu Hintertür Energieeffizienzabmachung führen. Okay. Förderung erhalten der Erneuerbaren.
Ja.
Dann fand ich tatsächlich einen Punkt hier beim Thema Wind. Also sind dem Thema Wind
das ist
kritisch so, ja. Und sehen aber Photovoltaik als sehr positiv. Ja,
ja, das ist ja auch wieder die bayerische Realität, im Grunde, wo man ja auch sehr stark auf Photovoltaik setzt. Biogas wollen sie übrigens auch.
Ja, stimmt. Ja. Und dass sie nicht im Konflikt mit Biodiversität steht. Ja, also bin mir unsicher, wie das zusammengehen soll.
Monokulturen dürfen nicht entstehen, steht da, aber es ist natürlich also, anders praktisch gar nicht zu machen. Also sie definieren Monokultur vielleicht etwas anders.
Ja, diese Verrottungsprozesse, die natürlich dadurch entstehen, dass man großflächig dasselbe irgendwie ja, quasi zu Biogas umwandelt, um da quasi reines Gas zu haben. Also da stecke ich tatsächlich auch nicht so drin, aber für mich ist das ein bisschen ein Widerspruch in dem, was hier gefordert wird. Ne?
Ja. Ja, es geht weiter mit Energieinfrastruktur, regionale Stärken mobilisieren. Ja.
Vielleicht noch zu dem, der letzte Satz des vorherigen Punktes, also der letzte Satz von Förderung erneuerbarer Energie erhalten ist, wir setzen uns für die Verwendung weiterer pflanzlicher Quellen wie der durchwachsenden Silphie. Ja, also da gehen sie schon ganz schön ins Detail. Mhm. Ja, also ich glaube, in den Pflanzennamen habe ich noch in keinem Wahlprogramm gelesen.
Ja,
ja, das könnte eine
Alternative zum Mais. Ja.
Ja, also hier wie ihn auch nochmal quasi mit dem Argument, Flächen sind halt kostbar. Wir müssen halt gucken, welche Pflanze hat pro Quadratmeter, pro Hektar eine höhere Energieeffizienz, welche Pflanze hat eine höhere, weniger Kosten. Also das wird da quasi schon sehr ökonomisch aufgearbeitet, das ganze Thema Flächen.
Ja, 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 ja. Das ist in der Tat interessant. Da kommen wieder die Verteilnetze. Das ist immer wichtig. Ne? Regional müssen die dann sein.
Ja, die müssen natürlich trotz Kohle- und Atomausstieg und hier auch der Punkt, ja, also auch die Freien Wähler möchten gerne aus dem Atom aus, also die stellen das nicht in Frage. Lass mal so. Wollen die quasi das weiterhin muss die Verlässlichkeit der Energieversorgung garantiert werden, ja, und um dieses Verteilernetzwerk dann zu legitimieren. Die Frage ist natürlich, auf welchen Rücken das passiert, aber da haben sie ja schon gesagt, die Kommunen, die müssen dann halt im Zweifel da die Schulden aufnehmen, um diese Verteilnetzwerke zu realisieren.
Ja. 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 Jetzt haben wir die integrierte Energiewende gesamtheitlich planen. Das Wort gesamtheitlich war mir neu. Gesamtheitlich. Integriert ist ja eigentlich schon. Naja, gut.
Also, jetzt ist
marktwirtschaftlich orientierte Ordnungspolitik soll da helfen, damit es keine Verbote gibt. Technologie offen steht da wieder.
Ja, das ist so ein bisschen, das wiederholt sich dann. Ne?
Wasserstoff soll auch dabei sein. Tja, ist dann der nächste Punkt auch.
H2 Readiness.
Readiness.
Und die VerbraucherInnen. Also, ja. Klingt so ein bisschen wie so ein abgehobener Science-Fiction-Film, oder?
H2 Readiness und die VerbraucherInnen. Ja. Ja, methanisierter Wasserstoff ist auch etwas, was man sonst in den Parteiprogrammen nicht liest. Naja, also sie sind da jedenfalls, Wasserstoff wollen sie irgendwie auch.
Ja,
ich immer denke, dies mit dem Wasserstoff, das ist möglicherweise auch eine Mogelpackung. Dann sagt man immer, oh, wir sind Technologie offen, auch für Wasserstoff, das klingt nach Science Fiction, wie du ja selber gerade festgestellt hast. Aber
ja, keine Steuergelder für Ressourcenverschwendung und Klimaschädigung.
Sehr vernünftig.
Ja, genau. Staatliche Rettung von Fluggesellschaften und weiter so der Billigflieger.
Ja.
Das ist echt schon wieder sehr, sehr progressiv.
Ja, genau.
Muss man sagen. Also das
da sind keine Billigflieger mehr, meine Güte.
Ja. Ne? Wie also ist das mit Regionalflughäfen? Steht hier nicht explizit.
Steht ja nicht. Ja. Nee. Aber es steht hier, weil du vorhin sagst, Kohleausstieg steht keine Zeit. Auch der Kohleausstieg hätte durch eine frühere Entscheidung und eine stringente langfristige Planung kosteneffizienter und ökologischer gestaltet werden können. Gut, so Sachen im Irreal ist 2, also hätte können, ist natürlich für ein Wahlprogramm jetzt nicht so gut, weil man dann eh nichts mehr dran ändern kann, aber immerhin.
Es bestärkt die Wählergruppierung. Also
die, wir sind schon für den Kohleausstieg.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das stellen die, glaube ich, gar nicht in
Frage. Schnellen Kohlen.
Und vor allen Dingen auch wieder um so ein lokales Ressentiment abzugreifen. Ja, im Sinne von, also erstmal geht man gegen die staatlichen staatliche Förderung von Fluggesellschaften vor, aber dann steht im nächsten Absatz und der hat tatsächlich nur 2 Zeilen und war für mich absolut schlecht. Treibhausgase ökonomisch und ökologisch sinnvoll minimieren und dann steht das Milliardengrab des Berliner Flughafens, was miteinander nichts zu tun hat.
Das hat nichts zu tun, ne? Das ist seltsam.
Also ja, Fehlplanung und Treibhausgase ökonomisch sinnvoll minimieren, dass es sich dann wahrscheinlich auch wieder darauf bezieht, dass die Flugindustrie selbst.
Ja, ja, also wenn man länger drüber nachdenkt, gibt es schon einen Zusammenhang. Der ist nur, der musst du so eine Geschichte dir in deinem Kopf zusammenlegen.
Ah, ich habe schon eine Idee, wo du hin willst.
Ja, sag das.
Okay, die Idee ist tatsächlich, dass München damals einen riesengroßen Fördertopf für den Ausbau des Flughafens bekommen hat.
Ja.
Und durch den Berliner Flughafen sich jetzt quasi in seinem Existenzrecht ein Stück weit eingeschränkt sieht.
Ja, das könnte man vielleicht auch sehen. Soweit hätte ich gar nicht gedacht. Aber es ist natürlich schon so, dass das gibt bestimmte Infrastrukturmaßnahmen dazu führen, dass mehr Treibhausgase ausgestoßen werden und das will man eben minimieren. Aber dadurch, dass man das hier so einschränkt, ökonomisch und ökologisch, wird schon gesagt, manche Flughäfen sind sinnvoll, auch der Ausbau, zum Beispiel
ja,
München.
Ja, richtig.
Und manche, Berliner Flughafen, das war jetzt nun keine besonders
sinnvolle Idee. Genau, sie hätten auch Stuttgart 21 nehmen können. Ja, ja. Hätte auch unendlich viel.
Mhm.
Oder Elbbrückquerung. Mhm. Ja, also.
Ja, ja. Ja, ja, klar. Das sind auch so Maßnahmen.
Ja, also das ist ja, da wurde mir eine Frage gestellt, das geht ja nicht um Flugverkehr dann. Aber das finde ich schon spannend, das war so diese Keule nach Berlin, ja, die als Ware wahrscheinlich immer so passieren muss zwischendrin.
Naja, und weil es halt ein Hauptstadtflughafen ist. Also ich denke, wenn du freier Wähler aus NRW bist, ärgert dich das auch mit dem Berliner Flughafen.
Ja.
Nur freie Wähler in Berlin sehen das dann vielleicht. Weiß
obwohl,
man nicht.
Ja, die werden wahrscheinlich sein.
Ich glaube, die freien Wähler in Berlin sind dann so weit links, dass denen das auch wieder passt, die Kritik am Berliner Flughafen. Und das sind ja unterschiedliche, da muss man bei den Freien Wählern ja auch alle zusammenbringen.
Ja.
Ja, Mobilität verbessern. Tja. Öffentlicher Personennahverkehr soll ausgebaut werden, Fahrradverkehr, okay.
Hier fand ich spannend, genau, dass insbesondere auch Erdgas noch als Technologie, als dauerhafte Antriebstechnologie zur Verfügung stehen soll.
Mhm. Ja. Ja,
also da wäre dann die Nord Stream 2 Geschichte dann doch positiv.
Mhm.
Ja. Vorsicht, glaube ich. Ja, nicht dazu äußern.
Und jetzt kommt aber hier was Interessantes. Das ist nämlich die Sache mit dem Preisbestandteil. Moment, Aufgabe der Politik ist die Förderung der Forschung und Entwicklung in allen Technologien sowie die Schaffung eines Preisbestandteils, der Technologie offen, transparent und verlässlich den wahren Treibhauseffekt bepreist. Das ist doch, sind doch die 192 Euro.
Hm, 195.
Oder 195 Euro. No? Also das ist doch, da wird doch tatsächlich ein Preis für CO2 gefordert. Zwar so ein bisschen verklausuliert, aber das steht doch da drin. Oder verstehe ich das miss?
Ich glaube ja.
Ja,
gut. Also du verstehst es richtig, aber dennoch miss, weil die eine andere Form von wahren, ja, von echten, von wirklichem Treibhauseffekt bedenken. Also dieses ich habe recht, nein, ich habe recht. Das kam mir so ein bisschen so kindisch vor, dieser wahre Treiber, die ultimative Antwort zum Treibhauseffekt, ja, die sich, die da hier formuliert ist. Also das hielt ich so ein bisschen kindisch, insbesondere deswegen, weil vorher von Technologie offen gesprochen wird. Ja, also wenn wir die wahren Kosten für den Treibhausgaseffekt berechnen, sind es mindestens die 195, mittlerweile sind es sogar noch mehr. Ja, wenn man den neuen IPCC quasi mal als Grundlage nimmt, müssten wir noch mehr dafür nehmen. Aber wenn man diesen Preis, den wahren Effektpreis dann quasi anwendet, würde es bedeuten, dass es keine Technologieoffenheit mehr geben kann, weil aus physikalischen Gründen die reine Energieerzeugung durch Photovoltaik und Wind in der Übersetzung in Strom die effektivste Variante ist. Ja? Mhm. Von der Energieeffizienz ist es die effektivste Lösung. Ja. Und die Umwandlung von, von E-Fuels, von Pflanzen in E-Fuels, von Biokraftstoff, von Gas, Wasserstoff, all das ist weniger energieeffizient. Das heißt, es kann nicht technologieoffen sein, weil es physikalisch nicht möglich ist. Und deswegen glaube ich, dass die anderes Verständnis von wahren Treibhausgaseffekten haben oder wahren Kosten für Treibhausgaseffekte, die unter Umständen meiner Meinung nach berücksichtigen können, dass diese Energiepflanzen dafür sorgen, dass der CO2-Preis sich für solche Fortbewegungsmittel quasi verringern würde. Ja, weil sie erkennen ja im Nachsatz absolut an, dass der Satz ist sehr spannend. Für die Luftfahrt bedeutet diese kein Verbot. Ja, also man könnte nämlich aus dem vorhergehenden Satz schlussfolgern, dass das Flugverkehr so teuer ist, dass er einfach nicht mehr rentabel ist. Und deswegen wird der nächste Satz so ein bisschen abgewiegelt. Ja, also absolut faszinierend, wie hier quasi mit den unterschiedlichen Antriebsformen quasi argumentiert wird und trotzdem versucht wird, diesen Umkehrschluss oder diese Kehrwendung hinzukriegen, die Mobilität nicht einzuschränken.
Naja gut, aber es ist natürlich richtig, dass bei einer entsprechenden Bepreisung und vor allen Dingen auch Kerosinbesteuerung, das war vorher schon im Programm hier, das haben wir übersprungen, das dazu führt, dass die Luftfahrt sich umstellen muss, tatsächlich auf synthetischen Treibstoff, weil es sonst zu teuer ist. Also der synthetische Treibstoff wäre dann günstiger. Also das ist, glaube ich, damit schon, das will man da versuchen.
Aber man wird es quasi, und in dem Nachfolgesatz steht ja, ne, die Branche ist aufgefordert, ihre Antriebstechnologien klimafreundlich weiterzuentwickeln.
Ja.
Ja, also hier auch wieder
diese. Damit sie bezahlbaren Dienstleistungen
anbieten. Der Technologiebezug. Also ohne Verbot,
sondern mit,
Ja, natürlich die Technologiebeziehung, dass es irgendwie, wir wollen mit zukünftigen Technologien dafür sorgen. Ja, und das ist natürlich ein Problem, weil diese Technologien existieren nicht und es gibt sogar eine ganze Menge Leute, die behaupten, dass wir es in absehbarer Zeit nicht schaffen, den Flugverkehr klimaneutral zu machen. Ja, weil einfach auch in zu kurzer Zeit muss eine zu hohe Menge an Strom zur Verfügung stehen, um Fliegen zu bewerkstelligen und das lässt sich mit den derzeitigen Speichermethoden einfach nicht realisieren.
Ja, dann kommt hier das auch nochmal, dass sie für Leitungen sind, für Straßenbahn, Seilbahn und Oberleitungsbussen. Was natürlich gegenüber der Batterie einen Vorteil hat, klar, aber sie sagen dann noch so, stehen dann noch ein, meist wird sie wegen geringerer Infrastrukturanforderungen batteriebetrieben eintreten, also die Elektromobilität. Aber sie wollen auch Leitungen. Oh, finde ich interessant.
Ja.
Gerade die sonst gegen Leitungen was haben.
Aber in den Städten ist es okay, solange es nicht in den Feldern passiert.
Nein, ist ja richtig. Ein Bus mit oder eine Straßenbahn mit einer Leitung zu betreiben, ist besser als mit einer Batterie. Ja, absolut. Recycling der Batterien, okay. Sichere Techniken für Rettungskräfte haben auch weniger auf dem Schirm. Das Batterien hat ein Problem da.
Ja, absolut.
Im Unfallfall. Dann Elektro-, Wasserstoff- und Erdgasbusse, okay. Ja,
Also bei Bussen, Wasserstoff und Busse ist eine Kombination. solange die Batterien nicht in der Lage sind, das zu machen. Aber wir hatten ja schon mal diskutiert, dass eigentlich eine quasi die Wasserstoffproduktion nicht auf absehbarer Zeit so viel stattfinden kann, um alle Busse in allen Städten mit Wasserstoffbussen zu betreiben.
Es ist schlicht und ergreifend Leitungen möglich. Wirklich besser, denn bei Wasserstoffbussen und Erdgasbussen gibt es dann auch immer spektakuläre Unfälle, nicht immer, aber ab und zu, das möchte man nicht. Verlagerung des Güterverkehrs, ja. Deutschland bremst durch Nichtstun, trotz vertraglicher Zusicherung den europäischen Gütertransport zwischen Genua und Rotterdam. Ja,
ja, faszinierend. Ja?
Das ist gut erkannt. Jetzt was tun dagegen. Ausbauen wollen sie, ja. Europäische Hauptstädte verbinden.
Hier aber auch wieder, also das muss ich sagen, da sind sie dann endlich in der Science Fiction angekommen. Ja. Also mit dem Hyperloop.
Falsch geschrieben, glaube ich.
Hyperloop.
IPR,
das ist ein Peer-to-Peer-Loop vielleicht, dass sich mit Licht, mit Schallgeschwindigkeit zwischen den Haushalten.
Nee, und im Hyperloop wirklich, also diese Röhren müssen gebaut werden und so, also könnte man das Geld doch dann besser in eine extra Bahntrasse, die ist deutlich billiger, stecken. Und auf den kann man auch, auf einer dedizierten Bahntrasse kann man auch mit 300, 400 Stundenkilometer.
Ja, ja. Und die müssten ja, hatten wir auch schon mal besprochen, in Deutschland zumindest neu gebaut werden, weil es gibt ja kein exklusives Schienennetz und dann kann man die Züge da sicherlich auch noch schneller fahren lassen.
Ja, ja. Genau. Bahncard Europa finde ich eine gute Idee.
Absolut, absolut.
Ja. Denn das ist wirklich, also Kauf von grenzüberschreitenden gültigen Tickets, ich weiß das aus Erfahrung, das ist die Hölle in Europa. Ja, mit dem Nachtzug nach Lissabon ist ganz einfach, nur der Erwerb des Tickets. Schafft mehrere Schlaflose nicht.
Absolut.
Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken, ja, ist auch ein No-Brainer irgendwie.
Irgendwie, außer dass natürlich zum Schluss die Frage offen gelassen wird, wer es eigentlich bezahlen soll.
Ja.
Also die Bahn ist ja quasi auf ökonomische Grundprinzipien optimiert. Das ist ja der Grund, warum die stillgelegt sind. Hm. Und wenn die Strecken wieder reaktiviert sind, dann verursachen die ja Kosten.
Ja, klar.
Betriebskosten. Aber und wer soll es bezahlen? Ja.
Kann ich dir gleich sagen. Man trennt den Betrieb und das Netz. Das sollen zwar unterschiedliche Unternehmen sein. Und das Netz ist in Staatshand und der Betrieb kann von anderen gemacht werden. Und der Staat sagt, okay, das ist uns wichtig, dass wir über Schienen liegen und treibt den Ausbau voran auf Kosten der Steuerzahler, weil es anders nicht geht. Also es wird keiner. Also ökonomisch kannst du das nicht. Du musst das schon ökologisch denken.
Ja, nein, ich stelle das gar nicht in Frage, sondern ich sage ja dann nur, ist dann der Betrieb dieses Personenverkehrs, Personennahverkehrs oder Fernverkehrs, ist das vielleicht auch eine Systemfrage? Sollte vielleicht Mobilität vom Staat in irgendeiner Form außerhalb des Marktes realisiert werden?
Ja, vielleicht.
Ist das vielleicht dann doch eigentlich ganz schön links, was hier schon wieder gefunden
hat. Ja, ich glaube schon. Das ist eigentlich links. Also das ist
die armen Landwirte.
Mit der Linken kooperieren an der Stelle. Das ist nämlich auch hier Vergesellschaftung.
Ja.
Ja. Aber das nächste ist dann wieder kein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Das hatten wir vorhin schon bei der AfD. Der Unterschied ist, die AfD ist strikt gegen das generelle Tempolimit und die Freien Wähler sind gegen die Forderungen, ein generelles Tempolimit auf Autobahnen einzuführen. Ein bisschen schwächer. Da gab es offenbar Diskussionen.
Andere Lenkungsmaßnahmen. Ja, also sie gehen davon aus, dass wenn CO2 teurer wird, dass die Leute automatisch langsamer fahren.
Ja, immerhin. Das werden sie nicht tun, aber wie gesagt, CO2-Bepreisung ist hier auch wieder erwähnt. Also das wollen sie. Luft- und Lärmbelastung.
Also ja, du hattest ja schon gesagt, sie wollen ihre Ruhe, ne?
Ja, genau.
Das ist tatsächlich.
Aber auch keine unverhältnismäßigen Eingriffe wie Fahrverbote für Motorräder. Da gehen sie wieder mit der AfD zusammen.
Ja, man muss das eben trennen. Das Fehlverhalten von Einzelnen.
Okay. Interessant. Unverhältnismäßige Eingriffe wie Fahrverbote für Motorräder sollten nicht erfolgen. Verhältnismäßige Eingriffe vielleicht schon. Nicht die kollektive Bestrafung ganzer Benutzer. Da haben wir das auch mit der kollektiven Bestrafung, wie bei der AfD.
Ich fand den nächsten Absatz super spannend, weil das mir zum ersten Mal nochmal von einer anderen Perspektive verdeutlicht hat, mit welcher Partei wir es hier eigentlich zu tun haben. Da steht nämlich mautfreier Individualverkehr in ganz Europa. Wer hat denn die Maut auf deutschen Autobahnen für ausländische Kfz gefordert? Das war die CSU.
Ja, und ja? Das ist der politische Gegner. Ja.
Das ist, mit denen sie im Augenblick sogar koalieren.
Ja.
Ja, also hier eine klare Abgrenzung. Und hier nochmal so ein bisschen schärfen, das eigene Portfolio. Wir sind für Europa, wir wollen den freien Waren- und Handelsverkehr und können uns nicht auf so eine Forderung, oder wir möchten gerne das in einem zukünftigen Koalitionsvertrag gerne als Verhandlungsmasse dahinstellen. Ja, also hier wird, das ist eine Überzeugung von uns, aber wenn ihr uns das gebt, dann kriegt ihr das von uns.
Aber Sie haben ja recht. Ne? Europäische Zusammenarbeit bedeutet, dass Gleiches mit Gleichem vergolten wird. Und das
absolut. Soll, ja, ja, also. Ich glaube, über unsere Perspektive müssen wir uns gar nicht unterhalten, sondern es ist wieder nur die Frage, wie stehen die unterschiedlichen Parteien zueinander, wenn wir uns darüber unterhalten. Ne?
Privatisierung unserer Verkehrsstruktur stoppen.
Das hast du gerade gesagt, die Netze in Staatshand oder in kommunaler Hand.
Genau, das ist doch das nächste Trend der Infrastruktur des Betriebs und des Betriebs- und Schienenverkehr. Ja, da sind wir auch wahrscheinlich alle einer Meinung, nur es ist halt wieder, wieder die Systemfrage, die sie eigentlich nicht stellen wollen. So, Schöpfung bewahren, Tierschutz, Erhaltung der heimischen Natur und Artenvielfalt, ja, das ist ja auch klar.
Hier sind wir dann quasi beim Thema, wie kann man Konservatismus quasi mit Klimaschutz in Verbindung bringen?
Schutz von Insekten.
Schutz von Insekten.
Von Insekten, nicht von Insekten. Biodiversität. Tierschutz umsetzen.
Ja, also hier spannenderweise, ich habe da mal quasi ein bisschen so wir stehen für einen respektvollen Umgang mit unseren Mitgeschöpfen. Dies gilt im Umsatz mit Hausnutz und Wildtieren. Dabei verwahren wir uns dagegen, einzelne Berufsgruppen pauschal an den öffentlichen Pranger zu stellen. Wir gehen davon aus, dass die meisten TierhalterInnen ihre Tiere anständig halten und mir mit Respekt begegnen. Und da dachte ich so spontan an Tönnies. Ja, also versuchen sie sich jetzt davon abzugrenzen oder versuchen sie Tönnies zu verteidigen oder das Abbrennen der großen Scheune, des großen Mastbetriebs in Mecklenburg-Vorpommern vor nicht allzu langer Zeit. Ja, was ja im Prinzip alles Elemente einer völlig verkorksten und völlig überbeanspruchten Tierhaltungsindustrie sind. Ja, also hiervon auszugehen, dass die Mehrzahl ihre Tiere anständig hält und mit ihnen mit Respekt zu begegnen, ist leider traurig. Also ich bin da auch für, aber ich glaube, die meisten tun das eben nicht, sondern sie sind rein ausschließlich nach wirtschaftlichem Gewinn, an wirtschaftlichen Gewinn orientiert.
Ja,
wenn das Freilandhuhn so und so viel Quadratzentimeter Auslauf braucht oder das Bodenhuhn, dann wird exakt dieser Bereich abgemessen. Und da wird nicht zugunsten des Huhns diskutiert, da wird nicht zugunsten des Tieres diskutiert, sondern wird genau das gemacht, was wirtschaftlich vorgegeben ist und dann versucht dann trotzdem noch an einer Stelle zu sparen. Ja, so funktioniert einfach Landwirtschaft, die ökonomisch nach ökonomischen Kriterien funktioniert.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Ihnen ist es schon bewusst, denn Sie sehen ja eindeutig dann dass diese Dinge passieren, wünschen sich deswegen mehr staatliche Kontrollen und ein strukturelles Vollzugsdefizit und wollen deswegen sogar Schwerpunktstaatsanwaltschaften einführen.
Ja. Finde ich eigentlich, schon wichtig. Also sie kommen natürlich bei den Mitgeschöpfen nicht auf die Idee, dass man vielleicht auch weniger davon essen soll.
Ja, genau. Es steht sogar absolut bei Ihnen nicht im Widerspruch zur biologischen Fleischerzeugung. Ja? Es gibt keine kritische Haltung gegenüber Klimaemissionen bei Nutztieren, sondern das soll dann idealerweise auch wieder Innovation. Ja? Da werden Roboter entwickelt, die Tiere streicheln. Und so stelle ich mir dann immer die Innovation im Landwirtschaftsbereich vor.
Ja.
Nicht ganz ernst gemeint.
Ja, tierversuchsfreies Deutschland, okay, dann Qualzucht.
Moment, tierversuchsfreies Deutschland bedeutet dann effektiv Gentechnik. Die möchten gerne Tests machen, also weil sie sich quasi mit Zellkulturen Weiterentwicklung von Zellkulturen als vollwertigen Ersatz für Tierversuche.
Ja? Ja, aber das ist ja nicht eine Gentechnik, die man isst hinterher. Also ich glaube, sie sind nicht für Gen, ja gut, das weiß ich nicht genau. Also ich glaube, sie sind nicht so gentechnisch kritisch insgesamt, weil ja viele Landwirte dabei sind, die oft sich für Gentechnik aussprechen, aber hier geht es ja um eine andere Art von Gentechnik. Weiß ich nicht.
Ja, ja, mir fiel das tatsächlich nur auf.
Experte.
Wenn du an Zellkulturen arbeitest, bedeutet das automatisch, dass du quasi dem solche Verfahren quasi ermöglichst und dem nicht negativ gegenüberstehst.
Qualzuchten, da ist das Wort Qualzucht, habe ich aus einem anderen, ich glaube aus dem SPD-Programm gelernt. Hier kommt es jetzt sogar im Plural vor, Qualzuchten verhindern.
Ja. Also da sind sie offensichtlich, da sind sie auch sehr spezifisch, dass das 1999 bestehende Verbot von Qualzuchten ist nicht weitreichend genug.
Ja.
Finde ich.
Genau.
Da sollte man, also können sie quasi ihr Expertenwissen einfließen lassen.
Mhm. Faire, verlässliche und transparente Haltungsbedingungen für Tiere. Wieder das Transparente, es kommt also noch eine Skala.
Ja, wollte ich gerade sagen, da machen wir noch eine Skala auf.
Aber ist, ich finde das auch gut, da muss draufstehen hier.
Die, Tierschutzlabel. Ne?
Dieses Tier wurde gequält, das muss einfach draufstehen, damit die Leute das wissen. Am besten noch ein abgebildet. So,
ja, dann sieht man fast schon das Produkt gar nicht mehr, weil alles irgendwie auf der Seite mit Labels voll ist. Ja. Leider ist
besser als irgendwelche schönen Bilder. Also die Schweinchenwurst damit. Nee.
Ist fast schon tragisch, dass die Realität so komplex ist, dass man bestimmte Dinge einfach nicht abdecken kann.
Tierschützer, der nutzt halt und darf nicht an der Stalltür enden. Ja. Tiertransporte, das wollen sie auch. Das wollen sie verkürzen.
Ja, das ist natürlich die Konkurrenz durch die internationalen Tiere.
Auf der Weide soll geschlachtet werden. Tierheime müssen unterstützt werden. Klar.
Artenschutz und Forschung.
Zoologische Gärten. Finde ich zum Beispiel.
Ja, ich bin tatsächlich gegen jegliche Form von.
In Zoos auch problematisch, aber dass sie sagen, hier Artenschutz und Forschung anerkennen. Also für Forschung bin ich auf jeden Fall. Also nicht als, also der Zoo als Vergnügungsstätte für Leute, sondern tatsächlich. Und ich glaube, das schwebt ihnen ja auch vor. Sie schreiben ja hier. Das soll ein Lernort sein. Das ist schon, kann man schon irgendwie nachvollziehen, dass das Kinder auch mal ein Tier sehen sollen.
Tja, das würde ich jetzt auch nicht quasi grundsätzlich schlecht reden wollen.
Ja, damit sind wir mit dem Kapitel durch. Dann gibt es noch viel Sicherheit und sonst was anderes.
Na, es gibt noch einen kleinen, ich weiß gar nicht, warum der nochmal so einen extra Raum bekommen hat. Es gibt im Bereich konservative Tugenden, Ehrlichkeit und Fleiß. Es gibt ein Kapitel, das heißt Ehrlichkeit und Fleiß.
Ja, das habe ich gesehen.
Und
ja,
da gibt es dann nochmal unsere Landwirtschaft fördern. Ja, da stehen dann nochmal ein paar Sachen, die im Wesentlichen aber auch nur das nochmal wiedergeben, was in den vorherigen Kapiteln schon formuliert wurde, vielleicht aber auch nochmal in
Arbeit
Bezug
muss
auf
sich
die.
Lohnen stand da, da habe ich schon keine Lust mehr gehabt. Ja. Das ist so ein FDP-Slogan. Ja. Mit dem können sie auch koalieren. Dann.
Übrigens auch Landwirtschaft beim Freihandelsabkommen schützen. Ja, also hier wahrscheinlich dann doch eher wieder eine linke Position und keine liberale Position. Aber die wollen auf der anderen Seite schon wieder neue Märkte. Absicherung der Märkte, regionale Wertschöpfung, Verständnis erzeugen, nachhaltige Waldbewirtschaftung. Also da findet sich relativ vieles, was nochmal, was schon aufgegriffen und diskutiert wurde, auch solche Sachen wie Grundwissen über Nahrungsmittel. Man muss schon sagen, sie haben halt Ahnung von ihrem Bereich und können da schon das aus mehreren Perspektiven, mehreren Ebenen durchaus strukturiert analysieren und begreifen, auch im Hinblick, und das ist, hatten wir ja nur mehrfach festgestellt, auch im Hinblick auf die globalen Auswirkungen durch den Klimawandel.
Ja.
Ne?
Ja.
Da sind sie gut dabei.
So, Landwirtschaft fördern, ja, da gibt's, ja, ich sehe es jetzt auch, Vielfalt erhalten, klar. Gentechnik, agro-gentechnikfreies Deutschland. Also sie wollen doch.
Gerade bei der Gentechnik für Pflanzen hast du natürlich das Problem, dass in dem Augenblick, wo du das aussäst, dann kommen irgendwelche Umwelteinflüsse und die tragen das Erbgut dann quasi auf andere unbelastete Felder, ist natürlich ein großes Problem, das relativ schnell absehbar ist.
Und sie sind auch gegen Glyphosat, was mich überrascht bei den vielen Landwirten, die da organisiert sind.
Ja, also. Wobei, also ich habe ein Interview mit einem Landwirt gelesen vor einiger Zeit und der hat gesagt, Leute, was ihr hier macht mit eurer Politik, mit eurer Düngepolitik, ihr zwingt die Menschen das zu nutzen, weil sie um effizient zu bleiben, um den Ertrag zu generieren, aber unsere Äcker gehen kaputt. Also ich würde ihnen auch nicht absprechen, dass sie in der Lage sind, das zu begreifen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ich denke, sie sind da eher die Vorderfront-Menschen, die dann quasi sagen, okay, hier müssen wir tatsächlich mal gucken, dass wir andere Möglichkeiten finden, als nur die reine Preisfindung.
Ja. Nachhaltige Wirtschaft und der Fischbestände, da haben wir das auch nochmal. Das ist ja auch richtig. Echtes Wolfsmanagement. Na gut, das ist so ein bisschen AfD, nur noch der AfD-Ecke häufig, dass sie was gegen den Wolf haben, aber das ist hier zurückhaltend formuliert. Also sie wollen halt ein Wolfsmanagement haben. Also nicht gleich alle abschießen, sondern nur einzelne auffällige Tiere.
Ja, alles sehr.
Ja.
Durchaus Punkte, die wir schon mal hatten.
Ja.
Ja. Ja, dann gibt's Familien
fördern, Lebensgemeinschaften schützen. Ja.
Ganz zum Schluss gibt es dann tatsächlich nochmal einen Punkt, also einen Absatz oder ein komplettes Kapitel Region und Heimat. Und ich habe nochmal geguckt, ob das da nochmal speziell zum Thema Klima was gab. Ab 118 ist das bei mir auf der Seite. Und hier habe ich dann interessanterweise dann trotzdem, also interessante Ansätze gefunden, die sich auch mit was wir schon viel besprochen haben, mit linken Positionen decken und auch insgesamt mit Positionen der Klimagerechtigkeitsbewegung. Ja, regionale Wirtschaftskreisläufe beispielsweise, aktive, selbstbestimmte Kommunen beispielsweise, bezahlbarer Wohnraum, Wohnraum für Studierende, sozialen Brennpunkten, Innenstadt, Sterben, Grenzen der Nachverdichtung erkennen, Gesundheitsversorgung, alles sind so Themen, die auf lokaler Ebene wichtig sind und dann quasi auch zu dem Punkt erkennen lassen, dass sie auf sozialer Ebene schon sehr sozial sind. Hier kommt es auch nochmal mit dem Trinkwasser in die öffentliche Hand, Finanzlage der Kommunen, gerechte Aufteilung der Sozialkosten. Also da muss ich gestehen, da gibt es sehr viele Aspekte, die man jetzt auch im städtischen Bereich in Berlin anwenden könnte. Mhm. Nur, dass sie halt, wie gesagt, und das haben wir, glaube ich, am Anfang ja formuliert, eigentlich unter dem Bild des konservativen Erhaltens stehen, anstatt des progressiven Aufbruchs. Schlussendlich aber beide dasselbe wollen. Ja, finde ich super spannend, dass sich zwei Dinge, die eigentlich augenscheinlich sich unterscheiden, dann zum Schluss im Detail dieselben Maßnahmen und dieselben Ziele quasi bedingen.
Ja. Ja, bezahlbarer Wohnraum ohne Mietendeckel bedeutet natürlich, dass Wohnungsbau getrieben werden soll. Steht ja auch drin.
Das stimmt.
Okay. Clevere Wohnungsbauoffensive.
Nehme ich.
Das ist natürlich jetzt wieder schwierig.
Da habe ich dann ein bisschen zu weit gelesen.
Bezogene Bauvorschriften zurücknehmen. Wohnungsbau, gut, sozialen Wohnungsbau wollen sie auch. Aber eben Bau. Das ist halt möglicherweise ein Problem.
Stimmt. Wobei, also wenn sie quasi konsequent sind, müssten sie ihre Einschränkungen, die sie vorher im Baubereich quasi schon gemacht haben, müssten sie dann hier auch anwenden.
Ja, das ist dann ein bisschen widersprüchlich. Da haben unterschiedliche Leute an diesen Sachen gearbeitet. Denn das geht so ohne weiteres nicht.
Ja, ich glaube, das ist jetzt hier zum Schluss auch nur noch ein Sammelsurium im Sinne von, wir müssen ja auch noch eine Position haben.
Ja,
also gerade so ganz viele Sachen in ganz kurzer Zeit nochmal zusammengefasst, die eigentlich individuell nochmal ganz schön lange besprochen werden können.
Anbindung an Oberzentren über öffentlichen Personennahverkehr und Radverkehr finde ich auch sehr, sehr wichtiger Punkt, der sonst nicht sich so findet. Dass man sagt, die Leute müssen in die Oberzentren kommen. Ja, und das, wenn sie das mit dem Rad können, dann gibt es weniger Verkehr. Mhm. Radschnellwege im Metrobereich von 25 Kilometern. Also das ist schon ein wichtiger Punkt.
Da gibt es tatsächlich so einige Sachen, die dann in relativ kondensierter Weise, auch jetzt gerade im Hinblick auf die Digitalisierung, Sie reden ja von Smart Villages und Smart Cities, zwei unterschiedliche Dinge sind, aber finde ich mal spannend, da ließe sich wahrscheinlich noch viel mehr zu formulieren, aber das musste noch irgendwie mit rein, deswegen quasi es passte noch in die.
Naja gut, aber das sind lange Abschnitte.
Na gut,
stimmt. Smart Villages, Smart Cities, also das ist nicht einfach nur irgendwo rein. Also
für mich ist halt nur, es ist irgendwie dieses unter diesem Kapitel Heimat, ja, und dass das dann alles so summiert wird und mit ganz anderen Geschichten auch noch zusammengeführt wird. Homeoffice für Privathaushalte.
Ja, das ist doch wichtig.
Kulturen, ja, sicherlich. Ich sage nicht, es ist aber ein Sammelsurium an Sachen, die vorher nicht mehr so richtig reingepasst haben. Ne? Und deswegen finde ich das auch hier spannend, quasi auf die letzten Punkte, die ja komplett anders sind als bei der AfD.
Ja.
Ja, wo bei der AfD war es quasi, Bestandsbauten dürfen erhalten bleiben. Und hier sind die letzten Punkte dann solche Sachen wie Büchervielfalt erhalten, Anerkennung von Gesellschaftsspielen. Ja, ich möchte mal wissen, welche Geeks da am Programm geschrieben haben.
Ja,
finde ich aber trotzdem. Kulturgüter von Computerspielen. Ja, wir wollen die Fernsehsender bei der HD-Umstellung finanziell unterstützen. Also, das sind dann schon ziemliche Detailforderungen, die dann so quasi so wahrscheinlich aus relativ wenigen Ecken kamen, die dann gesagt haben, okay, die packen wir halt irgendwie ans Ende nochmal dran.
Naja, zum Beispiel hier auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Da liest man bei anderen Parteien, zum Beispiel bei der AfD, ganz seltsame Dinge. Und hier steht gleich, wir stehen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, also das ist gut, sie wollen Reformen, kann man machen, da bin ich auch der Meinung. Insbesondere, dass man das vielleicht ein bisschen durch Bündelung kostensparender machen kann. Aber
das wollen sie auch. Sie wollen ja quasi den öffentlichen rechtlichen Rundfunk verpflichten, ja, kostensparend zu haben. Wir wollen Verbot der Verschwendung im öffentlichen Rundfunk.
Ja. Ja. Boah, das ist alles klingt eigentlich vernünftig.
Tja.
Ja, mehr Teilhaberechte und so, oh, das ist ganz wichtig, dass die Rundfunkgeräte anders zusammengesetzt werden, nicht sofort dabei. Büchervielfalt, das hast du schon genannt, Kulturgut der Computerspiele fördern, also ja, da sieht man anderswo ganz andere Dinge.
Absolut.
Also man kann schon sagen, so ein bisschen Volkspartei sind die Freien Wähler, schon.
Ja, bodenständig, ne? Bodenständig. Wer geht nicht abends noch vor einen heimischen Rechner, spielt eine Runde Counter-Strike?
Ja. Besser als auf die Jagd, die wollen sie ja auch fördern. Ja.
Ja, spannend. Vor allen Dingen, ich fand die Überschneidungen mit anderen Wahlprogrammen, auch wenn sie nur sehr unter der Hand quasi passieren, aber es deutliche Überlappung. Für mich ein interessanter Weg, wie man Konservatismus, wie man die konservative Klientel abholen kann und trotzdem in einer progressiven Klimaschutz quasi einbinden kann. Ja.
Also der Klimaschutz wird hier mal ernst genommen. Also es ist eines der wenigen Parteiprogramme, wo man wirklich sieht, Klimaschutz ist ernst zu nehmen. Und ich denke, wenn wir jetzt mal so bis die bisher betrachteten Parteien durchgehen, ist natürlich klar, die Klimaliste, die ist mal die Klimaliste, aber sonst habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das mit dem Klimaschutz, ich meine, selbst bei den Grünen haben wir da Defizits gesehen, obwohl man sonst immer also sonst denken viele Leute bei Klimaschutz zuerst an die Grünen.
Ne? Ja, absolut.
Und bei der SPD und auch bei der Linken haben wir gesehen, dass der Klimaschutz anderen Dingen untergeordnet wird.
Mhm. Ja, absolut. Und umso mehr ist es halt.
Hier ist es erstaunlich stark. Also ja. Der Klimaschutz ist wirklich wichtig.
Ich würde behaupten, dass die Freien Wähler, das Wahlprogramm der Freien Wähler ist der beste Beweis dafür, dass Klimaschutz in allen Bevölkerungsteilen überall eine Rolle spielen muss. Dass sich keine, dass es eben keine Ideologie ist. Ja, das ist quasi der Beweis dafür, dass Grün keine Ideologie ist, aber auch, dass die Grünen eine Opposition brauchen. Mhm. Ja, es wird immer vergessen, es wird immer behauptet, wenn du grün willst, dann wähl doch die Grünen. Wenn du Nachhaltigkeit, wenn du Klimaschutz willst, dann wähl doch die Grünen. Mhm. Aber wir sehen ja hier, dass bestimmte Dinge anders angegangen werden. Wir sehen ja hier, dass bestimmte andere Überzeugungen eventuell zu veränderten Ergebnissen kommen und trotzdem den Klimaschutz ernst nehmen.
Ja, und es wird ernst genommen. Es wird meiner Meinung nach ernster genommen als bei den Grünen. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sagen muss. Aber bei den Grünen, da will man uns auf den Pfad bringen. Ne? Alle Bemühungen sollen unterstützt werden, uns auf den Pfad der Klimaneutralität zu bringen bis 2035. Oder sogar, nee, das ist sogar noch länger. Es ist ja einmal sogar
in den nächsten 20 Jahren,
bis 30 Jahren die Rede. Und hier will man nicht im Pfad, hier ist man, das Programm sagt aus, dass die Katastrophe schon da ist und dass jetzt was getan werden muss. Mhm. Und nicht erst auf den Pfad.
Wobei ich mir natürlich bei den Freien Wählern sehr viele Zeithorizonte mehr wünschen würde, wenn die effektiver darauf eingehen, wann bestimmte Dinge passiert werden müssen.
Ja.
Und weil die hier in dem Programm halt in der Waage oder in der Schwebe gehalten werden, macht es natürlich den Leuten einfach zuzustimmen. Sagen, okay, ich kann mich bis 2050, kann das natürlich locker noch 30 Jahre hin, dann hat mein Enkelkind, oder wie?
Ausgedient.
Mein Enkelkind kümmert sich quasi dann um die Wirtschaft, um meines Hofs.
Und den Hof, genau.
Und dann kann ich dem schon zustimmen, ist ja okay. Aber zu sagen, okay, in den nächsten 10 Jahren und du musst das jetzt machen, da fehlt mir so ein bisschen die Verbindlichkeit hier in dem Wahlprogramm.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, ob die Freien Wähler vielleicht über den Aspekt vielleicht sogar noch punkten werden. Weil ich wette, dass es viele Menschen dass sich viele Menschen bei diesem Begriff der Schöpfung bewahren abgeholt fühlen.
Ja, denke ich auch.
Das
macht ja auch die CDU/CSU, das werden wir ja noch sehen. Schöpfung bewahren ist da.
Also die haben das aber jahrelang nicht hingenommen. Also das hätten die als Claim benutzen können, haben sie aber ignoriert.
Genau.
Und deswegen finde ich das spannend, dass dieses Vakuum jetzt durch die Freien Wähler gefüllt wird und könnte mir vorstellen, dass die, um ihren Wahlerfolg zu sichern, auch auf Bundesebene, nochmal mit einer schärferen Antwort auf die Klimakatastrophen, die wir jetzt schon sehen, zurückkommen. Mhm. Vielleicht jetzt sogar schon auf den IPCC-Bericht. Mhm. Da sollten wir mal drauf ein Auge haben.
Ja, ich denke auch. Denn der IPCC-Bericht wird nochmal hier das politische Feld in Deutschland durcheinander wirbeln. Klar, die Grünen werden sagen, ja, es bestätigt uns doch. Und dann wird hoffentlich auch jemand mal sagen, ja, aber ihr seid doch da an manchen Stellen viel zu lau und vor allen Dingen da mit solchen vorsichtigen Formulierungen, das ist jetzt gar nicht mehr angemessen. Also im Grunde ist das grüne Wahlprogramm damit auch in gewisser Weise obsolet. Also so kann man es nicht machen.
Ja, bin mal gespannt, ob die noch nachschärfen. Da sollten wir beim nächsten Mal auch noch ein bisschen Auge drauf haben.
Ja.
Super.
Gut. Dann
lange sind Folge.
Wir durch. Lange Folge, ja, aber wir haben auch unheimlich viel. Wir haben IPCC besprochen, wir haben über die AfD gesprochen, wir haben über die Freien Wähler gesprochen. Ja.
Ja. Wir haben die Basis ausgelassen, aber mit dem Grund, weil die einfach kein Programm haben.
Ja. Ja. Wir haben nur das Rahmenprogramm, also nur das konnten wir finden.
Ja.
Und also kurz zur Erklärung: Die Basis ist ist der politische Arm der Querdenker. Die natürlich auch möglicherweise klimapolitisch andere Vorstellungen haben. Aber wie gesagt, das wird nicht deutlich in deren Programmen, weil es nur dieses Rahmenprogramm gibt. Von daher konnten wir da nicht drauf eingehen. Das wäre sonst natürlich auch eine Partei, die jetzt zur AfD passt. Also die im
selben Kontext vielleicht analysiert werden könnte.
Ja. Während ich sagen muss, die Freien Wähler, wo wir sie jetzt mit der AfD behandelt haben, passen da nicht so gut hin.
Wir haben die anderen Kapitel nicht mitgenommen. Also das, was jetzt so Heimat und Migration und so weiter angeht. Ich glaube, da gäbe es wahrscheinlich ein paar mehr Überschneidungen.
Die Klammer waren ja Heimatparteien.
Richtig.
Wozu auch die CSU gehört, aber die kommt natürlich mit der CDU
die
zusammen.
Die sind dann noch regional, die spielen doch gar keine Rolle. Das war jetzt auch nicht ernst gemeint.
Naja, Söder wird vielleicht ja noch ganz.
Ja, absolut. Ich sehe das kommen.
Je nachdem, ob es die Deutschland-Koalition gibt oder die Jamaika-Koalition.
Ja, beim nächsten Mal wollen wir uns den liberalen Kräften widmen, richtig? Ja.
Also, genau.
Wir gucken uns an FDP als Kleinpartei.
Ja.
Dann Volt.
Volt.
Und vielleicht auch die Partei. Ich weiß nicht. Ja, macht das Sinn?
Müssen wir mal sehen. Die Piraten hätte ich da noch untergebracht.
Ja, lass es mal die Piraten machen.
Ja, die mal bringen wir da noch unter.
Genau.
Dann haben wir drei, aber wie gesagt, bei Volt gibt es, glaube ich, nicht so viel.
Ja, die schicken sich ja an, dass sie die einzigen Verfechter des 1,5-Grad-Ziels sind.
Ja gut, können wir mal gucken.
Wir gucken mal. Ja.
Und die FDP ist auch schnell behandelt, was Klima angeht, denke ich.
Ja.
Und wir können ja mal gucken, wenn da noch irgendwo was übrig bleibt, sagen wir mal die Partei, könnten wir vielleicht mit der CDU zusammen.
Als Kontrastprogramm.
Naja, weil CDU, CSU ist jetzt auch nicht so viel mit Klimaschutz. Na gut, das kann sich ja noch ändern in den nächsten zwei Wochen. Und dann müssen wir halt mal gucken.
Wir werfen mal ein Auge rein und gucken dann, entscheiden dann, wo wir es einbringen.
Ja, genau.
Machen wir.
Gut. Okay, ja, vielen Dank.
Vielen Dank
fürs Zuhören. Auch den Zuhörern bitte auch gerne kommentieren und reagieren. Wir würden das gerne aufgreifen. Und wir haben ja noch ein paar Folgen, um Dinge aufzugreifen. Also, in dem Sinne, tschüss.
Macht's gut.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.